Die Zentrale? Ein Podcast über Justus, Peter und Bob? Nie gehört. Euer Tim von TKKG.
Kann ein und derselbe Tag dreimal völlig unterschiedlich verlaufen? Kann ein unscheinbares Detail wie ein Cola-Glas darüber entscheiden, wie sich alle weiteren Geschehnisse entwickeln? Erlebe, wie Justus, Peter und Bob auf den unheimlichen Fluch der Sheldon Street, die mysteriösen Zeichen der Ritter und den bedrohlichen fremden Freund stoßen, und zwar zeitgleich am selben Tag. Drei Geschichten von drei Autoren führen dich dreimal durch einen Tag, wie er unterschiedlicher nicht verlaufen könnte. Im Zeichen der Ritter. Geheimnisvolle Symbole beunruhigen die Bewohner von Rocky Beach. Was steckt hinter den kryptischen Zeichen, die von einer geisterhaften Gestalt nachts an die Häuser gemalt werden? Und warum verhalten sich einige Bewohner der kleinen Küstenstadt so merkwürdig? Ihre ersten Nachforschungen bringen Justus, Peter und vor allem Bob auf die Spur einer mittelalterlichen Ritterlegende. Je intensiver sie sich mit dem Fall beschäftigen, umso klarer scheint, dass ihnen nur wenige Stunden bleiben, um am unheilvollen Freitag, den 13. Schlimmeres zu verhindern.
Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu, egal wann Thomas das hier veröffentlicht, aber zur ersten, nee, ihr habt schon eine zentrale Folge aufgenommen, oder?
Nein, dieses Jahr haben wir noch keinen, wir haben eine Rotz- und Wasserfolge aufgenommen.
Dann zur allerersten Aufnahme, die Zentrale 2021. Wir haben heute den 31. Januar, glaube ich.
Richtig.
Scheiße kalt draußen.
Aber schön sonnig.
Richtig schön sonnig, ja.
Du weißt doch, egal wann wir aufnehmen, erscheint immer die Sonne.
Ja, also herzlich willkommen zur ersten Aufnahme, die Zentrale 2021. Hallo Thomas Freitag.
Schönen guten Tag, Oliver Hecke.
Hi.
Und auch eine kleine Premiere mal wieder, weil die erste Folge, die wir beide mal wieder alleine machen.
Richtig, ja. Lange her, ne?
Also die Larry Brent Sonderfolge rechne ich nicht mit.
Mhm. Und dann ist wirklich schon lange her.
Die letzte Folge, die wir gemacht haben, war der Höhlenmensch.
Oh, dann ist wirklich schon lange her.
Das ist lange her, genau.
Die haben wir, glaube ich, sogar bei mir aufgenommen.
Richtig.
Ah, die war sogar relativ lustig, fand ich.
So, wollen wir jetzt dieses Geplänkel machen? Wie hast du den Jahreswechsel überlebt? Wie geht's dir? Oder willst du gleich Tacheles reden?
Also, ich weiß nicht. Viele Hörer sagen, wenn wir beide eine Folge machen, ist sie wirklich sehr trocken. Oder was heißt sehr trocken? Aber
fachlicher.
Fachlicher, man kommt schneller zum Punkt. Und ich finde, warum sollte man das nicht beibehalten? Ich habe das nicht als Kritik gesehen. Ja. Übrigens, ich spreche heute zum ersten Mal in dieses neue Mikrofon. Und das ist ja irgendwie ein bisschen anders aufgestellt als die anderen Mikrofone. Und ich muss sagen, das fühlt sich irgendwie, also ich will nicht das Wort Penis schon wieder in der ersten Aufnahme in den Mund nehmen, was, aber es fühlt sich wirklich an, als wenn mir jemand sein Glied ins Gesicht hält. Also so dieses, weißt du, was ich meine?
Es sieht doch so aus.
Es sieht doch so aus. Darum mag Benjamin, glaube ich, dieses Mikrofon hier.
Hart,
so.
Pulsierend.
Also ich glaube, ich werde es heute überleben, aber ich glaube, nächste Mal nehme ich dann wieder mein hängendes Mikrofon, was auch immer das über mich aussagt. Aber damit fühle ich mich doch ein bisschen wohler.
Damals, die erste Besprechung von der Dreitag, haben wir beide gemacht. Da war ich sogar noch positiv überrascht, weil das eine sehr schöne Folgenbesprechung war, nur wir beide. Und ich hatte so gedacht, na mal gucken, wie Olli die Folge gehört. Wir hatten halt, wie gesagt, Fremder Freund, die Peter-Folge besprochen. Und du warst ihr sehr wohlwollend gegenüber.
War ich das, ja?
Das warst du, ja.
Okay. Heute, ich will nicht vorgreifen, aber heute, es wird auch nicht so schlimm. Ich freue mich heute auf die Folgenbesprechung.
Ja. Ja. Wir haben das nämlich beide so beschlossen, dass wir den Dreitag als unser Special lassen.
Genau. Benjamin, du bist raus.
Ja. Ja,
das ist unser Ding hier. Und dementsprechend wird es qualitativ natürlich auch hochwertiger.
Natürlich.
Und durch diese Sachen wie heute, durch diese Aufnahmen werden wir irgendwann mal richtig erfolgreich mit dieser Sache hier.
Genau. Ja, was wollte ich denn sagen?
Also ich merke auch, das ist ja die erste Aufnahme, die ich mit dir mache. Du hast ja mit Benjamin schon Rotz und Wasser aufgenommen. Es ist sehr schwierig, wieder in diesen Plaudermodus reinzukommen, in diesen Podcast-Plaudermodus. Also dumm rumlabern kann man ja so auch. Aber tatsächlich so zwei, drei Sätze gerade auszusprechen hintereinander, das muss man, da muss man erst wieder reinkommen.
Das stimmt, weil wir haben bisher schon eine Stunde ungefähr hier und ja. Wir haben uns ja auch schon privat unterhalten. Und das ist ja dieser normale Plauderton. Aber jetzt der Plauderton, wenn das Mikro an ist, ist ja wieder ein anderer.
Ja, man will ja auch deutlich sprechen.
Ja, und nicht so wild durcheinander.
Und nicht so viele Ausdrücke. Deswegen ist ja ganz wichtig, dass wir uns eine Stunde vorher unterhalten, um erstmal uns auszutoben, alle Ausdrücke rauszuschauen, damit die jetzt hier nicht in den Podcast fallen.
Ja, aber jetzt denkt der so der Hörer irgendwie, ah, die sehen sich zwar oft für den Podcast, aber die haben sich ja bestimmt auch so viel zu erzählen. Aber das ist dann meistens so. Einer, also egal, als ob du oder Benjamin hier reinkommen, dann ist so, und wie geht's? Frag nicht. Okay,
komm. Hast du schon aufgebaut, können wir loslegen? Ja,
so ungefähr ist es. Und zwar, Olli, sprech doch mal bitte aus. Nee, ich mach das jetzt. Pass auf. Wir besprechen heute die drei Fragezeichen und der Dreitag, die Folge im Zeichen der Ritter. Das Buch gibt es keine Nummerierung, weil es ist ein Special und wurde veröffentlicht im Sommer 2011. Der Autor ist Tim Wenderoth. Das Hörspiel ist auch ein Special dementsprechend, also nicht unter der normalen Folgennummerierung.
Ja.
Das wurde wiederum veröffentlicht am 1.10.2010. Die Folge im Zeichen der Ritter ist die Bob-Folge und hat eine Laufzeit von ca. 65 Minuten. Bevor wir jetzt näher auf die Bob-Folge eingehen, Olli, kannst du dich denn noch erinnern an die Fremder-Freund-Folge, die Peter-Folge?
Sehr, sehr dunkel, bis gar nicht. Aber als ich den Anfang von der Bob-Folge gehört habe, habe ich sofort Flashback, wieder, ach, die Restaurantszene stimmt ja, und keine Ahnung, da bin ich wieder reingekommen. Aber ansonsten weiß ich nur noch, wenn ich es mal kurz umreißen darf, es ging da, Peter hatte einen Stalker gehabt, einen
Fan, ja,
mehr oder weniger. Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Die waren halt joggen, er hat ihn verfolgt, er hat Fotos von ihm gemacht und keine Ahnung was. Er hat einen vermeintlich vergifteten Kuchen bekommen, mit einem Rechtschreibfehlern drin. Also in dem Zettel, nicht in dem Kuchen.
Ich habe Rechtschreibfehler in den Kuchen eingebacken.
Aber wie das nachher ausgegangen ist, weiß ich nicht. Also was es nachher damit auf sich hatte, weiß ich nicht.
Ja, und ich hatte ja damals dir schon erklärt, dass es im Dreitag, das Konzept des Dreitags ist, drei Autoren haben sich hingesetzt. Jeder hat ein Szenario entwickelt. Also
es gibt eine Ausgangsposition und ab da haben drei verschiedene Autoren drei verschiedene Geschichten geschrieben.
Richtig, genau. Es ist eine Banalität. Es geht um ein Cola-Glas, ob das im Restaurant umkippt oder nicht. Und der Dreitag ist halt das Prinzip drei Fälle an einem und demselben Tag, aber halt so dieses Was-wäre-wenn-Prinzip. Das heißt, die äußerlichen Gegebenheiten sind immer die gleichen. So, ich sag jetzt mal wie bei Und täglich grüßt das Murmeltier. Weil er verhält sich ja jeden Tag anders, Bill Murray in dem Film. Mhm. Aber zum Beispiel, die Leute um ihn herum machen ja immer das Gleiche. Also die stehen ja jeden Tag um die gleiche Zeit auf, die laufen die gleichen Wege zur Arbeit und so. Das Wetter ist immer das Gleiche. So, alles was passiert, nur der Protagonist selbst kann sich anders
verhalten. Genau, also als Beispiel zum Beispiel diesen Stalker von Peter, auch wenn es in dieser Folge überhaupt nicht um ihn geht, werden sie ihm trotzdem begegnen.
Sie begegnen ihn, aber man weiß es noch nicht. Also, wenn man die Fremder-Freund-Folge nicht kennt.
Na, meine ich ja. Also,
genau.
Also, denn, das ist natürlich die Voraussetzung, dass man schon eine der Folgen gehört haben muss.
Der taucht auf, aber der hat in diesem Hörspiel zumindest hier im Zeichen der Ritter nicht mal eine Sprechrolle. Aber er ist halt unterwegs, nur er spielt halt in dem Sinne keine Rolle.
Wie sind denn diese Folgen chronologisch erschienen eigentlich? Haben wir das auch richtig gehört mit Peter als die erste, Bob die zweite?
Du kannst die hören, wie du willst.
Ja, aber wie sind sie erschienen? Also vielleicht haben sich die Autoren ja was dabei gedacht bei der Reihenfolge der Veröffentlichung.
Also wenn es danach geht, gehst du nach den Farben der drei Fragezeichen.
Oh, also muss man natürlich zuerst, Justus hören, dann hört man Peter und dann hört man Bob.
Andersrum. Das Thema hatten wir schon mal.
Ja, aber das Rote ist doch Nee, das Rote ist Bob.
Stimmt. Ja, wirklich, ich kann mich erinnern, dass als Kind, wirklich als relativ kleines Kind sogar noch, als ich mit drei Fragezeichen in Verbindung kam. Ja, was heißt kleines Kind? Was ist der Unterschied zwischen Kleinkind und Kind? Wann ist man ein Kind?
Das kann dir Benjamin, glaube ich, fachlich ganz genau beantworten, weil es gibt ja Altersstufen. Ab wann ist man bis wann ist man Säugling?
Ja, okay.
Ab da ist man, also, aber ansonsten, ich würde mich jetzt noch nicht mal als erwachsen bezeichnen.
Ja, das sowieso nicht, aber wenn ich jetzt sage, als kleines Kind, bin ich mit 8, 9 Jahren noch ein kleines Kind?
Nö, da bist du ein Kind.
Kind.
Weil ein kleines Kind würde ich sagen bis 5.
Ja.
Weil da ist man wirklich noch so, und ab 5 kann man ja schon sprechen und alles. Und
ist man mit 11 auch noch ein Kind? Oder
nee, das war schon Teenager.
Nee, ich bin der Meinung, Teenager ist man erst mit 12, 13. Es gibt aber eine Zwischenstufe zwischen 8 bis 10 und dann von 10 bis 12, glaube ich, das sind diese sogenannten Tweens.
Na gut, da lass
ich. Also das sind noch keine Teenager, das sind aber auch keine Kinder mehr, das ist so diese Zwischenstufe.
Da lasse ich gerne mit mir handeln, ist in Ordnung, also dass man sagt, ab 13 ist man Teenager, 13, 14, ab 14 ist man ja auch vom Gesetz das erste Mal so die erste Stufe Jugendstrafrecht, also strafmündig. Und aber ich würde sagen, bis 5 Kleinkind, zwischen 5 und 13 von mir aus ist man Kind.
Mhm.
Jetzt wird's noch komplizierter. Was ist denn ein Jugendlicher? Ist das gleiche wie ein Teenager?
Die drei Fahrzeuge sind Jugendliche und die sind 16.
Also ist es gleich wie Teenager. Mhm. Jugendliche sind gleichzusetzen mit Teenager. Teenager ja, ist das coolere, der coolere das, Begriff.
Das ist ja genauso wie mit ab 18 bist du ja vom Gesetz her erwachsen. Ja. Aber wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du machst mit 19, 20 eine Straftat. Ich muss jetzt gucken, wie ich das formuliere, damit ich es nicht zu hochgestochen oder zu lang oder zu unwissend sage. Aber ich weiß, dass bis 21 das Jugendstrafrecht dann noch angewendet wird.
Es kann optional angewandt werden, wenn ein Psychologe die Unreife bestätigt.
Genau. Das heißt, du bist zwar schon längst erwachsen vorm Gesetz, aber du agierst noch im Kopf wie ein Jugendlicher.
Genau, das geht, glaube ich, ab 21 nicht mehr.
Genau.
Es sei denn, man hat wirklich eine feste Diagnose, die sagt, ja, er ist bescheuert.
Und genau, und deswegen für uns wird schon schwierig, wenn ich da jetzt mit meinen 28 Jahren stehe. Ja, und dann habe ich 28 gesagt, 38 schon. Und dann drei Fragen, zwei nie. Ja, Freitag, das geht nicht.
Also ich würde diesen Menschen noch als Jugendlichen bewerten. Mit der Reife eines Zwölfjährigen. Oder sogar Kleinkind.
Ja. Auf jeden Fall, als ich ein Kind war, habe ich dann auch mal mit meinen Kindern so, mit meinen Kindern, was erzähl ich denn, mit meinen Schwestern gespielt, dass wir die drei Fragezeichen sind. Da hat, glaube ich, meine Schwester sogar noch so Visitenkarten gemalt und so. Und meine große Schwester war dann, glaube ich, Justus. Und ich mochte ja damals schon Peter.
Sag mal, hast du gerade gesagt, deine große Schwester war Justus?
Sie hat Justus gespielt.
Ach so, ihr habt, also ich habe gerade nur halb zugehört.
Nein.
Deswegen, ich bin da wieder eingestiegen, wo du sagtest, meine große Schwester war Justus. Und da hat es bei mir Klick gemacht, da stimmt doch was nicht. Aber nee,
sagen wir so, für mich war es natürlich, wenn man anhand der Visitenkarte geht, erster Detektiv Justus Jonas,
richtig,
weißes Fragezeichen. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw, rotes Fragezeichen. Recherche und Archiv, dritter Detektiv Bob Andrews, blaues Fragezeichen. Ich habe wirklich erst Jahre später gecheckt, dass es nach der Reihenfolge geht, Justus, Bob und Peter. Jetzt wird es ja noch verrückter. Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, Bobs Fragezeichen ist im amerikanischen Original nicht rot, sondern grün.
Ja, ja, das haben wir aber auch schon Themen erwähnt.
Ja, privat. Ja, aber jetzt haben wir es mal hier nochmal. Ach so. Also, man weiß auch nicht, woran das liegt. Bami würde jetzt fragen, warum ist das so? Warum haben die im Deutschen einfach gesagt, der kriegt kein grünes Fragezeichen, der kriegt rot? Ist es, ganz kurz, ist das grüne Fragezeichen eingedeutscht worden?
Heißt es Peter?
Ja.
Ich fände grün auch total unpassend. Also, ich glaube, da hat wirklich einer gesagt, Gott, ist das kackhässlich, können wir da nicht was anderes machen.
Ja, oder das war jemand wie ich mit einer Rot-Grün-Schwäche. Ja, hat gesagt, dann das komm, Cover gemacht.
Lass uns rot nehmen.
Ja, irgendwie so. Nein, man weiß das nicht. Das ist wohl irgendwie wirklich in der deutschen Übersetzung damals schiefgegangen.
Aber ist ja voll okay, dass da ein kleines Mysterium hinter ist. Es ist halt eine Kriminal-Jugendbuchreihe, da darf sowas schon mal sein.
Eben. Ja, und um deine Frage zu beantworten.
Ich habe die Frage schon wieder vergessen.
Es ist eigentlich egal, in welcher Reihenfolge du es hörst, aber wenn du chronologisch vorgehen willst, fängst du mit der Justus-Folge an, die wir aber heute nicht besprechen, denn das wird von unserer Dreitag-Besprechung das große Finale 2023.
Großartig, freue ich mich drauf. Stell ich mir jetzt schon mal einen Wecker.
Macht es.
Ich würde ganz kurz nur ganz kurz drauf eingehen, auf die Sprecher, weil ansonsten würde ich gerne während der Szene dann erst darauf eingehen. Also wir haben Douglas Welbert, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn ich mir die Sprecher erst, nachdem ich die Folgenvorbereitung abgeschlossen habe, erst angucke, weil somit kann ich nicht mehr auf die Sprecher achten. Douglas Welbert ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen, dass es Douglas Welbert ist.
Aber du kennst ihn.
Ich kenne ihn, Larry Brand zum Beispiel und auch hier Vogelscheuche-Folge, Ameisenmensch.
Nein.
Nee, das ist ein
Höhlenmensch.
Anderer. Höhlenmensch.
Da spricht er diesen,
genau,
hab ich verwechselt. Nicht Dr. Hoffer, das ist ja der Niesende und hier dein Liebling Eckhard Dux.
Ja.
Dr. Brandon spricht er da.
Denn ist mir nicht aufgefallen, dass Ian Bush von Sky Dumont gesprochen wird. Der. Und Lukas Sperber, also zwei. Warum? Achso, gibt es da einen Jungen? Es gibt einen Jungen.
Die gucken noch später einen Film, Olli.
Achso, und da wird der Junge wird von Lukas Sperber.
Genau, weil da sind sie doch noch Kinder.
Okay, finde ich sehr schade, dass ich nicht drauf geachtet habe auf Sky Dumont. Steve wird von Sascha Dräger gesprochen. Und der Radiosprecher im Hintergrund, den wir noch hören, das ist Tobias Meister. Das ist die Stimme von Kiefer Sutherland.
Und Brad Pitt.
Und Brad Pitt. Da kommt noch eine Gastrolle, auf die ich noch nicht eingehen möchte, weil die hat mich sehr gefreut.
Mhm.
Ja, ich habe gehofft, die hat tatsächlich eine etwas größere Rolle, aber war nicht der Fall. Aber finde ich sehr schön. Diese Folge hat zwei, ich nenne es mal Easter Eggs oder Fanservice, zwei sind mir nur aufgefallen. Ja. Wahrscheinlich sind es sogar mehr.
Ja, auf die würde ich dann noch eingehen.
Genau, also ich vielleicht kann ich die zwei übernehmen und du übernimmst die anderen.
Hat es was mit Kindern zu tun, die ein vierbeiniges Wesen mit sich rumschleppen?
Unter anderem, ja.
Okay, gut, weil in meinen Notizen ist das schon relativ, glaube ich, weit oben, theoretisch. Trivia habe ich hier, aber das kann ich ja hinten anstellen.
Ja,
das lassen wir. Pass auf, wir machen uns immer viel zu viel Gedanken, weil, liebe Hörer, das ist so, Olli und ich, wir lassen uns nicht gerne in die Karten gucken. Was manchmal ein bisschen diese Besprechung, die wir beide machen, torpediert. Weil wir kommen hier mal an und irgendwie so, ja, mir ist was aufgefallen.
Ja, ja, genau. Aber es ist auch, wenn wir zu dritt sind, ganz oft so. Dann sagen wir so, ich fand da eine Stelle und dann sagt, will er das aber nicht sagen, weil er will ja diesen Point haben dann in der Aufnahme. Ja. Ja.
Und dann ist es hier wirklich so, dass man, vorhin auch zum Beispiel, ich habe was für den Ablauf für heute, für diesen Podcast dir gesagt, du guckst mich schon so an wie, ja, aber da reden wir doch später drüber. Ich so, ja, ich will dich doch dann nur einbinden. Weil da hattest du, glaube ich, wieder richtig Schiss, so, der will jetzt schon darüber reden.
War ein bisschen anders. Ich, als wir hier ein bisschen zusammensaßen, ein bisschen Vorbesprechung gemacht, habe ich so gesagt, na, ich fand die Folge so, Thomas so, hallo, wir reden hier nicht über die Folge, wir reden nicht über die Folge. So, und zwei Minuten später sagt Thomas so, also es geht ja in der Folge um die Tempelritter. Und ich so, aha, ich darf nicht mal ausatmen und er sagt, und er spricht hier über die Tempelritter.
Ja, aber das ist dann auch so wieder so, dieses, einer von uns beiden sagt was Argloses, tritt dem anderen auf den Schlips und dann so, und jetzt fängt er hier wieder an, ich werde ihn töten.
Ja, zwischen uns ist immer, brennt immer so eine Dynamitstange.
Ich werde das nie vergessen, ist ja noch nicht so lange her, als wir unser Special für Larry Brent aufgenommen haben, was ja Ollis Baby war, weil Olli unbedingt über Larry Brent sprechen wollte und auch die Vorbereitung und den Schnitt gemacht hat. Es ist ja kein Geheimnis, es betrifft uns ja alle, manchmal hängt man, wenn man was erzählen will und dann wühlt man seine Notizen oder man ärgert sich, dass man es nicht automatisch aus dem Gedächtnis abrufen kann und dann möchte man dem anderen, man möchte reinspringen und ihm helfen und dann kommt es aber bei dem anderen wieder so an wie nach Motto, jetzt wollte ich das erzählen und jetzt drängt er sich wieder rein und das war irgendwie auch so eine Situation zwischen uns, dass ich viele Fakten noch auf Tasche hatte, die du eigentlich vorbereitet hattest. Und dann weiß ich noch ganz genau, ihr müsst euch vorstellen, Olli drückt auf den Knopf, dass die Aufnahme endet, nimmt seinen Kopfhörer ab, guckt mich wirklich böse an, atmet zweimal durch. Thomas, wir sind beide Alpha-Männchen. Wir wollen beide immer was machen und sagen.
Ja, da waren ein paar Punkte, wo ich echt schon kurz davor war, die Aufnahme abzubrechen. Also das war, weil du warst auch so ein bisschen pissig drauf. Du mochtest die Folge nicht so richtig. Ja. Und ich hatte so ein bisschen ein Gefühl, dass du es widerwillig gemacht hast. Eine ähnliche Situation hatten wir übrigens, wo wir die Funkfüchse-Folge besprochen haben. Da hast du mir auch alle Fakten weggenommen. Da muss ich zu deiner Verteidigung aber auch sagen, ich war da echt scheiße drauf an dem Tag. Schlecht vorbereitet für den Inhalt, sagen wir mal. Und habe mich, glaube ich, so oft versprochen, dass du doch richtig viel zu schneiden hattest.
Wenn ich daraus mal eine Outtakes-Folge mache, mein Lieber.
dann bin ich raus.
Dann bist du wirklich raus. Aber wo du gerade gesagt hast, irgendwie mit dem, mir hat die Folge nicht gefallen und ich wirkte leicht widerwillig motiviert. Jetzt weißt du mal, wie es mir geht, wenn ich mit dir in drei Fahrzeugen bespreche.
Jedes Mal, ja, tut mir leid. Aber also saß ich an dem Tag so ein bisschen vor dem Spiegel und dachte, Mann, bin ich ein ekelhafter Typ.
Ja.
Aber ist okay, ich kann damit leben.
Nochmal kurz zum Inhalt des Dreitags selber. Die drei Fragezeichen der Dreitag erschien, eine Premiere in der Editionsgeschichte der drei Fragezeichen, 2010 zuerst als Hörspiel bei Sony BMG, um dann anschließend in Buchfassung ausgearbeitet zu werden. Ursprünglich war diese Folge 2007 als Special der Parallelserie Die Drei konzipiert worden. Und zwar Die Drei, nochmal zur Erklärung. Es gab ja einen Rechtsstreit von 2005 bis 2008, in der keine drei Fragezeichen-Geschichten als Hörspiel veröffentlicht wurden. Mhm. In dieser Zeit hat aber das Label Europa eine Serie namens Die Drei rausgebracht. Und irgendwann werden wir das auch mal wirklich thematisieren. Da möchte ich diesen ganzen Rechtsstreit hier nochmal aufarbeiten. Ich muss
mir so eine Folge auch mal anhören, weil es ist wahrscheinlich mit den gleichen Sprechern, nehme ich an.
Richtig.
Und die ist bestimmt bloß ein bisschen anders, weil bestimmt die Visitenkarte nicht so vorgelesen werden darf oder die sich nicht die drei Fragezeichen nennen dürfen, wie sie es sonst immer tun.
Es ist ein bisschen kompliziert, weil damals die Erben von dem Erfinder Robert Arthur, die haben die Rechte an den ersten 10 Folgen, die halt der Erfinder geschrieben hat, an Europa irgendwie verkauft. Dadurch war das ganz kompliziert, weil niemand wusste, wie es die rechte Frage, hat es der Kosmos Verlag, dann hat Europa gesagt, wir dürfen jetzt aber auch das machen. Und dann haben die halt sich zerstritten, dieses Bündnis aufgeknüpft, sage ich jetzt mal. Und dann hat halt Europa gesagt, dann machen wir jetzt weiterhin Hörspiele, wir dürfen es aber nicht mehr die drei Fragezeichen nennen, weil die drei Fragezeichen ist eine eingetragene Warenmarke vom Kosmos Verlag. Deswegen sind sie auf die drei gekommen, mit dem Untertitel Neues aus Rocky Beach. Und ja, es sind die gleichen Sprecher, es sind auch die gleichen Macher. Da sitzt auch Heike Dine Körting am Regiepult.
Das ist eigentlich genau das Gleiche, außer der Name. Ja. Und inhaltlich müssen sie ein bisschen um den heißen Brei herumreden, sag ich mal, teilweise.
Die Visitenkarte zum Beispiel in diesen Hörspielen wird nie vorgelesen.
Genau, das ist ja einfach, man lässt es einfach weg. Insofern, man lässt den Namen die drei Fragezeichen weg. Und dürfen denn die drei Protagonisten auch Justus, Peter und Bob heißen?
Nein. Wie heißt wohl Justus da in diesen Hörspielen?
Jupiter Jones.
Richtig.
Ach, der darf seinen richtigen Namen da haben, also seinen aus den USA, den darf er haben?
Jetzt würde Benjamin sagen, na, der Name Justus Jonas ist doch eingedeutscht. Ist in dem Sinne eine Erfindung vom Kosmos Verlag, um so runterzubrechen.
Wie heißt Peter? Bimbo?
Den nennen sie auch Peter.
Okay. Und Bob?
Bob heißt im Original auch Bob. Bob Andrews. Also okay. Robert Andrews heißt er ja eigentlich, ja. Aber Bob ist Bob. Und Peter heißt eigentlich, also der heißt Peter Shaw, aber in den Originalbüchern wird der mal abgekürzt mit Pete. Mhm. Aber ich glaube, das wollten sie dann wieder für die Serie Die Drei nicht, weil die Leute so an Peter gewohnt waren. Und da er offiziell Peter Shaw, ganz kurz, jetzt erzähl ich Scheiße. Er heißt nicht Peter Shaw, er heißt Peter Crenshaw. Denn so heißt Peter eigentlich im Original, Crenshaw. Mhm. Und wahrscheinlich haben sie das damals auch runtergebrochen, damit es für Kinder leichter auszusprechen ist. Also Jupiter Jones, Peter Crenshaw und Bob Andrews.
Bob Andrews, ja. Wahnsinn.
So, dann kommen wir jetzt ganz kurz zu dem Autoren von diesem Special im Zeichen der Ritter. Das ist nämlich Tim Wenderoth. Über Tim Wenderoth findet man im Internet relativ wenig, weil das ist ein Pseudonym. Und zwar hat er für die Serie Die Drei die Folgen geschrieben, Zug um Zug, Folge 4.
Also Thomas zeigt mir hier gerade die Kassetten.
Ja, bitte nicht kaputt machen, die sind wertvoll.
Ach, nicht kaputt machen, verdammt.
Es gibt die Hörspiele nicht mehr im freien Handel zu kaufen.
Okay, da hast du mal geguckt, was so eine Kassette jetzt an Wert hat?
Ja, ich sehe immer in diesen Facebook-Gruppen bei Facebook.
9 Euro.
Ja, Minimum.
Minimum 9 Euro, krass.
Wenn dann
lege ich sie mal ganz vorsichtig wieder zurück.
Aber meistens verkaufen sie die noch komplett. Insgesamt sind 8 Hörspiele erschienen und ein Special.
Zählen auch nicht in die Reihenfolge, in die Folgen, Nummerierung der normalen Folgen, dann sehe ich hier Nummer 4.
Ja, sie haben einen schönen Trick gemacht, weil damals 2005 endete offiziell die Serie Drei Fragezeichen mit Folge 120. Mhm. Und die haben in jedem Cover von die drei immer die entsprechende Zahl versteckt. Ich sehe es jetzt hier gerade nicht, aber irgendwo hier in der 4 ist auch eine 124 versteckt im Cover. Mhm,
okay.
Dass man halt sagt, es geht eigentlich weiter.
Hat man denn, als man wieder drei Fragezeichen aufnehmen durfte, hat man denn auch angeknüpft an die eigentliche Folgenzahl oder ist man dann tatsächlich mit 121 in die nächste Folge?
Ist man wieder.
Ist mit 121.
Also okay. Das nennt sich so Interim-Serie. Mhm. Ja, wie gesagt, kriegst du nicht mehr im freien Handel, aber
hast du alle 8?
Ich habe alle 8, auch auf Kassette.
Okay.
Plus das Special. Es gab noch wirklich so ein interaktives Hörspiel, wo du entscheiden konntest, okay, gehen sie jetzt nach links, gehen sie nach rechts.
Ja. Weißt
du?
Wie steuert man es denn in der Kassette?
Es ist nur auf CD erschienen, weil auf Kassette geht es nicht. Ja?
Doch, ich hatte das schon mal. Und zwar,
was?
Ja, es gibt es. Aber da hatte man auch einen speziellen Kassettenrekorder, der mit bei war.
Okay.
Und der hatte so, wahrscheinlich war das Band in mehrere Spuren aufgeteilt. Mhm. Er meinte so, das war eine Batman-Folge. Wenn Batman jetzt das und das machen soll, dann drück auf deinem Player die 3. Und dann hat man die 3-Taste gedrückt und dann hat der Kassettenrekorder kurz was gemacht und dann ging es weiter mit.
Echt? Sowas gab's?
Sowas gab es.
Okay.
Muss mal googeln, ob ich das irgendwie noch finde, dieses Gerät.
Krass.
Aber ja, gut, das war schon eine große, artige Sache.
Aber 2006, zu diesem Zeitpunkt, gab es dieses wahrscheinlich auch nicht mehr im freien Handel zu kaufen, dieses Gerät.
Wahrscheinlich gab es auch nur ganz kurz, denke ich mal, weil ich glaube, das war technisch ein ganz schöner Aufwand.
Könnte ich mir auch vorstellen. Krass. Ja, wie gesagt, Tim Wenderoth hat diese beiden Folgen beigesteuert zu der Serie Die Drei. Und wie ich ja eben schon in der Beschreibung vorgelesen habe, war ja der Dreitag auch für Die Drei vorgesehen. Das haben die schon so 2007, 2008 entwickelt. Dann haben sich aber Kosmos und Europa geeinigt und Drei Fragezeichen gingen ganz normal wieder weiter. Und irgendwie haben sich ja aber dann Kosmos und Europa aber trotzdem wieder verständigt, dass man gemerkt hat, wir sind wieder vollwertige Partner, weißt du, scheiß auf das, was früher war. Und man hat wieder das Konzept von dem Dreitag rausgekramt und dann unter Drei Fragezeichen veröffentlicht. Und dieser Tim Wenderoth, wie gesagt, habe ich jetzt wenig gefunden im Internet. Also hier steht, der wäre 1971 in der hessischen Wetterau geboren. Und sein Name ist ein Pseudonym für einen deutschsprachigen Schriftsteller und Staatsbediensteten. Er möchte auch anonym bleiben.
Also es ist gar nicht sein richtiger Name.
Genau.
Sondern es ist so ein Künstler.
Richtig. Bislang hatte er in jeder von ihm geschriebenen Hörspielfolge einen kleinen Gastauftritt. In die drei, phonetisch geschrieben, also das E ist eine 3, die Zahl 3. Zug um Zug ist er als Doc Brown, in die 3 der kopflose Reiter als Lastwagenfahrer und in die 3 Fragezeichen und der Dreitag als Bedienung zu hören. Er ist nämlich dieser Barmann, der später kommt.
Ah ja, okay. Ich habe den jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Eigentlich wollten wir diese Folge ja schon vor 4 Tagen besprechen. Aber
musst du das wieder erwähnen?
Aber es schien die Sonne. Deswegen hatten wir keine Lust. Und heute scheint zwar auch die Sonne, aber wir
müssen es machen.
Wir müssen es jetzt wirklich mal machen.
Ja, sonst kriegen wir Ärger vom Chef.
Genau. Das geht natürlich nicht.
Ja.
Wollen wir anfangen?
Der Klappentext.
Wollen wir anfangen? Gibt's noch irgendwie? Natürlich gibt's noch eine Sache. Olli,
ja?
Du darfst den Klappentext vorlesen.
Oh, was für eine Ehre. Das ist, also, dass ich Benjamins Rolle, das setzt mich jetzt auch wieder.
Das sagst du jedes Mal.
Extrem unter Druck.
Jedes Mal, wenn wir eine Folge allein machen.
Das ist doch immer was ganz Besonderes. Die 3 Fragezeichen im Zeichen der Ritter. Geheimnisvolle Symbole beunruhigen die Bewohner von Rocky Beach. Was steckt hinter den kryptischen Zeichen, die von einer geisterhaften Gestalt nachts an die Häuser gemalt werden? Und warum verhalten sich einige Bewohner der kleinen Küstenstadt so merkwürdig? Ihre ersten Nachforschungen bringen Justus, Peter und vor allem Bob auf die Spur einer mittelalterlichen Ritterlegende. Je intensiver sie sich mit dem Fall beschäftigen, umso klarer scheint, dass ihnen nur wenige Stunden bleiben, um am unheilvollen Freitag, den 13. Schlimmeres zu verhindern.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Also das, da habe ich keinen Danke für verdient. Das war viel zu stümperhaft. Aber trotzdem danke für dein nettes Entgegenkommen.
Vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir wirklich anfangen. Ich hatte ja damals schon bei der Fremder-Freund-Besprechung erzählt, dass ich ja hier in Berlin damals bei der Record-Release-Party war von dieser Folge.
Das hast du erzählt. Hm? Da bin ich tatsächlich auch bei den Recherchen dieser Folge, da haben die auch in Trivia geschrieben, dass wirklich, jeder hatte ja eine Folge, also die 3 wurden ja getrennt, die 3 Sprecher bei der Record-Release-Party. Und man konnte sich auswählen, von wem man die Geschichte hören möchte, ne?
Weil es zu aufwendig gewesen wäre, also hätte den zeitlichen Ablauf des Abends gesprengt, dass sie gesagt haben, wir können nicht alle 3 Hörspiele hintereinander spielen. Deswegen wurden die Zuschauer aufgefordert, wer ist euer Lieblingsfragezeichen? Bob! Ja, dann geht ihr bitte in den Saal.
Aber links. Das war eine Lesung und kein Spiel, richtig? Weil es hätte ja zum Beispiel niemand die Rollen der anderen beiden übernehmen können, weil die kommen ja trotzdem vor in jeder
Folge. Nein, so eine Record-Release-Party funktioniert so, du sitzt da und du hörst das Hörspiel.
Ach so, und der andere sitzt dabei und hört es auch. Das ist ja spannend.
Jens Wawrczeck, Oliver Rohrbeck und wie heißt er? Andreas Fröhlich. Bob Andrews. waren an dem Abend ja persönlich da. Und ich hatte das damals schon erzählt. Ich bin dann mit meinem Kumpel, wir haben uns für die Bob-Folge entschieden und sind dann in den entsprechenden Saal gegangen. Und dann war Andreas Fröhlich vorne auf so einer kleinen Bühne und hat dann nochmal sich bedankt für alle Leute, die das Interesse an seiner Folge haben. Aber er ist ja auch das beste Fragezeichen.
Das hat bestimmt jeder der 3 gesagt.
Genau, das haben wir damals
auch. Haben wir bestimmt auch abgesprochen.
Genau, diesen Gag haben wir damals auch in unserer Fremder-Freund-Folge gemacht. Ja, genau. Okay. Wir wiederholen uns eigentlich immer nur. Aber natürlich hat es jeder gemacht. Das wird auch der, ich kann ja jetzt nicht für Oliver Rohrbeck sprechen, aber der wird bestimmt auch gesagt haben, oh, lauter Justus-Fans hier. Naja, Justus ist ja auch der Beste. Wer ist denn Justus? Oh, das bin ja ich.
Hätte ich geschrien, nein, Peters Saal ist viel voller.
Ja. Und damals war das aber dann so, ich kann mich noch genau erinnern, wir hören die Folge und vielleicht ist es dir aufgefallen, es ist ja die Bob-Folge.
Ja, das ist mir aufgefallen, tatsächlich.
Ziemlich zu Beginn widmet sie sich, ist der Fokus mehr auf Justus und Peter, habe ich so das Gefühl. Jedenfalls beim ersten Mal hören kam das so rüber, dass es nur um Justus und Peter geht. Mhm. Und mein Kumpel guckt mich so an und sagt so, geht's in der Folge nicht um Bob? Aber das kommt ja dann alles noch.
Genau. Aber tatsächlich kommt Bob tatsächlich ein bisschen zu kurz. Also Benjamin würde sich sehr aufregen darüber, dafür, dass es eine Bob-Folge ist. Oh, dieses Mikrofon ist wirklich anstrengend. Man muss wirklich richtig rangehen. Man muss ihn richtig in den Mund nehmen fast, um hier richtig reinsprechen zu können. Ohne wieder anzüglich klingen zu wollen.
Die Folgenbesprechung.
Fangen wir doch einfach an.
Ich würde mal mit dem Intro beginnen. Ich würde sagen, das ist die lange Version. Wird die immer so lang ausgespielt?
Ja, ich habe ja nochmal zum Vergleich nochmal in alle 3 Folgen reingehört. Ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung auch nochmal komplett die Justus-Folge gehört. Einfach so, um die Verbindung zu haben mit dem, was so im Hintergrund passiert. Und die Peter-Folge habe ich mir aber nicht nochmal angehört, sondern nur den Anfang mit dem Cola-Glas. Mhm. Aber es ist immer so lang.
Ach so, okay.
Also ich habe mir das notiert, Szene 1 im Restaurant in Klammern Cola-Gate.
Cola-Gate, ja. Die heißt auch übrigens auf der CD irgendwas mit Cola. Die Cola, glaube ich, heißt sie da.
Die Cola, ja. Spannend, ne?
Wahnsinn.
Warte, ich gucke im Buch nach. Wie heißt wohl das erste Kapitel? Warte, Olli.
Spannung. Verrückt, die Cola. Ich bin jetzt echt, das muss ich erst mal sacken lassen.
Nee, du fängst jetzt an.
Okay, also wie wir schon besprochen haben, es ist wieder Ausgangspunkt die Restaurantszene. Wieder, wie in der Peter-Folge, die wir schon besprochen haben, arbeitet Bob wieder an dem Protokoll des letzten Falles und wieder hat Justus Hunger. Er erwähnt auch wieder sein Flohmarkt-Schnäppchen und zwar hat er diesen Novalux T800-Projektor erstanden, der bestimmt auch nochmal, der in dieser Folge auch seinen Auftritt hat, ja. Und Bob beendet endlich das Protokoll und damit ist der Fall abgeschlossen. Und dann hört man, glaube ich, noch Peter, wie er sagt, ja, ganz schön viele Namen und so hatte dieser Fall. Also, was mich würde viel mehr dieser Fall interessieren, an dem Bob, wo Bob das Protokoll geschrieben hat, als der Kram, den wir hier eigentlich hören und besprechen. Und wieder wird mit der Speisekarte die Cola berührt. In der letzten Folge wurde sie ja umgestoßen. In dieser Folge wird sie aber nur fast umgestoßen. Also, sie können es gerade noch retten, ja. Deswegen muss nämlich Peter auch nicht auf Toilette und deswegen nimmt diese Geschichte nämlich auch eine ganz andere Handlung an.
Sehr gut, Olli. Sehr gut zusammengefasst. Ich könnte jetzt nochmal alles wiederholen, mache ich aber nicht.
Danke.
Ja? Das ist übrigens die einzige Folge von der Dreitag, wo die Cola nicht umkippt.
Okay.
Dadurch bleibt auch die Zeitung trocken und das ist nämlich wichtig.
Genau, weil da kamen sie nämlich die ersten Instrumente drin für ihren Fall.
Genau, denn es ist jetzt so, sie konnten ja, also Bob konnte Schlimmeres verhindern, indem er das Cola-Glas aufgefangen hat, es ist nicht umgekippt. Dadurch bleibt auch Peters Hose trocken für die Folge Fremder Freund. Er muss nicht auf Toilette, du hast es schon gesagt.
Genau.
Und die Rocky Beach Today, die mit der Bob die ganze Zeit da rumfuchtelt, die bleibt trocken. Apropos trocken. Justus bemerkt trocken, dass Peters Aktion unnötig war, da ihre Speisekarte ja unter Bobs Zeitung liegt.
Was für eine Überleitung.
Oder?
Wow, hast du das so aufgeschrieben oder
hab
ist
das
gerade spontan? Achso.
Okay. Nein, nicht die Überleitung, aber ich habe gerade das Wort trocken genommen und sehe in meinen Notizen, ach, da steht da trocken.
Wahnsinn, wirklich.
Sehr kleiner gut. Unterschied im Buch. Grinst Justus amüsiert und zeigt triumphierend die Speisekarte vor. Im Hörspiel wirkt es so ein bisschen so wie, Peter, das war jetzt aber unnötig. Das hätte nicht sein müssen.
Weil hier ist ja die Speisekarte.
Ja.
Du Vollonk.
Und im Buch freut er sich.
Ja.
Ja. Sein Handy klingelt jedenfalls. Mhm. Während Bob und Peter sich zanken, rempelt, hör genau zu.
Ja.
Ein Gast rempelt im Hintergrund einen Kleiderständer um.
Nicht einen Kleiderständer. Das ist der Kleiderständer in dieser Geschichte.
Im Buch wird dieser Kleiderständer habe ich echt Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, als hölzerner Kaktus beschrieben.
Ich könnte mir das, also so ein hölzerner Kaktus ist, glaube ich, nicht so, wie du das vorstellst, dass überall was rauskommt, sondern es ist wirklich nur ein Holzstab, wo oben halt, wie eine Frisur, möchte ich mal sagen, so 6-7 Stäbe rauskommen.
Ja, das kenne ich.
Ich glaube, das ist der hölzerne Kaktus.
Aber ich habe mir wirklich so einen richtigen Kaktus wie so ein Kunstobjekt vorgestellt.
Das finde ich sehr schön, ja. Weil es ist bestimmt eine amüsante Vorstellung gewesen.
Auch amüsant ist, während man im Hörspiel so von der Soundkulisse denkt, der hat einfach nur den Kleiderständer umgestoßen, wird im Buch gesagt, er liegt auf dem Boden und guckt aus einem Haufen von Jacken raus.
Ist ja süß. Finde ich übrigens gut, dass du immer wieder das Buch parallel liest. Das sind immer noch interessante Informationen für mich. Aber dieser Kleiderständer spielte doch auch in der Peter-Rolle, in der Peter-Folge eine Rolle, ne?
Da rennt
er doch fast dagegen, als er dieses Vibe anmacht.
Stimmt. Da rennt er dagegen.
Genau.
Und
also er scheint wirklich ungünstig aufgestellt zu sein, wenn ich das mal hier bemerken darf.
Ja, fast zum Schluss von dieser Folge hat der Bob nochmal eine kleine Begegnung mit dem Kleiderständer. Aber dazu kommen wir später.
Genau. So, Justus am Telefon. An ihrer Hauswand? Mit roter Farbe? Und Sie sind sicher, dass es sich nicht um ein Graffiti von irgendwelchen Jugendlichen handelt? Moment, Sir. So, was sagt Bob jetzt?
Weil die Zeitung ja dieses Mal trocken geblieben ist, anders als in der Peter-Folge, kann, während Justus telefoniert, Bob in der Zeitung blättern, weil er kriegt es ja mit. Und dann deutet er so auf das Papier und dann so, guck mal, Justus, hier, in den letzten Tagen wurden ganz schön viele Graffitis gesehen. Und dadurch nehmen sie den Typen am Telefon ernst.
Na gut, in der Zeitung, das habe ich zumindest notiert, vielleicht habe ich da was falsch gehört, steht tatsächlich, dass irgendwelche Jugendliche wieder Häuser bemalen.
Also,
Irgendwelche Schmierfinken. Also da hätte ich jetzt nicht, da hätte ich jetzt gesagt, ja, es sind irgendwelche Jugendlichen, wollen Sie da jetzt Detektive anheuern?
Na, ich glaube, in der Justus-Folge ist es so, da wird die Zeitung nass. Und dadurch kann halt Bob Justus nicht zeigen, guck mal hier, da steht ein Artikel über so eine Schmierfinken. Da sagt dann Justus zu dem Anrufer, naja, vielleicht waren es nur Kinder, irgendwie
Jugendstreich. Dann nimmt er den Fall da nicht an, wahrscheinlich.
Nee, der Typ legt einfach auf, weil er sich nicht ernst genommen fühlt. Und hier fühlt er sich ernst genommen, weil die Detektive sagen, ja, ich sehe gerade, sie haben recht, da ist ja schon ein bisschen was passiert in den letzten Tagen.
Ja, also auf jeden Fall vereinbart Justus einen Termin mit dem
Anrufer. Genau. Der Anrufer heißt übrigens Mr. Busch. Sie fragen nach seiner Adresse und sie würden ihn später aufsuchen.
Ich habe übrigens nachgeforscht, hier ist nicht der Altpräsident gemeint. Bob murmelt noch irgendwas im Hintergrund. Schon der dritte Fall, bla bla. bin mir nicht, achso, ich bin, und dann habe ich geschrieben in Klammern, ich bin mir nicht sicher, ob ich der Story gerade folgen kann. Aber jetzt, ja, jetzt mit deiner Erklärung und jetzt, wo wir unsere Fakten zusammenbringen, bin ich wieder voll auf dem Laufenden.
Ich habe einen Trivia-Fact, Olli.
Ja, ich freue mich.
Der Autor, Tim Wenderoth,
ja,
ist auch eine Zeit lang, als damals die Folge erschienen ist, bei rockybeach.com unterwegs gewesen und hat in dem Forumsbeitrag zu der Folge ab und zu kommentiert, mhm, wenn da Leute irgendwas aufgefallen ist und Fragen hatten. Denn ja, es ist ja kein Geheimnis, das Konzept der Folge des Dreitags, es ist ja schon sehr selbstreferenziell. Also viele Anspielungen auf die Serie selbst, mhm, aber auch auf
andere Europa-Produktionen.
Andere Europa, aber auch auf aktuelle hier Pop-Kultur.
Das war doch in der Peter-Folge ganz geil eigentlich. Da haben sie doch dieses Detektiv-Casting gemacht. Mhm. War das die Folge?
Ja.
Da war ja ein Ding nach dem anderen.
Das finde ich auch, ist ein Highlight von der
wirklich,
Folge.
Wirklich ein ganz großes Highlight, hat großen Spaß gemacht.
Pass auf, jetzt wird es nämlich wirklich kompliziert. Laut Tim Wenderoth, man hört jetzt im Hintergrund den Radiosprecher.
Genau. Er kündigt an, dass jetzt endlich das Echtzeit-Hörspiel Das Geisterschloss weitergeht.
So, pass auf, der Radiosprecher ist doch Tobias Meister alias Brad Pitt, mhm, alias Kiefer Sutherland. Mhm. Kiefer Sutherland hatte doch die Serie 24. Kennst, mhm, du die?
Ja, ich habe die erste Folge gesehen und fand die so langweilig, dass es bei der ersten Folge geblieben ist.
Kannst du das Konzept von 24 beschreiben? Ja,
und zwar ist das eine Echtzeit-Fernsehserie. Und zwar hat diese Folge 24, hat genau 24 Folgen. Jede Folge von denen geht genau eine Stunde. Und diese Stunde läuft auch parallel in der Folge. Also diese Folge spielt auch genau in dieser Stunde. Also es ist wirklich, es vergeht in der Folge auch nur eine Stunde.
Ja.
Und das Konzept fand ich mega interessant, aber die Umsetzung fand ich mega langweilig.
Und jetzt denk nochmal nach. Kiefer Sutherland, gesprochen von Tobias Meister, mhm, Echtzeitserie.
Ja.
Und der Radiomoderator, auch Tobias Meister, kündigt hier das Echtzeithörspiel Geisterschloss an. Das ist gewollt. Ist Meta.
Kann ich mir auch vorstellen, dass es gewollt ist, ja.
Ist aber ein bisschen zu gewollt, ne?
Aber warum, er hätte das ja auch 24 nennen können. Oder 26 nennen können. Ja,
Geisterschloss ist aber wieder eine Referenz auf die Serie 3 Fragezeichen.
Na, aber heißt die Folge nicht das Gespensterschloss?
Ja, aber es gibt auch Leute, die nennen es das Geisterschloss. Benjamin zum Beispiel, der hat damals bei unserem YouTube-Kanal unsere allererste Folgenbesprechung das Geisterschloss genannt.
Ich glaube, die steht auch so da drin. Das ist mir letztens erst aufgefallen, wo ich sage, da auf so eine Sachen lege ich doch ein bisschen Wert, dass die Folgen dann richtig, heißt ja nicht zum Beispiel das Monsterschloss oder so, heißt schon Gespensterschloss. Aber ist okay, ich will ja nicht so kleinlich sein.
Ich habe noch einen Funfact. Mhm. Und zwar der Radiosender nennt sich KTHY.
Ja. Warte mal, also Buchstaben, ich tue mich immer schwer mit den englischen Buchstaben. Also K, also Kaufmann, Theodor, wie ging's weiter? K?
Heinrich.
Ida.
Ida, ja. Ignoriere mal das K. Das THY steht für die Anfangsbuchstaben der drei Autoren von diesem Special. Also Tim Wenderoth, mhm, Henrik Buchner, Ivar Leon Menger.
Gut, aber warum haben die denn das K da noch mit reingelegt?
Weil das K, glaube ich, für die Frequenz steht oder so. Wie heißt, das ist jetzt wirklich eine Nerdquiz-Frage, wie heißt der Radiosender von Simpsons?
Boah.
Mit Bill und Marty.
In einer Folge heißt der Radio Zombie. Komme ich nicht drauf. Da bin ich zu weit raus aus den Simpsons auch mittlerweile.
KBBL.
KBBL, okay. Achso, und dann kann es wirklich sein, dass K halt in Amerika für irgendeine Frequenz halt steht.
Könnt ihr mir vorstellen.
Weil ganz ehrlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich kann jetzt zwar keine Referenzen nennen, aber ich glaube, alle Radiosender fangen irgendwie mit K an. KW, K irgendwas, K hier, K da.
Jetzt ist aber die Frage, ist es wieder nur so, weil zum Beispiel diese Telefonnummer in Filmen in den USA.
555, fang immer mit 555
an. Aber das ist speziell für Filme.
Damit also, keine echten Telefonnummern genannt
werden. Genau, es gibt die Vorwahl 555, mhm, im richtigen Leben nicht. Das ist nur für Filme und Serien.
Genau, dann kann es natürlich sein, aber warum sollte man das, gut, bei Radiosendern, die kann ich doch irgendwie nennen. Ja, da muss ich ja nicht irgendwie eine Frequenz nennen. Also da kann man ja auch Kalifornien am Morgen, gut, so würde man keinen Radiosender heißen, weil der würde dann nur morgens aktiv sein. Aber warum sollte man, ergibt sich für mich der Sinn jetzt nicht.
Und da haben jetzt auch die Recherchen für mich gefehlt, die Zeit.
Ja, ist ja aber nicht schlimm. Aber gestimmt, ist mir aufgefallen, jede Dings beginnt mit 555. Und in Deutschland gibt es sowas nicht, weil diese Telefonnummer in Skandal um Rosi, die gibt es ja wirklich.
Gut. 555 Schuh.
Dr. Schuh. Ja gut, wir schweifen ab.
Ja.
So, dann darfst du jetzt weitermachen.
Okay. Um die Szene zu beenden, Peter fragt ironisch, seit wann sie sich um Graffiti kümmern. Sie seien doch selbst Schmierfinken. Dann fragt Bob verwundert, wieso? Ja, Denk mal dran, wie oft du schon mit deinem roten Fragezeichen, mit deiner roten Kreide Fragezeichen an die Wand geschmiert hast.
Den Witz habe ich bewusst übersprungen, weil ich den ganz schlecht fand. Unwissend allerdings, dass am Ende diese Sache noch mal ein bisschen aufgegriffen wird.
Ja.
Mehr oder weniger.
Du darfst gleich erklären, worum es geht. Ich möchte nur einleitend sagen, die nächste Szene heißt bei mir der alte Fernsehbusch.
Ich muss erstmal sagen, ihr beschwert euch immer, dass ich die Musik immer nicht so anspreche.
Ja.
Ich fand die Musik richtig gut. Die hatte richtig Filmniveau, dieser spannende Trenner, der jetzt war.
Die ist gut, ja. Gut. Ich habe sie sogar im Ohr, aber ich kann dazu nicht viel sagen. Sie ist okay.
Ich finde es auch immer schwierig, darum lasse ich es meistens weg, Musik im Podcast anzusprechen, weil man kann sie nicht nachsingen. Mhm. Ja? Man kann nur sagen, wie man es fand, deswegen überspringe ich es meistens. Aber wenn es mir auffallend positiv oder auffallend negativ ist, dann erwähne ich es auch gerne mal. So, du, was soll ich jetzt machen?
Der Erzähler sagt ja, dass sie jetzt sich zum alten Fernsehbusch begeben.
Und zum alten Fernsehlad. Zum alten Fernsehbusch?
Fernsehbusch, ja. Dieser Mr. Busch, Walter Busch heißt der, der wird auch der alte Fernsehbusch genannt, weil der hatte halt einen Laden, wo er auf elektronische Geräte, spezifisch Fernseher, Radio und so,
ja,
und
das,
Kameras.
Also dass der einen Fernsehladen hat, das habe ich ja auch mitbekommen, aber ja. Fernsehbusch, ist das wieder eine Sache, die nur im Buch steht?
Da habe ich mir notiert, Fernsehbusch klingt für mich total deutsch. So wie wir hatten
früher, Eisendöring.
Ja, irgendwie so, wir hatten früher bei uns in der Straße, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, bei meinen Eltern, hatten wir einen Laden in der Straße, der hieß Radio Bialas. Mhm. Und dann hat zum Beispiel, wenn mein Vater irgendwie einen neuen Kassettenrekorder oder irgendwas, Batterien oder was weiß ich, gekauft hat, hat er gesagt, ja, er geht mal zum Bialas rüber.
Ich finde es übrigens gut, wenn man so einen Nachnamen hat, dem, wonach eine Firma auch klingen könnte. Zum Beispiel, wenn ich einen Fernsehladen hätte, Fernsehhecke, wie klingt denn das? Oder Fernsehfreitag? Oder der Fernsehkasper?
Das
klingt schon wieder gut.
Das hat halt so auch so eine emotionale Bindung schon beinahe, wenn man sagt irgendwie, ey, ich war gerade wieder beim Fernsehbusch, ich habe da ein bisschen gestöbert und habe mich mit ihm unterhalten, dann haben wir noch gesagt irgendwie, ob wir am Wochenende nicht irgendwie, wenn wir im Park uns treffen mit das den
hat,
Kindern.
Das hat doch was Persönliches.
Zum Beispiel, genau.
Wir haben in der Straße, der ist immer noch da, der Bäcker, bestimmt seit 40 Jahren, Bäckerei Banach, weil der heißt Banach, überraschenderweise. Mhm. Und da hat mein Vater auch immer gesagt, ja, geh mal zu Banach über, 3 Mohnbrötchen und bla bla bla.
Genau.
Und da hat man halt mit den Namen der Leute gearbeitet. Und das ist halt, es hat so fast ein bisschen Dorfatmosphäre, wenn man das im Kiez so anwendet. Ist sehr viel verloren gegangen, muss ich sagen.
Und das klingt so, das meine ich jetzt nicht mal negativ, weil man sagt ja auch oft so klischeemäßig, das ist so deutsch. Ne? Es klingt irgendwie so Fernsehbusch-deutsch, weil du siehst ja hier auf dem Cover.
Ach, steht ja sogar. Da steht ja sogar TV-Busch.
Ja, eben. So, du darfst jetzt weitermachen.
Okay, also der Erzähler, sie stehen jetzt also vor dem Fernsehladen, der wohl längst dicht gemacht hat. Schaufenster ist blind, Laub hinter den Sicherheitsgittern. Also der scheint wohl schon zu sein, aufgegeben. Out of business.
Ja, das wird ja gleich noch gesagt, warum. Genau.
Der Auftraggeber Walter Busch hat ein alter, weißhaariger Mann, erwartet sie bereits. In der nächsten Szene liest er auch bereits die Visitenkarte. Da ist jetzt nichts Besonderes. Auch er fragt natürlich nach den Fragezeichen und bekommt die übliche Antwort. Thomas möchte ja nicht mehr, dass wir diese Visitenkarten-Szene hier so hervorheben. Er lobt aber, das fand ich gut, er lobt das Marketinggeschick der 3 Fragezeichen. Und mit diesem Know-how hätte er wohl sein Fernsehgeschäft nicht schließen müssen. Das fand ich relativ witzig, wie er das da schreibt.
Ja, vor allem ist es auch wirklich so nicht so gestelzt. Ich finde, es kommt natürlich rüber.
Genau, bis jetzt auch überhaupt nichts. Na gut, die Folge ist gerade 2 Minuten lang oder so, bis jetzt auch nichts auszusetzen. Jetzt kann nämlich Justus auch gleich mit seinen detektivischen Fähigkeiten glänzen, weil Justus erwähnt, dass das Geschäft wohl seit 4 Jahren geschlossen ist und Busch erstaunt, woher weißt du das? Justus hat ein Werbeplakat bemerkt, in dem die Filmfestspiele von einem Freitag, den 13. Oktober beworben werden. Justus rechnet zurück, dass der 13. Oktober zuletzt vor 4 Jahren auf einen Freitag fiel. Und hier ist wieder, wie man das natürlich in Hörspielen und Filmen so macht, wie man wieder geschickt die Jahreszahl nicht erwähnen möchte. Ja, einfach, er hätte ja sagen können, ja, weil da steht 2000 irgendwas. Ja. Mhm. Nee, da sagt er, ja, ich habe das gerechnet und keine Ahnung. Kommt nachher, glaube ich, nochmal so ähnlich vor. Das ist übrigens so ein ganz berühmtes Stilmittel, eine ganz berühmte Art und Weise, dass man ständig, dass man ungern sagt, in welcher Zeit man sich befindet. Das ist bei ganz vielen Fernsehfilmen oder Fernsehserien so. Im Hörspiel ist es so, dass man ganz oft umgeht, eine Jahreszahl nennen zu müssen, richtig? Darum wird auch ganz selten mit Geburtsdaten gespielt. Immer wenn, hier, der ist geboren am 12.8. Da würde man nie das Jahr sagen, weil dann würde man sagen, würde man ungefähr wissen, welche Zeit es spielt. Ich glaube, man muss sich, ich glaube einfach, um sich nicht irgendwann mit der Logik zu verzetteln.
Weil, richtig.
Das ist nämlich ganz schwierig, wenn man sagt, ja, nee. Wie kann es denn sein, dass die jetzt das und das machen, wenn letztes Jahr 2005 war oder so?
Ja, das ist halt, du willst dich auch nicht festlegen, was das angeht. Ich meine, dass die Detektive seit 50 Jahren, über 50 Jahren ermitteln, in Buchform alleine. Mhm. Und natürlich, wenn man wieder das auf Logik abklopft, dass man sagt, alles klar, die gehen seit 50 Jahren zur Schule. Ach nee, sie haben immer Sommerferien und so. Da macht man sich auch eine Menge kaputt. Aber ja, es geht halt darum, dass man sich nicht festlegen will, weil diese Folge hier ist auch schon wieder über 10 Jahre alt. Mhm. Wenn man jetzt denkt so, boah, 2010, die können ja gar nicht mehr zur Schule gehen. Weißt du?
Ja.
Jetzt ist was interessant. Das Gespräch wird unterbrochen, da sich eine Gruppe von Jugendlichen nähert und sie anspricht. Im Buch hat der Anführer, gesprochen von Sascha Dräger.
Meinst du, das ist wirklich eine Gruppe?
Ja, ich habe
zwei Leute.
Ich weiß, aber um den Vergleich wieder zum Buch zu haben, hier steht, Peter stupste Bob in die Rippen und deutete auf vier Jugendliche, die auf sie zukamen. Ein großer, leicht gebräunter Typ mit Sonnenbrille schien der Anführer der kleinen Gruppe zu sein. Lässig hatte er seinen Arm um ein blondes Mädchen geschlungen.
Ah, oh, das ist eine Information, die ich auch gerne gehabt hätte.
Betont langsam strich er sich mit der freien Hand über sein rotes T-Shirt, welches lediglich das charakteristische T eines Footballclubs zeigte und seine Muskeln deutlich betonte.
Ah, das ist der TKKG-Break, richtig?
Das ist der Verweis auf TKKG. Ah, deswegen.
Das kommt im Hörspiel überhaupt nicht rüber.
Ja, vor allem der Typ heißt ja auch Steve.
Außerdem, ja.
Und
wie heißt denn Tarzan eigentlich richtig?
Peter Carsten.
Okay.
Genannt Tim.
Stimmt. Peter Carsten, genannt Tim. Also weder Tarzan, und dann hat er noch einen Pseudonym Tim und der heißt eigentlich Peter Carsten.
Soll ich dir das erzählen? Kommt die Zeit aber auch noch.
Okay.
Pass auf, die ersten 37 Folgen von TKKG heißt er Tarzan. Mhm. So, dann wurde die Serie aber auch immer erfolgreicher und so. Und ich glaube, die haben sich dann Sorgen gemacht, dass der Name Tarzan wahrscheinlich auch geschützt ist oder dass irgendein Erbe einen Anspruch erhebt nach dem Motto, ihr habt den Tarzan genannt, jetzt will ich Geld. Und deswegen hat man sich umentschieden und ab dann Tarzan nur noch Tim genannt, da ja die Marke TKKG sich etabliert hat. Und dann gibt es eine Folge, in Folge 38, die fängt auch wirklich so damit an, so wie so ein kleines Mini-Hörspiel im Hörspiel. Tim ist bei seiner Mutter, oder Tarzan ist bei seiner Mutter, kommt nach Hause und regt sich extrem auf. Da sagt sie, was ist denn los? Ich komme gerade aus dem Kino, ich habe einen Tarzan-Film gesehen. Und dann sagt er, er hat sich richtig fremd geschämt. Das Einzige, was er mit diesem Wesen, was er da auf der Leinwand gesehen hat, gemeinsam hat, dass er Bananen mag. Er mochte halt, also er findet es albern, das ist eine Attitüde, und dann sagt er auch, ich bin nicht mehr Tarzan, ab heute heiße ich Peter. Jeder, der mich Tarzan nennt, kriegt eins zwischen die Zähne.
Also hätten sie eigentlich die ganze Serie umbenennen können in PKKG, klingt ja auch noch gut, Peter, Karl und Klößchen, ja.
Ach, PKKG klingt so wie so eine terroristische Vereinigung, finde ich.
Ja, so ein bisschen. Ja?
Dann ist es so, dass die Mutter dann sagt, ja, du kannst dich doch, sie sagt dann immer, ach, ich dachte mal, das T steht für, den Namen von deinem Großvater. Und dann sagt er, wieso? Naja, dein Großvater hieß Timotheus. Mhm. Das ist sein Zweitname, so rum. Peter Timotheus Carsten heißt er. Das weiß er aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann sagt sie, du wurdest nach deinem Großvater so benannt, Timotheus. Und dann sagt er, gut, alles klar, dann bin ich ab heute Tim.
Diese Information, dass es hier eine Brücke oder ein Schnipser zu TKKG ist, macht die Sache ja noch lustiger, weil im Europa-Universum, ja, da sind es natürlich alles Konkurrenten und die beefen sich ein bisschen, weil so begrüßt Tarzan nämlich die drei Fragezeichen. Schau einer an, das ist doch dieser dicke Schnüffler, der auf einer Müllhalde wohnt.
Aber so ist Tarzan auch nicht. Extrem
lustig. Nein, aber das, wenn ich mir vorstelle, da kommt TKKG um die Ecke, er sieht Justus, der ja in seinem gleichen Serienuniversum spielt in dem Fall. Ja, schau einer an, das ist ja dieser dicke Schnüffler, der auf einer Müllhalde wohnt. Er kann wahrscheinlich nicht mal Karate.
Und mir ist jetzt erst zum ersten Mal aufgefallen, Asche auf mein Haupt, dieses Mädchen wird von Rhea Harder gesprochen. Und Rhea Harder ist ja die aktuelle Stimme von Gabi, denn die Veronika Neugebauer ist ja schon seit 2009 tot. Und Rhea Harder hat sie ja als Gabi beerbt. Ich habe aber nie gecheckt, dass es Rhea Harder ist.
Und ich habe nicht mal gecheckt, dass es eine Frau ist im ersten Moment.
Stimmt.
Es hätte auch ein Typ mit hoher Fistelstimme irgendwie sein können.
So ein bisschen, ja.
Habe ich zum Beispiel gesagt, sagt diese komische Frau-Mann-Stimme, alles klar, Mr. Busch? Ja, ja, sagt dann Mr. Busch. Und dann fängt Tarzan wieder an, hör zu, Qualle. Also wirklich eine extrem lustige, hat mich echt amüsiert, diese Szene. Aber dann unterbricht, nennen wir sie mal Gabi, lass gut sein, Stevie. Hab keine Lust auf Zoff.
Also
und er dann widerwillig, na gut.
Aber da muss ich auch sagen, auch wenn es ist eine Anspielung auf TKKG. Und aber man,
bitte lass es so stehen. Relativiert es jetzt nicht. Nein. Ich finde es lustig, wenn Tarzan so reagiert.
Tarzan wirklich. Kann man wirklich alles vorwerfen, dass er einfach Leute, die, weiß ich nicht, ohne die Hand vom Mund zu nehmen, husten, dass er die zusammenschlägt. Aber einfach grundlos Jugendliche ansprechen, ey, du fette Qualle, das macht er nicht.
Er hätte auch sagen können, ah, hallo Justus, du bist doch ein Freund. Darf ich einem Freund mal die Hand geben?
Übrigens, lieber Freund.
Lieber Freund. Freund.
Da geht's ins Krankenhaus. Also,
wenn ihr TKKG gut kennt, dann habt ihr den Witz jetzt verstanden. Ansonsten tut's mir für euch leid. Ich hoffe, Thomas schneidet's nicht raus.
Die Gruppe zieht nach einem kurzen verbalen Wortwechsel weiter. Justus vermutet, sie könnte was mit den Schmierereien zu tun haben. Da werden sie von einer lauten Bandprobe aus dem Park kurz abgelenkt.
Ganz kurz fand ich noch lustig, weil ich das als Zitat auch noch notiert habe und jetzt drüber lachen muss, wenn ich denke, dass es TKKG sind. Also ich sage einfach mal, ich möchte gerne diesen Gedanken behalten, dass es TKKG sind, weil Mr. Busch antwortet darauf noch, sehr unangenehme Zeitgenossen. Also die Helden meiner Kindheit sind jetzt damit auch gestorben. Also wirklich, hat mir gefallen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber wie du schon gesagt hast, vielleicht haben die ja was mit den Schwierigkeiten zu tun. Ja.
Jedenfalls ist auch, das ist auch so ein Element für den Dreitag, der eigentlich nicht für die Story selbst relevant ist, dass man diese Bandprobe aus dem Park hört, weil da irgendein Festival stattfindet, aber ist in allen drei Folgen vertreten, dass man so das zeitlich einordnen kann, wann wo sind sie und wann sind sie irgendwo.
Übrigens, nachdem TKKG erschienen ist, habe ich mir auch wieder notiert, weil ich da überhaupt nicht im Bilde war, dachte ich so, und wieder habe ich die Vermutung, dass ich der Geschichte nicht folgen kann. Wer sind die, wer sind die beiden? Woher kennen die Justus?
Das ist aber, wenn man das zum ersten Mal hört, auch ein bisschen schwer, finde ich.
War es auch, ja.
Ja. Ja, Bob findet jedenfalls die Zeichen an der Hauswand von diesem alten Fernsehladen sehr merkwürdig. Justus beschreibt jetzt die Zeichen, wie die aussehen, finde ich für den Hörer recht nachvollziehbar, wie sie beschrieben werden. Weil ganz oft ist es so ein Hörspiel, da wird was beschrieben, wo ich das Problem habe, ich kann es mir bildlich nicht vorstellen. Ja. So wie sie es hier beschreiben, finde ich schon, dass man so ein gewisses Bild vor den Augen hat.
Na, ich finde sie, ja, fand ich auch gut. Also, was sagen sie ja nochmal? Also zwei Dreiecke und ein X.
Genau. Und ein Dreieck davon ist so geschnitten, geometrisch, dass man sagt, das sieht aus wie die Papiertrachen von früher.
Was ich nur lustig fand, wer sagt es nochmal? Naja, zurück zu den Zeichen. Sind wohl zu ungewöhnlich, dass sie von Steve und wer auch immer sie hieß, ich habe hier Q geschrieben, weil ich als Namen verstanden, stammen könnte. Dann höre ich zwei Dreiecke und ein X. Ist ja wahnsinnig ungewöhnlich. Also ungewöhnlich, wenn ich zum Beispiel drei Zweiecke und ein X, das wäre ungewöhnlich.
Weil, aber kann ich dir sagen, wahrscheinlich kommt diese Gruppe von Jugendlichen so unsympathisch, eklig, geistig nicht so hochentwickelt rüber, dass man sagt, ja, sei mir nicht böse, aber ich traue es ihnen nicht zu. Es
ist
so
lustig, wenn du das sagst und ich an TKKG denke. Ja, also wirklich, das ist ja hier ein Skandal, wie hier TKKG, aber großartig, gefällt mir ganz toll. Ja, auf jeden Fall ganz großes Lob an den Autoren für diese ungewöhnlichen Zeichen. Ja, also zwei Dreiecke und ein X, wie lange hat er daran gefeilt, um sich diese ungewöhnlichen Zeichen auszudenken?
Aber gut,
jetzt haben wir die Lösung, TKKG ist dumm.
Wir kommen ja darauf auch noch zu sprechen, Olli. Ich habe ja hier noch was vorbereitet.
Sehr innovativ, ja.
Bob zeichnet sich die Symbole ab und will in der Bibliothek nachrecherchieren, was die zu bedeuten haben. Jetzt fotografiert auch zeitgleich Peter die Zeichen auch noch ab. Und dann macht er sich mit Justus in die Old Malibu Road auf, da dort laut der Rocky Beach Today auch Symbole in roter Farbe an die Hauswand geschmiert wurden. Du bist dran.
Das finde ich mal sehr gemein, wenn du, ich versuche mal so ein bisschen mitzukommen, weil wenn man natürlich unterschiedliche Notizen hat, muss man natürlich aufpassen, wo ist er denn jetzt gerade?
Ja, du hast recht. Also
aber ich weiß es genau. Aber jetzt kommt nämlich wieder spannende Musik, richtig?
Ja.
Und zwar, offenbar sind es die gleichen Symbole. Allerdings sehen zwei Zeichen etwas anders aus. Der Stil ist wohl etwas anders. Peter macht wieder zwei Polaroid-Fotos. Die Farbe ist auch die gleiche. Peter schlägt vor, etwas abzukratzen, um sie zu untersuchen. Justus lehnt aber ab nach dem Motto, naja, es wird wohl ganz normale, handelsübliche Sprühfarbe sein.
Darf ich ganz kurz unterbrechen?
Ja.
Wenn ich Benjamin wäre, würde ich jetzt sagen, oh, jetzt bist du aber ganz schön schnell.
habe ich lange nicht mehr gehört, aber es liegt wohl daran, dass wir in der Winterpause waren.
Also, die Szene habe ich getauft, der widerliche alte Blockwart.
Ja, da bin ich doch noch gar nicht bei dem Typen.
Wieso? Ich habe doch gesagt, dass sie sich in die Old Malibu Road begeben.
Ja, aber der Typ ist doch noch gar nicht
aufgeschrieben. So heißt die Überschrift der Szene für mich.
Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du jetzt die Szene noch ergänzt.
Ergänzend zu dem, was du gesagt hast.
Ja.
Justus und Peter stehen vor einem roten Ziegelsteinbau, dessen Fassade beschmiert wurde. Peter erkennt eines der Zeichen wieder, also auf der TV-Buschwand war nämlich ein identisches Zeichen. Ich will jetzt aber auch gar nicht die Zeichen so akribisch beschreiben. Justus stellt fest, dass es der gleiche Malstil ist und die Zeichen auch auf gleicher Höhe angebracht wurden. Das heißt also, dass derjenige, der die angebracht hat, wahrscheinlich dieselbe Person ist, weil gleicher Stil, gleiche Höhe vom körperlichen Anfertigungsstil. Meine Güte. Ja.
Gut, dass du es nochmal ergänzt hast.
Ja, es soll wohl auch die gleiche Sprühfarbe sein. Im Übrigen hört man im Hintergrund einen Eiswagen mit Mary had a little lamp. Diese Musik wieder. Dim, 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 dim. Auch etwas, was sich durch alle 3-Tag-Folgen durchzieht. Man hört immer dieses Geläut von dem Eiswagen.
Und so eine Dinger sind so ein bisschen als Markierungen eingebaut, glaube ich, dass man immer weiß, ah, jetzt sind wir da, wo in der anderen Folge das und das passiert ist. Jetzt sind wir da, wo in der anderen Folge das und das passiert
ist. Und es ist wieder eine Selbstreferenz. Oh Gott.
Selbstreferenz reicht, glaube ich.
Danke, es ist eine Selbstreferenz auf die eigene Serie, weil in Folge 16, der Zauberspiegel, hört man diesen Eiswagen auch mit.
Das ist doch mit bei dieser Autojagd, ne? Bei dieser Verfolgungsjagd.
Also, ich habe ja, wie gesagt, unsere alte Besprechung zum fremden Freund nochmal in Vorbereitung hier gehört. Und da frage ich dich, Olli, kennst du die Folge der Zauberspiegel? Und da ist deine Antwort, nein.
Deswegen nein.
Kommen wir jetzt nicht mit einer Verfolgungsjagd.
Nein. Jetzt weiß ich auch, was in meinem Kopf passiert ist. Die Verfolgungsjagd kommt ja in der Peter-Folge vor. Und da hört man den Eiswagen.
Ja.
Ah, habe ich ja nochmal die Kurve gekriegt. Gerade, ne?
Applaus.
Ja, Applaus.
Ja. Sehr gut. Vielleicht noch ein kleiner Funfact. Diese Melodie war nicht mehr im Archiv von Europa zu finden. Deswegen hat der Onkel-Tito-Sprecher Andreas Beuermann
die nochmal eingesungen.
Genau, auf seinem Klavier.
Ja.
Ja. So, Peter fotografiert die Symbole ab und jetzt habe ich hier noch als Notiz stehen, Marienkäferplage. Also das
wurde ja, im Hintergrund hört man, dass Peter offensichtlich mit Marienkäfern kämpft. Also die scheinen ihn, also so wie es klingt, scheinen ihn aber echt zu überfallen. Also wir reden hier über Marienkäfer.
Ja. Gab's aber wirklich mal. Ich kann mich erinnern, da war ich aber noch, das muss auch so 2008, 2009 gewesen sein, kann ich mich an Fernsehbilder erinnern, wo, glaube ich, an der Küste von der Ostsee irgendwie die ganzen Steine mit Marienkäfer voll waren. Da hatten wir auch mal so eine Marienkäferplage, so im Spätsommer, Herbst.
Ich finde sowas nur eine Plage, weil ich Angst habe, wenn ich irgendwo langlaufe, auf irgendwelche raufzutreten. Also die dürfen sich von mir aus breit machen, aber ich will ja keinen Tod machen. Also wenn ich dann da langlaufe, zum Beispiel, ganz schlimm hat mir meine Mutter mal erzählt, wo wir in Dänemark waren. Und so ein bisschen in der Nähe an der Ostsee lang gefahren sind,
ja.
Da war irgendwie eine Froschwanderung oder sowas, was ganz krass war. Der ganze Boden war mit Fröschen übersät. Und meine Mutter musste da durchfahren.
Oh.
Und sie konnte, das war das Schlimmste, was sie erlebt hat, weil sie hat bestimmt 300, 400 Frösche totfahren müssen. Ja, weil die waren überall. Und
das ging
so ein paar hundert Meter. Und weil es halt irgendwie krass geregnet hatte, haben die irgendwie, ja, dann passiert sowas halt. Und
ja, da gibt es auch ganz interessante Berichte zu, dass so eine Froschwanderung ja meistens immer auch an den gleichen Stellen sind. Und da wurden ja schon wirklich von Tierschützern und so Petitionen eingereicht und so. Und ich habe irgendwo mal einen Bericht gesehen, wo dann haben die wirklich eine Straße komplett aufgerissen, haben so eine Unterführung für die Frösche gebaut.
Ja, die machen da echt viel. Also das Wenigste, was sie tatsächlich machen, sind tatsächlich am Rand so Zäune zu basteln. Das ist ja noch ein Witz. Aber die machen echt eine ganze Menge, um diese Frösche umzuleiten. Und das finde ich richtig, richtig gut, weil sowas ist wirklich, glaube ich, ganz, ganz grausam. Ich weiß nicht, ob ich stehen geblieben wäre und gesagt, wir müssen jetzt hier im Auto schlafen, bis die weg sind.
Ja, plötzlich kommt ein alter Mann zu Justus und Peter dazu und fordert die Jungen unfreundlich auf, die Zeichen in Ruhe zu lassen.
Ey, was macht ihr da? Lasst die Finger davon, ihr vernichtet Spuren. Ich habe nämlich einen Detektiv beauftragt. Da dachte ich so, hä, war er der Auftrag? Da bin ich schon wieder ein bisschen durcheinander gekommen an der Stelle, weil ich dachte, ist das der Auftraggeber? Nee, ist es nicht.
Ja, der Alte ist, habe ich mir aufgeschrieben, Mr. Quick. Das wird nicht, also sie fragen nicht, wie heißen sie, das kommt dann im Laufe des Gesprächs raus, wenn der besagte Detektiv dazu kommt. Der entpuppt sich als Hausbesitzer von dem Anwesenden und sagt, er hätte einen Detektiv beauftragt, der sich um die Sache kümmern wird. Und er droht ihnen dann jedenfalls auch mit dem Stock, wenn sie jetzt nicht aufhören.
Ja, sehr amüsant. Jetzt hört man nämlich auch schon die andere Stimme. Werden Sie von den Grundstücks... Was? Nee, Entschuldigung. Werden Sie von den Grünschnäbeln hier belästigt?
Grünschnäbel ist übrigens ein ganz schlimmes Wort, finde ich. Mag ich nicht.
Boah, kann ich jetzt nicht... Neutral kann ich... Ja. Mir egal, dieses Wort. Dann hört man Justus seufzen. Dick Perry. Ich weiß, er kam ja in der anderen Folge auch vor. Da war er bei dem Detektivcasting gewesen. Muss ich den kennen als Treffer? Also das spielt ja eine größere Rolle in dieser Reihe, in dieser Serie. Also nicht in diesem Dreitag, sondern ich habe noch nie in keiner 3-Fragezeichen-Folge habe ich irgendwas von Dick Perry jemals gehört. Das wenn dieser Skinny Norris gewesen wäre, hätte ich mich gefreut. Nein, es ist aber irgendein Dick Perry, von dem ich noch nie was gehört habe. Und die tun so, als wenn es ihr ewiger Rivale wäre.
Also der kommt erst relativ spät in der Serie vor. Was heißt spät? Ich glaube, der erste Fall mit ihm ist auch von 2002 oder so.
Okay.
Auch schon wieder bald 20 Jahre.
Fast 20 Jahre.
Ja, aber es ist, für mich ist es eine neue Figur.
Ja, für mich
und
auch.
Wenn man jetzt das Special nicht mitrechnet, macht er in zwei regulären Folgen mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Figur nicht. Ich weiß, dass der bei Fans so ein bisschen Kultcharakter hat. Ich finde ihn aber relativ nervig. Die Vorstellung, dass die Detektive, also der wird ja auch als klein untersetzt und so ein bisschen dick dargestellt. Und also
wie Justus eigentlich.
Ja, aber auch so, glaube ich, das ist auch so einer, so, ich glaube, der hat auch immer Schweißperlen auf der Stirn oder so. Ist so ein bisschen schmuddelig. Also stell dir Columbo in unsympathisch vor.
Columbo ist doch nicht schmuddelig.
Doch, bei Wikipedia wird er so als ein bisschen knautschig, so, weil er immer so ein bisschen zerknittert aussieht, beschrieben.
Knuddelig würde ich ihn beschreiben.
Ja, knuddelig. Und auf jeden Fall ist es so, dass Dick Perry, sie stoßen, glaube ich, auf ihn das erste Mal in der Folge 104, Gift per E-Mail. Ja, lass den Titel sacken, Gift per E-Mail heißt die Folge.
Okay. Also die muss ich mir anhören.
Machst du doch eh nicht.
Nein.
Aber
ja, wenn wir so besprechen, muss ich sie anhören.
Das Besondere an der Figur Dick Perry ist für mich, er wird von Ernst H. Hilbig gesprochen.
Okay.
Und habe ich auch schon mal erzählt, ich hatte als Kind ein paar Folgen von der Hörspielserie Pitchepuck, auch von Europa. Da hat er die Hauptrolle gespielt. Und Pitchepuck ist so ein sehr fröhliches, sehr für ein sehr junges Publikum zugeschnitten. Also es sind die Abenteuer von einem Postboten. Und der hat dann auch immer so ein bisschen wie Benjamin Blümchen. Pitchepuck als Jäger, Pitchepuck als Postbote, Pitchepuck als geht angeln, so eine Sache.
Er ist Postbote?
Ja.
Es gibt eine Folge, der ist Pitchepuck als Postbote?
Ich habe jetzt gerade...
Also Benjamin Blümchen als Zoo-Elefant.
Macht er ja nie. Er macht ja alles außer das. Ne? Nein, ich glaube, die erste Folge heißt Pitchepuck, der fröhliche Briefträger oder so. Keine Ahnung. Okay. Und da mag ich ihn sehr. Und jetzt, du hörst ja schon, wie alt der Sprecher hier ist.
Mhm.
Ich glaube, der ist jetzt, ich habe gegoogelt, der ist 31 geboren. Das heißt, beim Dreitag war er schon 80.
Ich mag die Stimme auch nicht. Ich finde die nicht sympathisch. Also gut, soll sie hier ja auch nicht sein, aber ich glaube, ich musste mir mal einen Teil von Pitchepuck anhören, einfach mal um ein anderes Bild von dieser Stimme zu bekommen.
Ja, ich kann dir gerne einen Link schicken, weil die sind alle bei YouTube.
Okay. Auf jeden Fall finde ich lustig, wie ihr hier sagt, das ist mein Auftrag. Und das ist wohl eine Nummer zu groß für euch. Ein Graffiti ist eine Nummer zu groß für die Detektive. Graffiti an einer weißen Wand. Dazu braucht es eine erfahrene Hand. Dichter ist also auch noch großartig, dieser Dick Perry. Ja?
Na, der will sich ja auch nur, er hält halt von den Detektiven überhaupt nichts. Deswegen will er sich ja auch profilieren. Ebenso wie dieser alte Mann Mr. Quick. Weil der sagt auch so, dieser Mr. Perry, ja, kommen Sie mal mit, ich muss Ihnen was erzählen.
Das ist übrigens gleich ganz witzig, kommen wir gleich dazu. Auf jeden Fall geht lieber Fußball spielen, sagt er dann noch. Und ich finde ein bisschen witzig, wie Peter sich hier aufregt. Wir befinden uns auf einem öffentlichen Grund und Boden. Aber wir dürfen hier sein.
Aber er hat doch recht.
Ja, er hat recht. Ich finde aber lustig, wie er sich auch da aufregt. Naja, wir sind hier öffentlich. Mhm. Kannst du nicht verbieten, hier wegzugehen? Er regt sich ja richtig auf.
Ja, das ist der Hass gegenüber Dick Perry.
Justus bremst ihn und Perry und Mr. Quick gehen plaudernd ins Haus. Hier ist ganz witzig. Sie sprachen am Telefon von Besuchern? Ja, ganz richtig, Mr. Perry. Ja, ja. So genau so redet er. Das ist total lustig. Übrigens muss es sowieso eine Gegend sein, wo nicht viel los ist, weil Justus sagt ja auch, wie du auch schon mal gerade gesagt hast, er scheint sich ein bisschen zu profilieren. Endlich mal dreht sich alles um ihn, wegen ein bisschen Schmierereien an der Hauswand, ja?
Genau. Jetzt wird es aber kurz unterbrochen, das Gespräch, weil sie stellen fest, dass ein junger Mann bei Peters MG steht, ihn abfotografiert und dann schnell das Weite sucht.
Und das ist doch sein Stalker.
Das ist der Stalker, genau. Das ist der, na, wie hieß er?
Boah, das ist doch, also, wie lange ist es her, dass wir die besprochen haben?
William, aber stellt sich ja bei Peter als Peter vor. Dass er sagt, hey, ich heiße auch Peter. Ja, ich habe auch einen roten MG. Ja, ich habe auch dasselbe Hemd wie du.
Wo ich Benjamin das allererste Mal getroffen habe und ihr noch Chartstürmer wart, habe ich mich auch erstmal als Benjamin vorgestellt, weil habe auch gesagt, ja, ich habe auch eigentlich eine Brille. Und
Gott, ist so schlecht. Ja, der junge Mann fährt jedenfalls mit seinem schwarzen Mustang davon. Jetzt habe ich mir notiert, es fällt das Spezialgelager-Zitat. Genau, weil Peter sich aufregt, warum hat er meinen MG fotografiert? Ja, auf jeden Fall sagt Justus so ein bisschen belustigt, naja, vielleicht fand er dein MG spezialgelagert. Und Olli, jetzt muss ich dich mal fragen, weil Peter sagt dann sehr witzig und dann sagt Justus, naja, vielleicht ist er von der Zeitung, er ist ein junger Journalist und dachte, dein Auto wäre ein Erlkönig.
Ja.
Was ist, also...
Das weißt du nicht?
Erlkönig, das Gedicht, kennt man natürlich.
Ja.
Ist in der Schule, glaube ich, Pflichtstoff.
Mhm.
Ja? Wobei ich jetzt gerade echt sagen muss, mir fällt gerade der Autor nicht ein. Siehst Vater, du, den Erlkönig nicht. Wer hat das nochmal geschrieben?
Oh, Faust?
Nee, Goethe?
Ist Goethe? Goethe? Zum Glück. Quatsch, Faust ist ja kein Autor. Wie bescheuert. Okay, wie peinlich. Kennt ihr nicht den Erlkönig von Faust? Von Johann Faust?
Nee, das regt mich gerade auf, kaputt die Allgemeinbildung in meinem Kopf ist.
Oh ja, das ist
Erlkönig Ballade von Goethe.
Von Goethe, ja.
Boah, gerade noch mal die Kurve gekriegt.
Ja, gut.
So. Aber in welchem Zusammenhang spricht man von einem Erlkönig bei einem Auto? Ich weiß,
und dass... Zwar, ja. Und zwar, angenommen, Mercedes baut ein ganz neues Auto, ein ganz neues Modell. Dann darf das natürlich die Konkurrenz noch nicht erfahren. Das Auto muss aber trotzdem getestet werden. Das heißt, auf einer dieses Auto... Es wird ein Prototyp von diesem Auto gebaut, das nennt man den Erlenkönig. Und der ist von Reportern, werden diese Autos gejagt, weil der Hersteller tut alles, um dieses Auto versteckt zu halten. Das heißt, wenn das Auto transportiert wird, ist auch immer eine Plane drüber und es wird auf ganz versteckten Teststrecken, wird dann dieses Auto getestet. Mhm. Und Spitzfindige, weil die Teststrecken sind natürlich irgendwo und die bauen ja nicht ständig neue Teststrecken, also wissen auch die Reporter mittlerweile, wo diese Teststrecken sind. Und erhaschen trotzdem manchmal halt Bilder von diesen Autos, die dann richtig, richtig viel wert sind. Also ein Erlenkönig ist ein Prototyp eines neuen Modells, was extrem unter Verschluss und extrem Geheimniskrämerei und extrem schwierig ist, vor die Linse zu kriegen. Darum sehr unwahrscheinlich, dass der dann einfach da in der Straße steht und fotografiert werden kann. Und weil trotzdem Tests gemacht werden, müssen sie natürlich damit an die Öffentlichkeit, also raus auf die Teststrecke. Und das ist immer eine sehr heikle Sache, da wird der mal abgedeckt und geheime Routen werden gefahren bis zur Teststrecke.
Okay, der wiederholt sich jetzt inzwischen nur noch. Aber okay, trotzdem,
tut mir leid.
Danke für diese adäquate Erklärung. Und wenn du dich nochmal hier aufregst, du hast hier nie Redeanteil, wo du mal ein bisschen was Konstruktives beitragen kannst, dann erinnere ich dich an diesen Beitrag.
Okay, das heißt, ich hatte jetzt in 2 Jahren meinen ersten hellen Moment hier.
Das habe ich nicht gesagt.
Und muss mir diesen Moment wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre anhören, wenn ich mal wieder was sagen möchte.
Das kann sogar sein, das Letztere. Aber du hattest schon öfter hier Momente, aber ich schneide die halt immer raus.
Nee, das ist gut, ja.
So, sie entschließen sich dazu, den Getränkemarkt von Mr. Raines gegenüber aufzusuchen, da dieser vielleicht etwas mitbekommen haben könnte. Tatsächlich hat er jetzt die beiden Jungen beobachtet, wie sie mit dem Mr. Quick aneinander geraten sind. Und eine Sache, ich weiß, ich sehe es schon dir an, du möchtest was zu dem Typen sagen, zu diesem Getränkeinhaber. Mir ist aufgefallen, die Stimme, er klingt wie eine Mischung aus dem Sprecher von Dick Perry und von Eugene oder beziehungsweise Patrick, Wolfgang Kubach.
Ja.
Irgendwie, der hat so für mich eine Mischung aus diesen beiden Stimmen.
Dazu habe ich tatsächlich nichts gesagt. Ich hatte schon nichts geschrieben. Ich hatte schon wieder Angst, dass ich den Mr. Raines irgendwo erkennen muss, weil das sagen die auch so, als wenn es ein alter Bekannter wäre. Hier, lass du Mr. Raines mal rübergehen, der bekommt doch sonst alles mit, aber der spielt sonst keine Rolle in irgendeiner oder ist keine wiederkehrende Figur. Oder?
Aber das ist ja eigentlich so wie der Fernsehbusch. Ey, Mensch, wir gehen zum Fernsehbusch.
Ja, gut, aber.
Und sind jetzt, ich kann mich an keine 3-Fragezeichen-Folge erinnern, jedenfalls was Hörspiel angeht, wo dieser Mr. Raines schon mal vorkam. Vielleicht war er in irgendeinem Buch mal erwähnt, ich glaub's aber eher nicht.
Glaube ich auch nicht. Wenn du nicht kennst, dann gibt's ihn nicht. Gut, dort angekommen werden sie auch freundlich empfangen. Er hat wohl schon die Szene mit Mr. Quick beobachtet. Von Mr. Raines erfahren sie, dass Quick wohl beobachtet haben will, dass ein Außerirdischer für die Schmierereien verantwortlich sein soll. Schon wieder witzig. Und er hat eine weiße Gestalt mit einem roten Kreuz auf dem Mantel gesehen. Und Peter bekommt schon wieder Schiss. Das war doch hoffentlich ein Arzt auf dem Heimweg.
Das war gar nicht so schlecht, der Gag.
Der Gag war gar nicht so schlecht. Ich dachte nur schon wieder, hab wieder mit den Augen gerollt, weil ich dachte, oh Gott, Peter geht schon wieder. Also bin ich fast ein bisschen unrealistisch für einen 16-Jährigen, dass der wirklich, wenn nur sowas erwähnt wird, auch schon wieder ein Stift in der Hose hat, ja.
Achso, dir geht's um die Angst, um die Panik.
Ja, mir geht's um die Angst. Ansonsten.
Ich dachte, du wolltest sagen, ich würde einem 16-Jährigen nicht diese Art von Humor zutrauen.
Doch, das schon. Aber bis hierhin muss ich auch wieder sagen, alles relativ gut gespielt. Keine negativen Ausreißer bis jetzt. Bis jetzt fühle ich mich gut unterhalten.
Der Mr. Raines, muss ich auch sagen, die Figur ist irgendwie so, der ist leicht zu unterhalten, ne? Ja, habt ihr das gesehen? Also, der zieht ja auch ein bisschen ab vom Leder, von dem Mr. Quick, weil Mr. Quick ja sich profiliert und sagt, ja, das war wohl ein Außerirdischer. Und der Mr. Raines sagt auch so, ich glaube eher, der hat mal wieder ein bisschen über den Durst getrunken.
Und
so.
Und darfst du nicht vergessen, der ist wahrscheinlich 14 Stunden am Tag in seinem Getränkeladen. In einer Stadt, wo es eine Sensation ist, wenn jemand ein Graffiti an der Wand hat. Also, der scheint auch nicht wahnsinnig viel zu erleben, da wo er ist. Da ist er natürlich auch dementsprechend leicht zu unterhalten. Der würde wahrscheinlich auch unseren Podcast lustig
finden. Ich finde aber okay, ich finde ihn sympathisch.
Absolut, absolut. Nur als Erklärung, warum er so leicht zu unterhalten ist.
Ja, vielleicht ist er auch einfach so ein Kumpeltyp. Darf ich die nächste Szene anfangen?
Sehr gerne.
Okay. Bob bittet die Bibliothekarin Mrs. Bennett, den Kopierer benutzen zu dürfen. Also wir befinden uns jetzt in der Bibliothek von Rocky Beach. Nachdem er stapelweise Bücher durchgeblättert hatte. Nochmal kurz zur Erinnerung. Bob war ja früher in der Bibliothek, ja, wie soll ich sagen, angestellt, sage ich jetzt mal. Der hat ja ganz oft nach der Schule da ausgeholfen. Der hat zum Beispiel dann mal kaputte Bücher wieder neu geleimt und so oder hat wieder Seiten eingeklebt.
Das sind irgendwie übrigens Kinder, die in der Schule sehr beliebt sind, wenn sie ihren Freunden erzählen, ich gehe nach der Schule noch in die Bibliothek Bücher leimen.
Das war aber früher so der Deal. Deswegen hat ja Bob auch diese Stelle als Recherche und Archiv bei den Detektiven zugeordnet bekommen, weil er halt Kontakt zur öffentlichen Bücherei hatte und er da halt immer ausgeholfen hat. Und dann durfte er dann aber auch immer länger mal bleiben, wenn er sagte, ja, ich muss aber noch was rausfinden, wir haben einen Fall. Weißt du?
Mhm.
So ungefähr. Und ich glaube, er hat schon ein richtig gutes Verhältnis mit der Mrs. Bennett.
Rein platonisch.
Rein platonisch. Gesprochen von Renate Pichler, glaube ich. Was? Leider auch schon tot. Seit 2-3 Jahren oder so.
Oh.
War aber auch lange, also auch viel im Europakosmos unterwegs. Also in vielen Hörspielen vertreten.
Die ist bestimmt auch ziemlich alt geworden, oder? Also
die klingt ja hier ja, schon. Die ist schon alt geworden, weil die klingt ja hier schon alt.
Genau.
Also Mrs. Bennett fragt dann Bob, ob er denn schon etwas rausgefunden habe. Ja, es handelt sich bei der Geheimschrift um das Alphabet der Tempelritter. Jetzt habe ich mir hier notiert, Don Rosa. So, pass auf. Ich habe ja anfangs gesagt, dass dieses Geheimalphabet für den Hörer relativ gut beschrieben wird.
Ja.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich da im Vorteil bin, weil es gibt einen Künstler namens Don Rosa. Don Rosa hat viele Disney-Comics gemacht. Seine Lieblingsfigur ist Onkel Dagobert.
Okay.
Und er hat halt sehr viele Abenteuergeschichten gemacht.
Thomas werdet hier schon wie ein Verrückter mit irgendwelchen Comicseiten rum.
Ja,
bin ganz aufgeregt, was jetzt kommt.
Das ist auch für die, habe ich witzig, weil ich nicht will, dass du die Comics in die Hand nimmst mit deinen ekelhaften Händen, habe ich das extra ausgedruckt.
Kann ich verstehen. Klingt schon wie meine Mutter.
Und bei Don Rosa war das immer so, dass der gerne richtige Fakten in seine Geschichten hat einfließen lassen. Weil es ist ja leicht, du kennst das Prinzip von Donald Duck, die finden irgendeine Schatzkarte. Ja, der spanische Eroberer, den es gar nicht gab, hat da und da was versteckt. Don Rosa hat immer seine Geschichten so gestrickt auf richtige Fakten.
Mhm.
Weißt du? Wo er auch mal irgendwie der hat ganz oft Vorwörter für seine Geschichten geschrieben, wo er meinte, warum macht er sich das eigentlich selber so schwer? Er könnte sich doch einfach irgendwas ausdenken.
Ja,
er findet es aber interessanter, das in einen realen Kontext zu verpacken, als sich irgendwas auszudecken. Lustigerweise hat er auch gesagt, so, es gibt ja auch so richtig belanglose Geschichten, die einfach nur so auf Gags aufgebaut sind. So meistens so 10-Seiter, ne? Wo ein Ereignis nach dem anderen passiert und Donald ist am Ende der Pechvogel. Und da hat Don Rosa damals gesagt, dass ihm so eine Geschichten weitaus schwerer fallen, als so eine Geschichten, wo er so richtig Abenteuergeschichten sich ausdenkt.
Kannst du in Zukunft Don Röschen sagen statt Don Rosa?
Nein. Wir geben jetzt nicht wieder, worüber Mrs. Bennett und Bob über die Tempelritter sprechen. Ich möchte einfach nur, dass du bis diesen Abschnitt das mal vorliest. Und das
von
ist,
oben an.
Von oben an. Ich kann dazu sagen,
wow,
dass
das wird ein langer Podcast.
Das ist aus der Geschichte ein Brief von daheim.
Okay. Oh, siehst du, Thomas, du hast übrigens gut dran getan. Guck mal, schon die Seite ist schon total zerknittert und ist schon durchsichtig von meinen Fettfingern. Sehr gut, dass du es kopiert hast. Gut, Prolog. Im Jahre 1118 gründeten neun französische Edelmänner eine Gemeinschaft zum Schutz der Reisenden ins Heilige Land während der Kreuzzüge. Waren die Kreuzzüge nicht 1095 oder so?
Naja, die gingen ja auch ein paar Jahre, glaube ich. Ich glaube, es gab auch mehrere Kreuzzüge, Olli.
Das kann sein. Da sie in Jerusalem in den antiken Ruinen von König Salomons Tempel Quartier bezogen haben, wurden sie als die armen Ritter Christi vom Tempel zu Jerusalem bekannt. Oder auch als der Tempelorden. Danke, Thomas, dass du mich das hier vorlesen. Das ist ein ganz großes Kino hier. Aber egal, machen wir weiter. Ihre Gemeinschaft wuchs bald zu einer Armee von 20.000 Rittern heran, die so reich und mächtig wie mancher mittelalterlicher Staat. Die Templer waren die besten Seeleute, die geschicktesten Baumeister und die größten Gelehrten ihrer Zeit. Ist doch bei einem Orden eigentlich immer so, dass sie da immer die Elite zusammenraffen, oder?
Naja, ich glaube, wenn du, Benjamin und ich jetzt einen Orden gründen würden,
genau,
würde ich schon mal
auf sehr niedrigem Niveau starten. Und nicht zu vergessen, auch die ersten Bankiers. Ah, das wird hier nachher auch erwähnt, richtig.
Genau.
Reisende, die ihr Geld in einer Burg der Templer hinterlegen, bekamen ein Pergament mit einem Geheimcode darauf. Damit konnten sie bei jeder anderen Templerbank der Welt Geld abheben. Dieses Pergament war also die erste Kreditkarte oder die erste EC-Karte. Nach 200, für die Templer von Erfolg gekrönten Jahren, ließ der bei ihnen hochverschuldete König Philipp IV. Von Frankreich am 13. Oktober 1307 ihre Schatzkammer in Paris plündern.
So.
Ah, das ist genau die Geschichte, die nachher hier vorkommt.
Wie gesagt, kann ich nur sehr empfehlen, die Onkel Dagobert-Geschichte, ein Brief von daheim von Don Rosa. Da hat das was damit zu tun. Also ab jetzt würde natürlich wir in die Comic-Geschichte gehen, ab jetzt käme der fiktive Teil. Aber ich kannte natürlich diese Geschichte schon damals, als der Dreitag rauskam. Mhm. Und später, das machen wir auch gleich noch, habe ich auch noch ausgedruckt, kommt ja auch noch mal das Templer-Alphabet vor. Und deswegen, weil ich diese Comic-Geschichte kannte, war ich im Vorteil, dass ich mir genau vorstellen konnte, wie diese Symbole aussehen.
Mhm. Okay. Gut, ich habe ja eigentlich angekündigt, dass ich pinkeln
muss. Genau, wir machen jetzt eine kurze Pause, sind aber für euch sofort wieder da. So, da sind wir wieder. Der Olli hat sich schnell die Hände gewaschen. Wir waren ja jetzt dabei, dass Mrs. Bennet und Bob über die Tempelritter ein bisschen philosophieren, über die Geschichte. Da fallen dann auch so Worte wie zum Beispiel die Bundeslade und so. Mhm. Aber das spielt ja eigentlich keine Rolle für das Hörspiel selber. Es kommt jetzt aber ein Henry Sinclair ins Spiel, der ein Nachfahre der Tempelritter aus Schottland wäre. Der hätte wohl den Heiligen Gral nach Oak Island gebracht. Nämlich, also Oak Island befindet sich wohl vor der amerikanischen Ostküste. Ja, genau. Und der hätte wohl damals aus Schottland als Erbe der Tempelritter den Heiligen Gral nach Amerika gebracht. So, jetzt erklärt Bob, dass ihr Klient Walter Busch sie damit beauftragt hat, die seltsamen Zeichen in seinem Laden zu entschlüsseln. So, und jetzt erinnert sich Mrs. Bennet an einige Sachen. Weißt du, an welche, Olli?
Ja, und zwar, sie reden ja kurz über Mr. Busch und seinen Sohn. Und jetzt erinnert sie sich an ein Feuer in der Schule. Und hier finde ich Bob lustig, weil sie sagt so, ach, danach war er wohl nicht mehr derselbe. Bei dem Brand starb sein bester Freund Jasper. Und Bob so, oh je. Aber es war auch alles, das ist seins. Und sie dann weiter, ich bekomme immer noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Bob, ja, ja. So, ich bin dann auch fertig und muss weiter. Also sehr empathisch, der Typ.
Das ja, ja, ist mir auch aufgefallen. So, ja, ja. Ich bin jetzt, aber ich habe es heute nochmal bewusst, nochmal in der Vorbereitung hier gehört. Und ja. Dieses, ja, wieso, was ist denn passiert? Das sagt da schon leicht einfühlsam, aber du kennst es selber, wenn irgendwie über jemand über eine unangenehme Situation redet. Was mich
interessiert.
Ja, oder halt, wo du denkst, so, ich kann dazu nichts sagen. Ja, ich gehe da mal. Ne?
Ja, vor allem, was soll man noch sagen? Oh, soll ich sie? Vorhin hat Bob so überlegt, soll ich sie jetzt in den Arm nehmen oder so? Was mache ich denn jetzt? Ja, ich muss dann auch weiter.
Aber es ist schwierig zum Beispiel, ich hatte das schon mal, pass auf, ist ja kein Geheimnis, meine Eltern sind ja schon vor langer Zeit gestorben.
Ja.
Ne? Also im Prinzip, meine Mutter ist jetzt seit, oh Gott, 16 Jahren tot.
Ich muss dann auch weiter.
Ja, so ungefähr. Aber ich hatte das schon mal, glaube ich, irgendjemand kennengelernt, geschrieben und so, vor ein paar Jahren und geschrieben, ja, meine Eltern sind ja tot. Und dann hat derjenige geschrieben, oh, mein Beileid, das tut mir leid. Und dann habe ich auch so überlegt, es ist komplett nett von dieser Person.
Aber es tut ihm nicht leid.
Nein, hör doch mal auf damit.
Nee, es ist tatsächlich so.
Es geht darum,
ist kein aufrichtiges Beileid eigentlich.
Was ist denn überhaupt ein Beileid? Weil ein Beileid ist für mich, wenn du jetzt ankommen würdest, um Gottes Willen, ich will das nicht darauf beschwören, aber wenn du jetzt sagen würdest, mein Papa ist nicht mehr, sag ich ja, oh, mein Beileid. Weil Beileidsbekundung ist doch eigentlich gegenwärtig in dem Moment.
Ja.
Oder ist Beileid eigentlich etwas, was man immer aussprechen kann?
Ich glaube, Beileid ist etwas, was man immer aussprechen kann, weil es einfach eine Floskel ist in meinen Augen, die man, keine Frage, die Gesellschaft verlangt es, dass man das dann auch sagt in so einem Moment. Ich fand das auch angebracht, dass er es getan hat, aber wenn man im Hintergrund so denkt, so, die ehrlichste Antwort wäre eigentlich gewesen, okay. Ja. Nee, es ist zwar hart, aber ganz ehrlich, man hört so, wenn man jetzt deine Eltern kennen würde, zum Beispiel, ich kenne dich jetzt sehr lange, für dich tut es mir wirklich leid und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich will jetzt nicht in so eine...
Aber du hast meine Mutter zum Beispiel nie kennengelernt. Hast du meinen Vater kennengelernt? Weil als wir bei uns kennengelernt haben, 11. September 2004, war meine Mutter schon 2 Monate tot.
Okay, dann habe ich sie auf keinen Fall kennengelernt, deinen Vater...
Gut gerechnet, Sherlock.
Deinen Vater auch nicht, deine Schwestern habe ich mal kennengelernt.
Deinen Vater hast du nicht kennengelernt?
Nee, nicht, dass ich wüsste auf jeden Fall.
Okay. Das ist krass.
Ja, 2006 ist er verstorben,
glaube ich. Ende 2006.
Ja, genau, das weiß ich noch.
Meine damalige Freundin, die hat den auch nur einmal gesehen. Mhm. Okay, ich bin mit ihr auch erst Ende 2005 zusammengekommen. Und sie hat ihn nur einmal gesehen, glaube ich. Ein oder zweimal. Also ich habe ihn dann nochmal mit ihr zusammen im Krankenhaus besucht.
Okay. Auf jeden Fall finde ich immer, ich bin immer einer, der analysiert das immer ganz gerne, sagt, macht das natürlich selber auch, jeder benutzt diese Floskeln, jeder will nett sein und man macht das halt, wenn man nett ist, aber so aufrichtige Trauer empfindet man wirklich selber ganz selten.
Naja, also...
Also auch, oder auch aufrichtiges Beileid oder... Nein. Man ist halt doch freundlich, aber unaufrichtig.
Ich sag mal so, wir hatten dieses Thema schon mal.
Okay.
Und es ist auch ein Thema, wo wir definitiv unterschiedlicher Meinung sind.
Ja.
Wenn jetzt zum Beispiel, ich glaube, das war damals, als Whitney Houston gestorben ist.
Ja, kann sein.
Ja? Nee, da hast du dich eher aufgeregt, dass sich wildfremde Menschen, die mit der nichts zu tun hatten und nur ihre Musik kennen, ihre Beileidsbekundung öffentlich geschrieben hat. So, oh nein, das tut mir so leid.
Okay, wenn ich das gemacht habe, muss ich da aber auch ein bisschen zurückrudern. Weil,
ich will jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen, weil ich bin der Meinung, du bist zum Beispiel jemand, der dann
das
sagt...
Das kann durchaus gewesen sein, wenn ich da manchmal wieder so einen Hieper hatte, mich das alles wieder nervt. mich das Leben einfach wieder auf den Keks geht alles. Nee, ich glaube, ich war sogar gegenteiliger Meinung. Da hat nämlich eine geschrieben, diesen behinderten... Entschuldigung, dieses Wort wollte ich eigentlich nicht mehr benutzen, weil das so...
Bescheuert. Sag mal einfach bescheuert.
Diesen bescheuerten Vergleich genommen. Ja, Leute, ihr postet hier 1000 Beiträge über Whitney Houston, aber in Afrika hungern die Kinder und keine Ahnung was. Und da habe ich mich aufgeregt, dass doch jeder bitte trauern kann, über wen oder was er möchte. Und nur weil in Afrika hungern, ich kann ja auch jeden Tag posten, oh, traurig, in Afrika hungern die Kinder, aber es wäre halt nicht aufrichtig. Wenn ich zum Beispiel würde Reinhard May sterben, der auch schon sehr alt ist, das würde mich, ja, ich würde, also... Trauer,
weil du eine persönliche Bindung zu ihm hast, weil du ihn wahrscheinlich als Künstler und Musiker bewunderst und seine Musik aufgesogen
aber
hast.
Aber ich würde das jetzt nicht als aufrichtige Trauer empfinden, ich würde das als, schwierig, das jetzt in Worte zu fassen, aber dann hast du das, glaube ich, falsch in Erinnerung, weil ich gönne jedem, jeder soll schreiben, traurig, dass der tot ist, traurig, dass der tot ist, wenn er der Meinung ist, dass traurig ist, dann ist traurig, ich fände es ja auch traurig, wenn Reinhard May stirbt, aber ich habe diesen Vergleich gehasst, weil immer, wenn so eine Flut kommt, kannst du auch immer mit dieser gleichen Gegenreaktion denken, ja, toll, wenn hier hier Tralala Whitney Houston stirbt, 1000 Trauerbekundungen, aber jeden Tag sterben 1000 Kinder in Afrika, passiert gar nichts, wo ich immer denke, sag mal, wie bescheuert bist du eigentlich, und dann bin ich, glaube ich, mit einer Facebook-Freundin, mit der ich früher zusammengearbeitet habe, bin ich ein bisschen in den Clinch geraten, weil wir uns da ein bisschen ausgetauscht haben. Ich glaube, darauf spielst du an, weil ich glaube, du hast es mich damals darauf angesprochen, weil du es mitgelesen hast. Und ich sage, jeder darf über alles trauern, nehme ich niemandem das Recht, nur ich finde halt diesen Vergleich albern, oder wenn man sich rausnimmt, zu sagen, ja, du darfst nicht über den trauern, weil jeden Tag in Afrika Kinder sterben.
Aber bleiben wir doch mal bei diesem Beispiel mit Bob.
Ja.
Weil Mrs. Bennett erzählt jetzt, was vor 27 Jahren passiert ist. Und sie selber ist ja betroffen, weil sie mit denjenigen zur Schule gegangen ist. Und Bob hat ja damit nichts zu tun. Also, und klar, er kann dann nur sagen, ja, ich gehe da mal, finden wir jetzt witzig, so nach Motto, erzählen Sie ruhig weiter, interessiert mich nicht. So kommt es für uns rüber, weil wir diesen Humor haben. Das Einzige, was man halt sagen könnte, dass Bob kann ja jetzt kein Mitleid haben mit jemandem, der da verbrannt ist, weil er denjenigen nicht kannte oder keine Bindung zu ihm hat. Er hat aber die Bindung zu Miss Bennett. Und die kann ihm leid tun, weil die darunter so leidet. Also ist das ja seine Beileidsbekundung, weißt du? Und das ist ja immer, wie nahe einem derjenige steht oder wie nahe es einem geht. Also es gibt natürlich Leute, die alles beherzigen und oder sich zu Herzen nehmen, sage ich jetzt mal. Aber das darf man ja auch nicht.
Nee, weißt vollkommen du? Richtig. Die Gegensache ist natürlich, was hätte er denn sonst machen sollen? Ist schon vollkommen richtig.
Ich finde okay. Aber es ist, für uns ist es witzig, aber
bedenklich finde ich deine Aussage, weil das unser Humor ist. Ja.
Der Humor ist, dass es so rüberkommt, als wäre es ihm scheißegal, was es ja nicht ist, aber dann hat er gesagt, oh, das war echt schlimm für uns alle. Der arme Kerl ist bei lebendigem Leib verbrannt. ja, wo ist die Tür? Das meine ich damit, weißt du? So, aber wir halten uns jetzt gerade schon wieder viel zu lange.
Genau, wir wollten jetzt eigentlich, nachdem wir den Beitrag und sehr abgeschwiffen, sagt man abgeschwiffen oder abgeschweift?
Das ist eine gute Frage, ich sag's auch mal falsch. Abgeschweift.
Abgeschweift sind. Wollten wir jetzt eigentlich ein bisschen effizienter hier durchrattern.
Genau. Also nochmal zur Erinnerung, Jasper ist ums Leben gekommen bei einem Brand in der Schule.
Sonst kennen wir Jasper auch nicht weiter, ist halt ein Freund, ein guter.
Wir werden ihn aber noch kennenlernen.
Genau, ich wollte nur sagen, dass nicht alle denken, wer ist eigentlich Jasper. Wir wissen noch nicht viel über ihn, außer dass er der beste Freund von Ian Bush ist, der Sohn von dem TV-Ladenbesitzer.
Und sie sagt auch, Mrs. Bennett, danach war Ian nicht mehr der gleiche. Ja?
Genau.
So, und die nächste Szene habe ich genannt in der Bäckerei.
In der Weihnachtsbäckerei.
Ich hatte überlegt, ob ich mir den Gag notiere.
Nein, du darfst dich auf mich verlassen.
Vor der Bäckerei Jackson. I'm sorry, Miss Jackson. Oh, I am for real. Viel besser, ne?
Wahnsinn.
In der Maroonie Lane fotografiert Peter die nächsten Symbole ab. Als sie den Laden betreten wollen, kommen ihnen ein schlecht gelaunter Herr und ein hübsches blondes Mädchen entgegen. Und Peter rempelt diesen Typen auch an und dann, pass doch auf! Und sie springt dann noch ein, so, ach, mach doch nix. Kannst du dich erinnern, wer die beiden sind?
Nein.
Okay, dann helfe ich dir auf die Sprünge. In der Folge Fremder Freund.
Ja.
Fremder Freund.
Ist sie nicht die, die Peter auf Toilette trifft?
Richtig. Also
nicht direkt auf Toilette, sondern...
Er geht auf Toilette, um sich die Hose sauber zu machen, nachdem die Cola darauf gespritzt ist. Dann kommt ihr Onkel, gesprochen von... Ach, wir hatten so viele Hörspiele schon mit ihm. Hier, der von Batman hier, wie heißt denn der?
Michael Caine?
Dieser Oberbösewicht, der zum Beispiel den Governor bei The Walking Dead synchronisiert hat.
Du kennst ihn. Ich kenne ihn, aber ich vergesse auch immer leider ganz schnell so einen Namen.
Ich habe auch leider seinen Namen vergessen.
Was spricht er denn noch?
Commissioner Gordon bei in dem Batman-Film von Christopher Nolan zum Beispiel. Und. Wir haben damals schon sehr viel über ihn gesprochen, aber das liegt in der Vergangenheit. Und sie ist jedenfalls seine Nichte und sie steht absolut auf Peter. Und genau, er ist nämlich damals in der Peter-Folge an ihn geraten auf Toilette. Du hast meine Karte weggenommen. Ihr hattet selber eine auf dem Tisch.
Das fand ich lustig.
Ja?
Extrem. Einer meiner Lieblingsszenen immer noch.
So voll der Psycho. Mhm. Und Peter geht dann einfach weg und dann läuft er ihr in die Arme und sie offenbart ja dann, dass sie ein großer Peter-Fan ist. Sie hat sogar ein Bild von ihm auf dem Nachttisch stehen und er gibt ihr ja ein Autogramm auf die Visitenkarte, was sie sich dann einrahmen will und so weiter und so fort. Und das ist ja auch der Grund, warum Peter dann so einen Höhenflug in der Folge hat.
Ja.
Hier ist es ein bisschen abgespeckter aus Gründen, weil erstens ist Justus dabei. Ja. Deswegen kann Peter ja, und der Onkel ist auch dabei, das heißt, die beiden können ja gar nicht so miteinander jetzt connecten. Dass sie einfach nur sagt, so, ach, du bist doch Peter Shaw, ich mag dich total, ruf mich doch mal an. Und mehr ist nicht.
Übrigens fand ich hier lustig, musste ich was mit einbauen, weil jetzt ja diese fast romantische Szene, ruf mich doch mal bitte an, Peter etwas verlegen, aber erfreut, gerne. Man hat ja Justus lange nicht gehört, jetzt in der Szene, das habe ich geschrieben, währenddessen hat Justus sein Gesicht in einer Schwarzwälder Kirschtorte und es geht das noch weiter.
So ungefähr, ja.
Und dann guckt er so hoch mit einem tortenverschmierten Gesicht, ach, sowas passiert mir nie, und taucht wieder sein Gesicht in die Schwarzwälder Kirschtorte. Nein, ist natürlich so nicht passiert.
Ja.
Aber fände ich halt das ist unser Humor. Das wäre eine schöne Szene, fände ich.
Ja, unser Humor ist, naja, interessiert mich nicht, dass ihr Freund gestorben ist.
Genau. Und Gesicht in Schwarzwälder-Kirschtorte. aber er sagt wirklich, ach, warum passiert mir sowas?
Frustriert.
Und drückt sein Gesicht, habe ich wirklich geschrieben? Und drückt sein Gesicht wieder in die Schwarzwälder-Kirschtorte.
Ja, das ist witzig, so die Gags, die man mit sich selber macht.
Ja, man freut sich. Man denkt mal, ich würde gern selber so eine Geschichte schreiben. Aber so,
du hast vorhin gesagt, es gibt eine Sprecherin in diesem Hörspiel, auf die du näher eingehen willst.
Ja, kommt aber.
Könnte das jetzt sein?
Nein.
Gut. Also die Bäckerin begrüßt den Jungen. Hallo, was darf sein? Peter fragt, ob sie wüsste, was denn die Zeichen draußen an der Hauswand bedeuten könnten, die da jemand angebracht hat. Und sie reagiert sofort abwehrend. Oh nein, das weiß ich nicht und ich will das auch gar nicht wissen. Und sie schmeißt die beiden kurzerhand wieder hinaus.
Ja. Schon sehr seltsam. Und sie wirkt auch etwas verängstigt, stellt Justus draußen fest. Ob sie weiß, was hinter den Zeichen steckt?
Ja, das ist dann auch so von Peter. Peter hat wieder einen Stift in der Hose. Warte mal, du sagst verängstigt? Sie weiß, was die Zeichen bedeuten. Und dann kommt wieder so unheilschwangere Musik. Mhm. Hast du denn die Sprecherin erkannt?
Leider nicht.
Hansi Jochmann?
Leider nicht.
Jodie Foster?
Ach so.
Das war Jodie Foster.
Ich bin kein großer Jodie Foster-Fan.
Ich ehrlich gesagt
nach Schweigen der Lämmer habe ich nichts mehr von dir gesehen.
Ich bin auch kein Jodie Foster-Fan und ich muss auch sagen.
Heißt die Sprecherin Hansi?
Hansi, ja. Frag mich nicht, wieso. Bitte mach jetzt nicht die Benjamin-Rolle.
Nein, kann ich dir sagen.
Warum heißt sie wie ein Mann?
Ich weiß, warum sie Hansi heißt, weil sie ist ein Wellensittich.
Wow.
Jetzt haben wir genug Benjamin in der Folge gehabt, ne?
Gut. Die hat schon öfter in drei Fahrzeichen-Hörspielen mitgemacht. Und ich glaube, ich wurde auch damals gefragt, warum heißt sie Hansi?
Ist es nicht die Sprecherin, die auch in Linie 1 mitspielt?
Ja, genau.
Ah, deswegen, die Imbissbesitzerin.
Deswegen dachte ich, wenn ich Hansi auch mal sage, dass du gleich mit deinem Linie 1-Wissen kommst. Nee, aber,
also da habe ich jetzt auch lange nicht mehr gesehen, Linie 1.
Die nächste Szene habe ich mal wieder getauft in der Zentrale. Mhm. Ja, meine Überschriften sind auch nicht immer so die besten, aber...
Ja, darum lasse ich die auch immer weg, weil bei mir würde auch so ein Mist rauskommen.
Justus und Peter bringen den Projektor in die Freiluftwerkstatt, damit er da trocken bleibt. Treffen sich in der Zentrale mit Bob und tauschen sich aus, was denn dieser inzwischen herausgefunden hätte. Es handelt sich dabei um die Geheimschrift der Tempelritter. Jetzt wird halt wieder über die Symbole an der Hauswand von Mr. Busch gerätselt. Es werden sogar schon entziffert,
oder?
Genau, weil Bob sagt, weil er sagt sich auch so, ja, ich habe das rausgefunden. Es ist das Alphabet der Tempelritter. Aber der Tempelritter? Und ich kann auch sagen, was das Wort bedeutet bei Mr. Busch. Das heißt bin. Jetzt kommt wieder Don Rosa ins Spiel, Olli. Ich habe dir das hier wieder
lesen.
Ja, aber nicht viel. Das ist jetzt für dich nur anschaulich. Hier die ersten drei Panels hier oben. Kannst du gerne mal vortragen?
Das ist für dich ein Panel, so ein Bild?
Ja.
Okay, die ersten, nur bis hier, ja?
Ersten drei Bildchen.
Okay, danke. Sprich doch so mit mir bitte, wie mit einem
Panel ist die Sprache für so ein Kästchen in einem Comic.
Okay.
Weißt du übrigens, wie man so ein Eröffnungspanel nennt, was meistens immer auf der ersten Seite ganz groß ist?
Prolog?
Splash-Panel.
Ja. Okay. Oh Mann, ey. Panel ist eigentlich ein Steuergerät für irgendwas, also so kenne ich das, aber egal. Okay, auf jeden Fall spricht hier Dagobert Duck als Bankgesellschaft.
Halt!
Was?
Hast du gerade Duck gesagt?
Du bist da auch sehr inkonsequent, haben wir festgestellt.
Ich hasse das so sehr.
Du bist da auch sehr inkonsequent, haben wir festgestellt. Ja, du sagst auch ab und zu Duck. Ja, also nee, scheiß mich jetzt hier nicht von der Seite an.
Ich hasse es, wenn Leute Duck sagen, es heißt Duck.
Dann wiederhole ich mich gerne nochmal, um das nochmal richtig zu betonen. Also hier sitzt Dagobert Duck und er spricht, oh, jetzt hat er mich hier mit dem Radiergummi überworfen. Als Bankhistoriker muss man sowas auch wissen. Es ist die Chiffre der Tempelbank. Sie basiert auf dem Kreuz des Ordens, welches man in vier Teile zerlegen kann. Wenn man diese dreht und mit Punkten versieht, stellen sie das lateinische Alphabet dar. Aha, jetzt muss ich mir die Bilder dazu auch mal angucken.
Das ist ganz, weil da also hast du jetzt so die Buchstaben und so. Hm?
Dreiecke und wenn er was verbindet, stellen sie die Buchstaben da. Das A müsste man ja noch drehen. Denn,
Also an der Hauswand von Ian Busch waren ja diese Zeichen.
Ja.
Ich habe hier einfach mal aus dem Buch.
Warte mal, das B erkenne ich wieder. Also lustig ist, also manche gehen in Bibliotheken und holen sich so die Informationen, die sie brauchen. Wir haben gerade sagen wir mal, diese Tabelle der Auflösung, also der Zeichenerklärung, haben wir gerade aus einem Donald Duck-Comic, ja?
Er hat schon wieder Duck gesagt.
Edgar Duck. Entschuldigung. Ja, also da kann ich jetzt auch sehen. Das I sieht so ein bisschen aus wie ein Graf Dracula sagt.
Ja, ne? Finde ich auch.
Und das X, wo haben wir denn hier das X? Das X fehlt. Ah, nee, das ist N, genau. Ja. Also bin. Mensch, hätte ich die Folge gar nicht hören müssen, hätte ich selber entziffern
können. Genau, ich hätte einfach das schicken können und hättest du alles selber
entziffern
können.
Hätte ich den Fall lösen können.
Naja, jedenfalls hat Bob die Botschaft entschlüsselt. Es ist das Wort bin. Peter will wissen, warum denn dieser Geheimbund überhaupt eine Geheimschrift brauchte. Jetzt erklärt Bob ein paar Hintergründe. Und Justus fragt dann, hatten die einen speziellen Dresscode oder hatten sie vielleicht sogar ein Wappen oder ein Signet?
Bob erklärt genau die Hintergründe, die wir schon angesprochen haben, dass sie jetzt als Art Kreditbüro fungierten und diesen Code halt gebraucht haben, wie eine PIN praktisch, dass sie sich Geld überall abheben konnten.
Genau.
Das ist das, was Bob jetzt eigentlich auch nochmal erklärt.
Und auf die Frage, ob sie einen speziellen Dresscode, ein Wappen oder Signet haben, sagt Bob, ja, sie hatten zum Beispiel einen weißen Mantel über dem Habit mit einem roten Kreuz drauf.
Also da haben wir also den Außerirdischen.
Schrägstrich Arzt.
Genau.
So. Oh, jetzt kommt schon wieder was, wo ich abschweife. Mhm. Weil dieses rote Kreuz, du wirst lieben, was jetzt kommt, Olli.
Ich liebe schon alles.
Da habe ich mir notiert, vielleicht sind die Mitglieder des Templerordens auch nur Anhänger der Straight-Edge-Kultur.
Ich muss ganz kurz das Dilemma erklären, in das ich mich gerade befinde. Ich habe die ganze Zeit schon gesehen, dass auf dem Tisch eine Avril Lavigne-CD liegt. Und ich dachte so, okay, die liegt da einfach so rum. Aber jetzt hat Thomas gerade nach dieser CD gegriffen und will mir jetzt hier irgendwas zeigen.
Nein, es ist nur ein kurzer Gag, vielleicht schneide ich es auch raus. Das ist das Album Under My Skin und da hat sie so ein rotes Kreuz auf der Jacke. Und das Album ist von 2004 und das war eine Zeit, wo das Internet noch nicht so groß war und ich mich noch nicht für sowas interessiert habe, aber ich habe mich jahrelang immer gefragt, warum hat sie dieses scheiß rote Kreuz auf der Jacke? Und jetzt, seitdem ich Avril Lavigne wieder höre, seit anderthalb Jahren, habe ich rausgefunden, dieses rote Kreuz, was sie da hat, ist wohl eine Anspielung auf die Straight-Edge-Kultur.
Okay.
Und Straight-Edge bezeichnet eine Gegen- bzw. Jugendkultur aus dem Bereich des Hardcore-Punk. Ihre Anhänger werden als Straight-Edger, gelegentlich auch nur als Edger bezeichnet. Und im Wesentlichen geprägt wurde das Verständnis von Straight-Edge durch Musiker der Hardcore-Punk-Szene in den frühen 80er Jahren in den USA, als eine junge Generation von Punks begann, den Drogenkonsum abzulehnen, der zu dieser Zeit integraler Bestandteil ihrer Szene war. Zentral für den Straight-Edge-Gedanken ist der Verzicht auf Alkohol, Tabak und andere Drogen sowie auf häufig wechselnde Geschlechtspartner. Einige Straight-Edger verzichten auch auf den Konsum von Koffein und oder erweiterten den Straight Edge um Vegetarismus oder Veganismus. Das heißt, dieses Straight Edge, das ist schon so ein bisschen Benjamin, oder?
Das ist original Benjamin. Ich möchte auch bitte, dass du das einfach alles drinnen lässt, damit die wissen, was für eine Scheiße ich mir anhören muss. Damit die Hörer aber auch ein bisschen was davon haben. Sag ich noch kurz, damit ihr es im Internet euch angucken könnt. Mhm. Das Album heißt, achso, hast du schon gesagt, Under My Skin.
Ich habe halt dazu gelesen, dass es früher auch so ein bisschen Sitte war, dass wenn Jugendliche in Discos oder Clubs wollten, und ab wann darf man in den USA Alkohol trinken? Ab 21. Ja. Und wenn die halt am Eingang festgestellt haben, ja, du darfst zwar in den Club rein, aber du darfst keinen Alkohol haben, haben die halt so ein X auf die Hände gemalt bekommen. Mhm. Und das, daraus ist dann auch so ein bisschen dieses Straight Edge entstanden.
Ich hätte mir einfach beide Hände abgehackt, einfach um Alkohol trinken zu können. Ja.
Und verstehst du jetzt den Gag, dass die Tempelritter vielleicht Straight Edger sind?
Nee, den verstehe ich nicht. Aber muss ich auch nicht. Ist voll okay, lass uns bitte einfach weitermachen.
Ja. Gut, Peter stellt entsetzt fest, dass es sich bei dieser Beschreibung um den Außerirdischen handeln müsste.
Ja. Und Bob fällt jetzt auch noch ein, dass ja morgen Freitag der 13. ist. Auf Geheiß des König Philipp IV., das haben wir auch schon erwähnt, wurden die Tempelritter wohl verhaftet vor 700 Jahren an einem Freitag den 13. Aber das bringt sie jetzt auch nicht viel weiter. Sie übersetzen die restlichen Symbole an den übrigen Hauswänden und zusammen ergibt das bin zurück ich.
Genau.
Bin zurück ich.
Und Peter sagt, stellt das mal um.
Wie sollen wir das denn umstellen? Das ergibt doch alles gar keinen Sinn.
Ich bin zurück. Sie diskutieren auch noch mal kurz, weil, ja, wie du schon gesagt hast, vor 700 Jahren an einem 13., Freitag dem 13., wurde ja dieser Templerorden dann zerstört durch die Verhaftung vieler Mitglieder. Justus möchte wissen, ob der Aberglaube um Freitag den 13. auf dieses Ereignis zurückgeht. Und
hier habe ich mich aber auch gefragt, das ist ja gut, dass wir das heute aufgeklärt haben, warum die verhaftet wurden, weil das wird nämlich, glaube ich, im Hörspiel nicht genannt. Und
in dem Comic,
haben wir das ja vorhin
vorgelesen. Genau, der König war irgendwie bei denen hochverschuldet und hat dann gesagt, ach, genau. Wisst ihr was, ich nehme die Schatzkammer einfach hoch und exekutiere die Jungs.
Das mache ich auch einfach bei der Bank. ich exekutiere die Sparkasse. Ja.
Jedenfalls ist witzig, dass sie glauben, dass die ganze Schmierereien an den Hauswänden gezielt auf den morgigen Freitag, den 13. hinweisen. Also, dass morgen vielleicht sogar das fulminante Finale stattfindet. Ob das ein Zufall sei? Peter glaubt mal wieder an einen Geist. Justus schmunzelt. Da muss er aber auch eine 700 Jahre alte Spraydose haben. Und dann sagt Peter, nee, aber Peter sagt auch so, vielleicht geht der Geist mit der Zeit. Komm, ist witzig.
Ja, jetzt ergibt dieser Dialog schon wieder
Sinn. Ich weiß, das ist wieder so ein bemühter Witz, wo wir sagen, aber ich find's okay.
Fällt auch nicht extrem negativ auf.
Jetzt kommt auch wieder was so auch ein bisschen raufgezwängt wirkt, weil sie untersuchen ja weiter die Fotos und Peter sagt auch, es sind übrigens insgesamt 13 Zeichen. Also, das sagt er, bevor sie dieses Ich bin zurück entziffern.
Ich bin ja kein Freund dieser Details, das habe ich tatsächlich auch alles gar nicht aufgeschrieben. Nach bin zurück ich und ich bin zurück klingelt das Telefon. Mr. Bushs Sohn ist dran. Er klingt etwas besorgniserregend und bittet die drei, den Fall ruhen zu lassen. Also so ähnlich wie wegbleiben.
Ja, das ist hier der aus der Schule des Manitou. Sky Lemon.
Ja, genau. Da bin ich so traurig, dass ich das, als ich die Folge gehört habe, noch nicht wusste. Sonst hätte ich eher drauf geachtet. Weil ich mag seine Stimme eigentlich auch total. Ich glaube, der hat hat der nicht schon mal in den drei Fragezeichen irgendwas gesprochen?
Sky Dumont macht in Folge 132 Spuk aus dem Jenseits oder so mit. Ganz schreckliche Folge.
Okay.
Olli, eine kurze Frage. Der Schuh des Manitou.
Ja.
Magst du den Film, ja oder nein?
Oh, schwierig.
Denk dran, der ist auch schon 20 Jahre alt.
Ja, schwierig. Ich mochte ihn als erstes nicht. Dann habe ich ihn aber irgendwie ein paar Jahre später nochmal gesehen und dachte, der ist ja doch ganz witzig. Aber ich mag, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Bullies Humor nicht. Weil zum Beispiel hier Traumschiff Surprise war schon wieder ganz schrecklich. Und wenn ich glaube, ich habe Schuh des Manitous im Kontext zu Traumschiff Surprise gesehen. Und somit fand ich den dann schon wieder gut, weil er um Welten besser ist als Traumschiff Surprise. Von daher, aber ich bin nicht so dieser Bully-Humor-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen.
Na, bei der Bully-Parade war das Ding. Die ersten beiden zwei oder drei Staffeln, glaube ich, also die allerersten Folgen sind richtig schlecht.
Mhm.
Dann wurde's gut. Also diese mittlere Phase von Bully Parade ist sehr stark.
Und dann wurde es wieder ganz, ganz schlecht.
Weil dann war nämlich der Schuh des Manitou raus und dann waren sie erfolgreich. Und dann haben sie auch nur noch so selbstreferenzielle Witze gemacht und so. Aber diese Zwischenphase, während sie, glaube ich, auch nebenbei noch den Schuh des Manitou gedreht haben und so, da war doch immer dieser gute Witz am Ende.
Ja, wir zeigen einen Ausschnitt aus dem Film. Ja. Dann haben wir so eine halbe Sekunde
gezeigt. Wie einer vom Pferd fällt.
Genau. Das war, also, ne? Die waren schon ein bisschen witzig manchmal.
Das war auch, glaube ich, wirklich die beste Zeit. So, die letzten beiden Staffeln sind schon nicht mehr so stark. Aber es soll jetzt ja auch nicht im Bulli gehen. Jedenfalls Sky Dumont macht ja damit mit. Ich glaube, Sky Dumont ist ja auch das Gesicht von der Apothekenrundschau.
Ach so, so weit habe ich mich noch nicht mit ihm befasst.
Es gab mal so eine Verleihung vom Deutschen Comedy-Preis oder so, keine Ahnung. Und da war damals der Schuh des Manitou ausgezeichnet worden. Mhm. Da war ich die ganze Belegschaft mit auf der Bühne.
Ja.
Es war damals die Diskussion, ob der Schuh des Manitou der erfolgreichste Film Deutschlands ist. Aber dann ging es darum, naja, zu dem Zeitpunkt war halt Otto der Film der erfolgreichste Film in Deutschland, hatte aber weniger Zuschauer. Mhm. Aber in der DDR lief der Film auch. Und wenn man wieder die Zahlen aus der DDR nimmt, war Otto erfolgreicher. Nur ist jetzt die Frage, deutsch oder nicht deutsch, ne?
Na, ich finde, man sollte die DDR-Zahlen schon dazu nehmen, weil Bulli misst sich ja jetzt auch mit ganz Deutschland. Allerdings muss man auch noch betonen, Otto, der Film ist zu einer Zeit rausgekommen, wo man wirklich noch viel ins Kino gegangen ist. Mhm. Weil Kino wirklich noch ein Erlebnis war. Ich glaube, der Schuh des Manitou ist so 2003, 4, 5.
Eins. Aber da war auch noch Kino groß.
Schon lange nicht mehr so. Ich weiß
noch. Ja, das war noch, da fingen langsam so die Raubkopien an, dass man sich zum Beispiel, hier Episode 1 Star Wars, war einer der ersten Filme, der wirklich so in Internet-Tauschbörsen, aber auch untereinander auf Disketten noch und so und ja. CDs, die, CD-ROMs rumgereicht wurde.
Also 97, 98 hatte ein Klassenkamerad von mir den ersten Brenner, mit dem ich jemals zu tun hatte. Und der konnte auf einmal CDs brennen und filmen. Wow. Das war was. Ja, das war damals absolut wow, ja. und das hat man im Kino wirklich gespürt, dass die CD-Brenner, die gab es ja schon ein paar Jahre vorher, waren einfach nicht erschwinglich. Dass die dann wirklich in den Weg in die normalen Haushalte gefunden hat. Und dann war ich irgendwie, keine Ahnung, wann war ich da im Kino, wo ich das erste Mal richtig krass gemerkt habe. Ich habe hier Dawn of the Dead gesehen, diese Neuverfilmung von 2004.
Ja, den habe ich immer noch nicht gesehen.
Da war ich mit meinem Cousin alleine im Kino in der 21 Uhr Vorstellung oder so.
Okay. Und gut, aber nur weil das so ein Special Interest Film ist, das ist ja kein mega Blockbuster.
Also es ist jetzt kein mega
Horrorfilm. Okay, okay, Horrorfilme okay. Sind generell nie richtig
okay,
beliebt.
Okay, vollkommen ja. Richtig. War ein Special Interest, also waren wir da alleine im Kino und bei einem Blockbuster waren 6 oder 7 im Kino. Das waren dann die Unterschiede zwischen Special Interest und Blockbuster.
Ich glaube, du nimmst gerade das ein bisschen aus deinen Augen wahr, dass du
aus wessen Augen soll ich denn sonst wahrnehmen?
Kino war schon immer sehr noch erfolgreich. Ja, jetzt zu Pandemiezeiten würde ich auch sagen, eher nicht.
ist kein gutes Jahr für die Kinos.
Ich wollte nur jedenfalls sagen, Bulli steht auf der Bühne und sagt, ja, wir streiten immer noch, ist jetzt Otto der Film der erfolgreichste deutsche Film oder unserer? Das müssen wir noch auswerten. Und dann sagt Sky Dumont so ganz leise im Hintergrund, ist mir scheißegal, ich war in beiden.
Das ist witzig. Oder? Das ist witzig. Also Sky Dumont hat auf jeden Fall gewonnen.
Ja.
Und ich finde Sky Dumont in dem Film auch witzig.
Ich auch.
Ich finde auch die Olle witzig. Die hat ein Kleid an, der aussieht wie ein Zementsack. Das ist so lustig. Ich habe gedacht, wie könnte man denn jetzt machen, dass Otto sie mit dem Zementsack verwechselt? Wir machen das Kleid einfach genau wie den Zementsack. Das ist so lustig, wirklich.
Okay. Mein Lieblingswitz ist, wenn er in die Höhle kommt und dann mit dem Echo. Und dann sitzen da zwei Indianer, die einfach mit seiner Stimme immer alles nachsprechen. Ja, hallo, hallo. Und dann sieht er die, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier.
Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier.
Gut, wir machen...
Ein großartiger Film, guckt euch nochmal an.
So, Sky Dumont legt jedenfalls schnell auf, nachdem er gesagt hat,
Sky Dumont, das war gerade Sky Dumont, der sagt, wir sollen von ihm... Was hat er mit dem Fall zu tun? Ich weiß nicht, weil er sagt, wir sollen ihn ruhen lassen.
Er sagt, pass auf, mein Vater hat mir erzählt, ihr bearbeitet...
Justus sagt, es ist nicht der Typ aus Schuh, das Manitou.
Und Traumschiff Surprise. Übrigens, Otto. Gebe ich dir aber recht, Traumschiff Surprise, den habe ich im Kino gesehen.
Oh Gott.
Nachdem,
tut mir sehr leid für dich, wirklich.
Und das war wirklich unter aller Sau. Also das ist so ein schlechter Film, wirklich. Ja. Den kann auch Til Schweiger nicht retten. Til Schweiger kann sowieso nichts mehr retten.
Aber soll er da noch retten?
Ey, der Beste.
Aber ganz ehrlich, er brilliert sogar in dem Film. Er ist fast der beste Charakter.
Ja, ich oute mich jetzt hier. Ist mir jetzt auch egal, ob jetzt alle Leute abschalten, aber der beste Til Schweiger-Film in meinen Augen
ist
gespannt. Manta Manta.
Wow.
Ja.
Also der beste Til Schweiger-Film, den ich finde, ist, den ich finde, ist das viel für ein Deutsch. Also ich finde, Knocking on Heaven's Door ist der beste Til Schweiger-Film.
Ist auch sehr gut, aber ich bin, ganz ehrlich, Manta Manta ist für mich ein 10 von 10 Punkte-Film.
Das Gute ist, weil er hat auch überhaupt kein, also da merkt man, dass er noch nie irgendwie weiß, was Schauspiel ist oder so.
Er spielt sich doch selber.
Er ist fast witzig in dem.
Er hat sich auch nie weiterentwickelt. Ja. Er ist immer so geblieben, so dieser kleine Macho, der so nuschelt und so. Egal. Ja, auf jeden Fall Ian Busch, der Sohn von Walter Busch, sagt, mein Vater hat mir erzählt, ihr bearbeitet den Fall. Hört mal bitte auf damit, Jungs, hier gibt's nichts mehr zu ermitteln.
Mein Vater hat gesagt, ihr bearbeitet den Fall, hört mal bitte auf damit. Lass das mal bitte.
Er legt jedenfalls auf und die Detektive sind erstmal sprachlos. Aber wir kennen ja die drei Fahrzeichen, die lassen das natürlich nicht auf sich beruhen. Denn Justus findet das sehr merkwürdig und glaubt, Die Bäckerin, Ian Bush und Mr. Quick verbindet ein gemeinsamer Hintergrund.
Dazwischen hört man noch ganz kurz im Hintergrund die Radionachrichten, wieder gesprochen von Brad Pitt. Heute beginnt das alljährliche Filmfestival, bla bla bla.
Ja, ich hab's
einfach
nicht.
Mal aufgeschrieben, weil ich
wusste, nicht.
Ob das noch interessant ist.
Nein.
Gut.
Nächste Szene bei Mrs. Bennett, weil Bob nämlich noch sagt, wir können jemanden aufsuchen, der ein bisschen über die Hintergründe Bescheid
weiß. Finde ich auch lustig. Die Bibliothek ist zwar schon zu, aber wir fahren einfach zu ihr nach Hause. Würde mich auch freuen.
Ja, aber das sind doch, die kennen sich doch.
Trotzdem, ich auch Leute, die ich kenne, möchte ich nicht einfach, dass
die mich unangenehm. Ja, aber da gehst du schon wieder von dich aus. Also,
ja.
Weil natürlich, du kommst nach einem stressigen Arbeitstag, der dich komplett genervt hat, nach Hause und sagst so, jetzt klingeln die ja alle bei mir, verpisst euch, ich will den Abend allein verbringen. Ja. Das ist eine nette, aufgeschlossene Frau.
Okay.
Ja, und die sagt, kommt doch rein. Vielleicht kriegt ihr auch nicht so oft Besuch.
Ja, ich auch nicht, aber leider nicht, dass ich mich darüber
freue. Olli, ich erzähle gleich die Anekdote mit, wo wir nachts um 2 bei dir geklingelt haben.
Oh Gott.
Aber
das machen wir mal in irgendeiner Rotz- und Wasser-Folge, ja. Wenn es zum Thema passt. Gott. Boah, oh Gott. Weiter bitte.
Ja. Die Detektive tauchen bei Mrs. Bennett auf. Sie zeigen ihr die Symbole, die sie entschlüsselt haben, und befragen sie über den Mr. Quick, über den Ian Bush und die Bäckerin. Ein Mr. Quick kenne sie nicht, aber die Tochter des Bäckers, Brianna Jackson, war im gleichen Jahrgang wie sie und Ian. In der Old Malibu Road 24, wir erinnern uns, das Haus von Mr. Quick, da würde ein Jimmy Sinclair wohnen, mit dem Mrs. Bennett auch einige Kurse besucht hatte. Bob vermutet jetzt eine Verbindung zu Henry Sinclair, wir erinnern uns, der den Heiligen Gral angeblich 1398 an die amerikanische Ostküste gebracht haben soll. Also es wird hier so ein bisschen Geheimnis geschürt und mehr Sachen reingebracht. Mhm. Ja, also ich sehe anhand des Gesichtsausdrucks, dass du gerade so ein bisschen deine Notizen
erforscht. Ich komme gerade voll mit. Ich bin so konzentriert, weil ich denke, in jedem Moment kommt wieder, Olli, jetzt kannst du weitermachen. Und damit ich da diesen einen Einstieg nicht verpasse, konzentriere ich mich jetzt komplett auf meine Notizen hier.
Mrs. Bennett berichtet, dass Ian, Brianna und Jimmy zu einer Clique gehörten, zusammen mit Charlie Parker, Chloe Smathers, die mit Ian zu dem damaligen Zeitpunkt liiert war, und Jasper, der bei dem Brand in der Schule ums Leben kam.
Perfekter Einstieg, weil der nächste Satz ist bei mir, da lebte er natürlich noch.
Siehst du?
Großartig. Ja, und Charlie und eine Chloe, das hast du, glaube ich, schon erwähnt. Mhm. Chloe kam 9 Jahre später beim Autounfall ums Leben, also bleibt nur noch Charlie. Sein Haus müsste das nächste sein.
Ach so, übrigens, laut Buch ist sie einem Geisterfahrer zum Opfer geworden.
Oh, traurig. Mhm. Oh, manchmal traurig, wenn junge Mädchen sterben.
Ja.
9 Jahre, Moment, Bob. Die 9 spielt bei den Tempelrittern eine große Rolle. 9 Mitglieder, es dauerte 9 Jahre, bis der Orden das erste Mal in Erscheinung traf.
Und jetzt kommt meine Lieblingsszene.
Ja.
Das Feuer in der Schule brach vor 27 Jahren aus.
Und 3x9.
Ja, Justus jetzt so das kleine 1x1 aus dem FF. 3x9 ist 27.
Darum ist er der Kopf der 3. Ja, weil er sowas halt mega.
Aber er sagt es auch so witzig, so wie, seid mal alle ruhig, ich werde euch jetzt einen Fakt präsentieren, und alle hängen so an seinen Lippen. 3x9 ist 27.
Oh!
Haben wir schon gesagt, dass Peter vermutet, dass Charlie der Nächste auf der Liste sei, dessen Haus mit Symbolen beschmiert werden soll?
Ich habe geschrieben, damit ist Charlie wohl der Nächste. Wer das jetzt sagt, habe ich jetzt.
Ja. Und Bob ist ja sehr aktiv jetzt auch, ist mir aufgefallen. Er beschließt nämlich, dass sie an dem heutigen Abend vor dem Haus von Charlie sich auf die Lauer legen sollen.
Ja. Genau. Er wohnt am Stadtrand in einer imposanten Jugendstil-Villa, die mit Sträuchern und Zitronenbäumen von ungewollten Blicken geschützt ist. Die 3 Detektive positionieren sich, bewaffnen sich mit Walkie-Talkies. Genau.
Im Schutze der Dunkelheit.
Im Schutze der Dunkelheit.
Genau. Und jetzt kommt wieder ein Verweis auf
die alte Folge mit Peter.
Richtig, weil wir erinnern uns, in der Fremder Freund-Folge bekommt ja Peter von dem Stalker einen Kuchen, den er ja für einen Kuchen von seiner Mama hält, auch hier. Und hier, ich mag das wirklich. Peter erzählt erfreut, seine Mutter hätte ihm einen Schokoladenkuchen gebacken, und die anderen beiden sind davon total genervt.
Justus unterbricht sogar und mahnt zur Konzentration.
Noch besser. Bob sagt erst so, was erzählst du denn da? Und dann, naja, ich hab mich so gefreut. Und dann, Konzentration bitte! Ja,
stimmt, ist mir gleich aufgefallen. Wie, wenn Bob, was ist mit Peter los?
Ja.
Wir liegen hier auf der Lauer, sind alle total angespannt, und er erzählt mir irgendwas von einem Schokokuchen.
Aber so wären wir auch. Stell dir mal vor, Benjamin erzählt jetzt irgendwie, ich habe heute einen kleinen Schoko-Weihnachtsmann auf Arbeit geschenkt bekommen. Und dann würde auch einer sagen, ja und? Ja, was erzählst du das? Ja. Das Geplänkel wird unterbrochen, denn Peter beobachtet eine dunkle Gestalt im Mondlicht.
Er sucht wohl nach einer Stelle, wo er die Zeichen hinsprühen kann. Mhm. Etwas merkwürdig ist, dass Peter nicht auf die Fragen von Justus eingeht. Also er sagt ja immer so, was er hat, hat er irgendwas in der Hand? Jetzt greift die Gestalt in die Tasche und holt etwas heraus.
Ja, und Peter reagiert halt Hals über Kopf.
Ne? Genau, Peter will sich den Typen schnappen, Justus versucht ihn noch aufzuhalten, aber Peter hört ihn nicht mehr und stürzt sich auf die Gestalt.
Genau, es gibt ein kurzes Handgemenge, dann kommt Inspektor Cotta dazu, während Peter halt mit dem Unbekannten ringt. Und dann reißt er die beiden auch auseinander. Peter soll aufhören, den Officer Doyle zu attackieren. Justus und Bob stoßen dazu, kommen so angerannt. Was ist denn hier los, ne? Sie sind fassungslos. Inspektor Cotta ist stinksauer, was die Jungen um diese Zeit hier machen. Sie würden die Arbeit der Polizei behindern. Und dann weist er sie noch darauf hin, dass die glaubt ihr wirklich, wir sind so dumm, ja, dass wir nicht uns die Hintergründe klar sind, ja?
Auch witzig, er sagt, also Inspektor Cotta sagt ja, lass jetzt endlich einen Officer los, weil Peter hat ihn, glaube ich, nicht ganz verstanden, wo er meinte, lass Officer Doyle los.
Und da muss ich eine Sache zu sagen, der wird ja gesprochen von Douglas Welbert.
Genau.
Und Douglas Welbert ist ja schon ein sehr renommierter, guter, professioneller Sprecher. Mhm. Und ich weiß noch, wo ich damals bei der Record Release Party in diesem Kinosaal saß, die Folge höre, und dann denke ich so, Officer Doyle? Oh, der hat aber einen guten Sprecher verpasst bekommen. Weil normalerweise sind so diese belanglosen Polizisten sind immer so einfach so, verstanden, Inspektor, kommen Sie mit.
Weißt wir du? Haben dann so Sprecher wie André Minninger oder so total profillose Leute. Ja.
Und ich sag's ja immer wieder an dieser Stelle, bei 3 Fragezeichen passiert nichts ohne Grund. Darüber regt sich ja Benjamin immer auf oder du. Nach dem Motto, kann der nicht einfach mal so im Hintergrund mit dem Kopf gegen die Glasscheibe knallen? Nein, er muss was damit zu tun haben. Und da habe ich so gedacht, wieso haben die denn für diesen Officer so einen prominenten Sprecher genommen? Das hat doch bestimmt noch was zu bedeuten.
Da habe ich leider nicht drüber nachgedacht, welche Sprecherliste da noch nicht kannte und dachte halt auch, dass...
Ja, aber ich habe ja den Sprecher erkannt.
Auf jeden Fall finde ich lustig, wie er auch sagt, du hast den Falschen geschnappt, du Vollidiot.
Aber auch, es wirkt so natürlich.
Ja, ich mag es generell, wenn die drei irgendwie plump beleidigt werden. Es hat immer irgendwie was Lustiges.
Ja, aber es ist halt wirklich irgendwie, ich habe ja schon oft gesagt, dass ich manchmal das Gefühl habe, ja, wenn ich so ein Hörspiel höre, ich sehe genau, wie die um den Tisch rumsitzen, die Schauspieler und das einsprechen. Und das finde ich so, da stelle ich mir das nicht vor.
Ich finde auch hier, zumindest ist mir das nicht negativ aufgefallen, also muss es positiv sein, die Hintergrundgeräusche, ist alles authentisch, gut gemischt, gut produziert, diese Stelle mit draußen und der Rangelei. Fand ich alles gut bis jetzt.
Und jetzt stößt auch noch Dick Perry dazu. Da finde ich auch Cotta so super. Dann sagt so, ach du liebes Bisschen, den kenne ich doch. richtig angenervt.
Verhaften Sie die Burschen, sagt er gleich.
Und die Detektive so, Dick Perry, was machen Sie denn hier? Und Dick Perry sagt halt, die Jungs hier sind dafür verantwortlich für die ganzen Symbole, Graffiti-Schmierereien. Er hätte sie den ganzen Tag beobachtet, wie sie ihr Werk nochmal dokumentiert haben und so. Und jetzt sind sie hier vor Ort, das kann ja kein Zufall sein.
Ist auch witzig, ein Detektiv beobachtet die anderen Detektiven, die eigentlich in ihrer Ermittlungsarbeit gerade sind, natürlich dabei auch Notizen machen und Dick Perry schlussfolgert daraus, die bereiten ihre nächsten Graffitis vor für den nächsten Anschlag.
Ja, man muss auch dazu sagen, das kommt halt in der Folge Gift per E-Mail mehr rüber, dass Dick Perry auch nicht mit ganz sauberen Methoden ermittelt. Also der ist, glaube ich, auch so ein Es geht schon so in die Kleinkriminalität, wie er seinen Lebensunterhalt verdient. Auf jeden Fall sagt dann Cotta, Jungs, ihr geht jetzt nach Hause und Mr. Perry, Sie kommen mit zum Streifenwagen. Und dann kommt so dramatische Musik, so.
Das klingt so wie, hier, kennst du das Lied Maria Magdalena von Sandra?
Ja.
Genau daran musste ich denken, als ich das gehört habe. Ich dachte, I never be. Kommt jetzt, dann dachte ich, jetzt kommt 3-4 Minuten schöne Musik. Aber nein, es wird dann auch von irgendeinem Gedudel unterbrochen. Aber dann kommt schönes Gewitter.
Und alte Orchestermusik.
Das habe ich als Gefiedelgedudel
Nee, aber das ist aus den ganz frühen Hörspielen. Und jedes Mal, wenn ich diese Musik höre, denke ich, oh, jetzt kommt Peter Passetti. Der irgendwie sagt so, Blackbeard, im gewissen Sinne ein Star unter den Papageien.
Oh. Ganz ehrlich?
Ich vermisse das so sehr.
Das sind so wirklich, er hat die Folge schon, er hat die 3 Fragezeichen damals schon so getragen, diese Stimmung.
Ich krieg gerade wirklich Gänsehaut, krieg ich sonst nicht, aber auch, die so Vorstellung, weil diese, ja auch das, aber ich meine, diese alte Orchestermusik und dann hört man Peter Passetti, ach, ein Traum, deswegen. Ja.
Und dann diese Metaebene, wenn er die Hörer fragt, glaubt ihr nicht auch, dass...
Das magst du auch, ne? Ich verstehe nicht, dass Batman immer meckert, er mag das nicht persönlich von angesprochen zu werden.
Er meckert, glaube ich, auch immer, Quatsch, bin ich voll,
es ist
lass mich in Ruhe,
es ist Hitchcock.
Das musst du doch wissen.
Ein starker Sturm wütet am nächsten Morgen, als die Detektive sich um 9 Uhr morgens in der Zentrale treffen, um über die Ereignisse der letzten Nacht zu palavern. Man hört im Hintergrund so ein bisschen Baustellenlärm. Und man hört auch dann mal wieder Tante Mathilda draußen rufen, Justus, wo ich auch immer denke, das ist, die brauchen die schon gar nicht mehr einladen. Die haben doch bestimmt Tonnen Material, wo sie
Justus eigentlich, ja, eigentlich können ja so viel, ja? Können sie so viel Geld sparen.
Genau,
ja. Weil sie macht ja eigentlich auch immer nur das Gleiche. Kirschkuchen und nach Justus rufen und die nach Arbeit auffordern.
Witzig.
Und sagen, du hast Besuch.
Genau,
oder Anruf für
und
dich.
Genau das ist alles gerade. Ja, ja. Sie sagt, ich habe einen Kirschkuchen gemacht, da ist jemand, der will euch sprechen. Wo seid ihr?
Ja.
Genau. Sie sollen rauskommen, da ist Besuch. Es ist Dick Perry. Und sie beweist aber auch noch die Jungs darauf hin, sie sollen auf die Baugrube aufpassen. Gestern Nachmittag sei ein Mann hineingefallen und er hat sich dabei den Fuß verstaucht.
Ich habe sogar aufgeschrieben, Mr. Dawson, aber ich glaube, das spielt gar keine Rolle mehr, ne?
In diesem Hörspiel nicht. Weißt du, wer Mr. Dawson war?
Ach, Mr. Dawson ist der, der den Projektor verkauft hat?
Gekauft hat. Nee, kaufen will.
Kaufen will. Ach, der kommt hier auch noch mal vor, ganz
am Schluss. Ja, ganz zum Schluss. Und das ist Bastian Pastewka. Genau. Wo du dich damals extrem aufgeregt hast, wie schlecht er
redet. Genau, wie schlecht er spielt. Weil er sollte einen Stotterer spielen. Was ich da aber noch nicht wusste, ist, dass er einen spielt, der einen Stotterer spielt. Genau. Von daher war es schon wieder gut.
Und deswegen kann ich dir jetzt schon sagen, wenn wir irgendwann die Justus-Folge vom Dreitag besprechen, du wirst es lieben.
Okay, da freue ich mich schon drauf.
Dick Perry weist jetzt die Jungen darauf hin, also warum er überhaupt jetzt vor Ort ist, dass er ihnen ihre Schmierenkomödie nicht abnehme. Ist es lustig? Schmierenkomödie, Schmierereien?
Wahnsinn.
Und das war nicht mal
beabsichtigt. Diese Wortbrücke ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, und er weiß sowieso, Jungs, ihr seid die Urheber der Graffitis. Jetzt braucht ihr nicht so tun, als würdet ihr selbst Opfer sein. Mhm. Und dann sagen die auch so, wovon reden sie überhaupt? Ach, tu doch nicht so, komm mit. Und er zeigt ihnen die Symbole am Zaun vom Schrottplatz.
So, darf ich jetzt ganz kurz
natürlich
eine ganz natürlich wichtige Sache. Mir ging das Herz auf, als ich im Hintergrund einen Hund bellen hab hören.
Darf ich übernehmen, weil du kannst es nicht aussprechen.
Nein, ich mache jetzt einfach mal so ein Stümperhaft weiter. Und es war nicht irgendein Hund, es war das übliche dieses dreimal tief, einmal hoch von Timmy, der Hund aus den 5 Freunden. Und dann hört man eine schöne Stimme, Timmy, komm her. Und es ist tatsächlich auch Maud Ackermann, die Originalsprecherin von Georgina aus den 5 Freunden. Und das war's leider auch schon. Also das, die hatten so, kurz nur im Hintergrund diesen kleinen Fanservice eingebaut. Fand ich aber sehr, sehr, du kannst da rausschneiden, wie ich den Hund nachmache. Das kann ich auf jeden Fall rausschneiden. Aber war sehr, sehr schön gewesen, das zu hören. Und da wurde mir ganz warm ums Herz.
Und das ist auch bewusst von den Autoren gewesen. Und Fun Fact, der Tim Wenderoth hat in dem Beitrag bei Rocky Beach geschrieben, es war Bedingung, dass sie auch wirklich von Maud Ackermann gesprochen wird, Georgina.
Ja.
Wenn das nicht passiert
wäre, dann
hätten sie die Szene auch nicht reingenommen.
Und man hört dieses klassische, charakteristische Bellen von Timmy und dann hört man auch ganz kurz dieses charakteristische Abjaulen, nenne ich es immer, wenn er so kurz und runtergeht.
Ich oute mich jetzt mal, ich hasse diesen Sound.
Ich liebe ihn wirklich.
Nee, weil das der kommt in jeder Folge 20 Mal vor.
Gerne 30 oder 40 Mal, weil das sind für mich die 5 Freunde. Also mit Timmy ist die 5 Freunde.
Die Fälle sind mir egal, ja, aber der Hund
ist so toll.
Ja,
war okay. Schön, hat mir gefallen.
Während Justus sich
besser ein als Tarzan, der Justus beleidigt, na, als
fette Qualle.
Wäre lustig mit Georgina auch. Ja. Na, wenn das nicht die fette Qualle von den 3 Fragezeichen ist. Timmy Fass.
Während Justus sich ein hochgestochen formuliertes Wortgefecht mit Dick Perry leistet.
Schön formuliert.
Danke. Sehr schön. Entschlüsseln Bob und Peter die neue Nachricht. Also das ist hier auch mal so, auch ungewöhnlich für die 3 Fragezeichen. Justus redet und im Hintergrund hört man die beiden so, also das ist ein E, das ist ein N, das ist ein, weiß ich nicht.
Das klingt aber wie ein bisschen wie ein Bug, weil es ist zu laut. Man hört wirklich fast beides in der gleichen Lautstärke.
Ja.
So als man könnte denken, man hat versehentlich diese beiden Tonspuren übereinander gelassen. Weil es ist, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen.
Ja, dann musstest du bestimmt 2-3 Mal zurückspulen.
Da musste ich nicht.
Kann mir nicht vorstellen. Wow, ich mache jetzt mal aus. Ich höre wo morgen.
Ich habe eine Woche Pause gemacht.
Die Botschaft übrigens lautet: Ihr seid die Nächsten. Sie überlegen, wer dahinter stecken könnte und wer ihnen drohe, als das Telefon klingelt. So habe ich mir das aufgeschrieben, weil Justus weist Perry in seine Schranken und jagt, also komplimentiert ihn eigentlich vom Schrottplatz weg. Und dann gehen sie wieder in die Zentrale.
Eine Sache hast du übersprungen.
Ja.
Nachdem sie entschlüsselt haben, ihr seid die Nächsten, das steht da am Tor, hört man Peter noch mal ganz kurz. Also ich bin dafür, er will er doch schon wieder sagen.
Er will schon wieder sagen, wer dafür ist,
hebt die Hand. Ich bin dafür, dass wir abbrechen. Fand ich noch mal.
Aber das Telefon klingelt und Inspektor Kotta ist dran. Finde ich auch schön, wie Justus anfängt. Justus, Jonas von denen, geschenkt. Als mal. Der sagt, dann kannst du dir sparen. So, er berichtet den Jungen, dass das Haus von Charlie Parker nach der verpatzten Überwachung letzte Nacht doch noch mit Graffitis besudelt wurde.
Warum ich habe da keine Notiz, ja, mega lustig. Also Justus will ganz normal rangehen. Ja, hier ist Justus Jonas von den drei geschenkt. Ja, Hammer Gag, das, ich habe da, also hätte, wäre mir das aufgefallen, hätte ich das auf jeden Fall geschrieben. Also sehr, das ist ja mega Gag.
Sehr unwirsch, unwirsch, ja. Und ja, also Kotter sagt jetzt hier mal Butter bei die Fische, was wisst ihr über die Zeichen, ja? Und dann ganz geschickt, weil Justus ihn dann so ablenkt, so, ja, was waren denn für Symbole an der Wand?
Genau, er will ja nicht so richtig damit rausrücken. Ja.
Das waren doch bestimmt wieder Symbole. Und Kotter so, warte mal, ja. Und dann beschreibt Kotter auch so, wie die Symbole, so diese rechtwinkligen Dreiecke. Ja.
Bob entschlüsselt die auch
genau, parallel. Aber süß, wie Kotter auch sagt, erinnert mich ein bisschen an die Papierdrachen aus dem Herbst von früher.
Da hat sich Peter bestimmt gefreut.
Ja. So, und die ganze Botschaft, wir erinnern uns, die haben schon entschlüsselt, ich bin zurück. Die lautet nun, ich bin zurück, Jasper. Die Detektive reagieren geschockt. Das merkt er natürlich am Telefon. Deswegen will Kotter wissen, was das bedeutet. Und Justus so, das wissen wir nicht. Und dann finde ich auch gut, dass Kotter sagt so, Justus, er weiß es halt. Er weiß, dass die Jungs es wissen. Und dann ist auch gut, weil Justus will zwar nicht mit der Sprache ausdrücken, aber sagt, Herr Inspektor, wir melden uns, wenn wir unsere Ermittlungen abgeglichen haben. Weißt du, also er kommt ihm ja auch entgegen und dann sagt Kotter, gut, aber vergiss nicht, auch im Polizeirevier dann vorbeizukommen. Finde ich super.
Jetzt finde ich ein bisschen lustig, nochmal kurz zur Erinnerung, Tante Mathilde hat ja einen Kirschkuchen gebacken, der in der Küche auf sie wartet. Jetzt sagt nämlich Peter natürlich wieder begeistert, na toll, mit einem toten Tempelritter ist bestimmt nicht gut Kirschen essen. Und Justus, apropos.
Das habe ich beim ersten Mal, glaube ich, nicht verstanden.
Nein?
Nein.
Oh, gut, dass ich jetzt mal was, aber ja. Das hast du jetzt bestimmt auch notiert und so. Richtig, ne?
Kannst du dich an die Musik erinnern, die danach kommt, nach diesem Satz, weil Bob doch so genervt sagt, ach Justus. Weil der denkt ja schon wieder ans Essen.
Nee.
Die Musik, die dann eingeblendet wird, ist unter anderem das Theme von der Hörspielserie Die Drei.
Gut, kann ich ja nicht wissen, weil ich Die Drei ja nie gehört habe.
Jetzt weißt du es aber. Danke. Das ist doch Fanservice, oder?
Ja, sehr gut. Jetzt habe ich geschrieben, Justus und Peter fahren zu Mr. Smithers.
Ja, jein. Also, ich habe es mir so aufgeschrieben. Bob sucht seinen Vater in der Redaktion der Los Angeles Post auf, um im digitalen Archiv Berichte über den Brand vor 27 Jahren zu finden. Ja, und genau, in der Zeit
parallel fahren ja, Smithers heißt er, glaube ich.
Mrs. Smithers. Das, das ist die Mutter von der Chloe, die umgekommen ist bei dem Autounfall.
Okay.
Es gibt von Bobs Vater eine kleine Kookaburra-Anspielung.
Ja, finde ich witzig. Da muss ich denken, sag mal, Bobs Vater scheint wohl seit dem Superpapageien keine drei Fragezeichen-Folge mehr gehört zu haben.
Jetzt bin ich aber enttäuscht.
Warum?
Der Kookaburra kommt in welcher Folge vor? Ich glaube, es ist eine deiner Lieblingsfolgen. Nee, anders gesagt, ist einer der wenigen Folgen, die du kennst.
Also ja, weil jede Folge, die ich kenne, ist gleichzeitig meine Lieblingsfolge. Verdammt, nee, da komme ich jetzt nicht drauf. Gib mir mal einen Tipp, ich will nicht, dass du mir das so plump verrätst.
Sagen wir mal so, vom Weiten sieht es aus wie eine bucklige Gestalt.
Der lachende Schatten?
Ja.
Ah, die habe ich aber sehr, sehr lange nicht gehört.
Aber diese bucklige Gestalt hatte diesen Vogel auf der Schulter und in dem Abendlicht, in der Dämmerung, sieht es aus wie so ein buckliger.
Ja, genau, weiß ich ja. Das ist ein Kakabu. Ah,
okay. Kookaburra. Okay, also er möchte ihm jetzt Einblick in das digitale Archiv gewähren. Währenddessen bekommt Bobs Vater einen Anruf, dass er auch sagt, ich wende mich mal kurz ab, mach du. Habe ich mir notiert, furchtbarer Klingelton. Ja. Ich bin ja auch so einer, dass jedes Mal, wenn ich diese Szene höre, möchte ich eigentlich die ganze Zeit mitbekommen, was der Vater im Hintergrund sagt. Es ist aber total langweilig, was der sagt. Aber ich
verstehe es auch nicht.
Ja, aber wenn ich manchmal, was im Hintergrund abläuft, interessanter finde als im Vordergrund.
Das ist richtig, ja? Weil was mir ganz oft auffällt, dass die bei den Hintergrundgesprächen, nenne ich mal, die sind manchmal sind sie improvisiert,
ja.
Manchmal aber auch ganz billig geschrieben, sodass manchmal echt lustige Sachen dabei sind. Wie zum Beispiel bei Larry Brent war ja im Hintergrund, sie hängt über der Schiffsschraube, wenn sie loslässt, ist sie hin. Ja, so eine Sache zum Beispiel. Ja. Aber du hast recht, da sollte man auf jeden Fall immer ein bisschen drauf achten, weil da sonst entgeht einem da tatsächlich
was Lustiges. Es gibt eine TKKG-Folge, ich glaube, es ist Opfer mit der kühlen Schnauze, wo die in so einer Bank sind und im Hintergrund hört man die ganze Zeit so einen Bankangestellten mit so einer hohen, übertriebenen Stimme. Und ich glaube, das ist André Mininger.
Echt?
Ja.
Wie kommst du darauf?
Weil es wie André Mininger klingt, weil ich kenne ja auch seine Stimme.
Ja, ich habe seine Stimme jetzt noch nicht.
Steht übrigens so auch im Booklet schon. Als Bankangestellter.
Dann also. Kann man, dann ist es ein Indiz auf jeden Fall. So, ja.
Also pass auf, Bob liest sich jetzt eine Meldung durch, in der steht, dass man in den Trümmern des Kellergewölbes der Schule die Leiche von einem gefesselten Schüler damals fand. Die Polizei ging von einem grausamen Ritualmord aus, da alles auf eine okkulte Sitzung hinwies. In Klammern, ja, Kerzen.
Sagt er nicht Bob sogar uiuiui?
Ja, ne, er murmelt so ein bisschen so uiuiui. Und sein Vater gab es immer so, ja, den Artikel muss ich noch zu Ende machen, Chef. Ja, genau. Aber dann beendet der Vater sein Telefonat und erkennt, dass der Artikel, den Bob gerade gelesen hat, von einem Jeff White stamme. Der besäß wohl ein wahres Elefantengedächtnis. Und dann ruft er ihn einfach kurzerhand an. Es ist Horst Naumann, alias der Traumschiffkapitän. Ah. Also der war mal Traumschiffkapitän.
Aber jetzt ist er Journalist.
Ja, genau. Der ist auch in ziemlich vielen Europaproduktionen, gerade in den 80er Jahren, vertreten gewesen. Oft als Erzähler, zum Beispiel von Tom und Locke und von He-Man, Master of the Universe. Sehr, sehr angenehme Stimme, schon über 90, lebt aber noch, was mich sehr freut.
Ja.
Und nochmal ein kleiner Fun-Fact, der ist ja nur am Telefon. Der war nicht im Studio Körting zu dem Zeitpunkt, sondern der war wirklich gerade
Der hat das über Telefon eingesprochen,
genau, tatsächlich? Genau, weil er gerade Dreharbeiten für das Traumschiff gemacht hat. Also der war vor irgendeiner Südseeküste zu dem Zeitpunkt.
Das ist wirklich interessant. Hm?
Der Vater, also Bobs Vater, gibt dann den Hörer weiter und Bob schildert jetzt weitere Hintergründe.
Und der verspricht ihm eine Exklusivstory, wenn er seinem Sohn helfen könne. Bob fragt nach den Namen der fünf Kinder und ob er sich noch an die erinnert. Er erinnert sich natürlich an diese Clique und dass sie aber ausgerechnet an diesem Abend nicht zusammenhockten.
Ja, eine unzertrennbare Clique,
genau.
Aber am Abend des Feuers, nee.
Warum weiß auch keiner so genau? Jasper veranstaltete wohl im Schulgewölbe etwas, was auch bis heute nicht ganz geklärt werden konnte. Was er da, weil er wurde gefesselt aufgefunden, es hat gebrannt. Konnte man eigentlich den Brand schon auf ihn zurückführen? Oder?
Na, also pass auf, da muss ich selber jetzt lesen. Also die Gruppe gab an, an dem fraglichen Abend hätten sie ein Lagerfeuer am Strand des der Seagull Rocks veranstaltet. Mhm. Der Fall konnte nie aufgeklärt werden. Aber der Reporter am Telefon erinnert sich daran, dass man bei Jasper zahlreiche Dokumente mit Geheimbotschaften fand.
Aber dass seine Freunde am Lagerfeuer saßen, hat man doch sicher überprüft. Ja, das hat die Polizei, ein gewisser Kommissar Reynolds, befragte die Kinder und untersuchte die Feuerstelle. Mhm. Fand ich auch ein schöner Hinweis, weil Bob dann auch so angeberisch sagt, ah ja, ja, der alte Reynolds, dieser alte Hauding. Also so ganz sagt das nicht, aber dachte ich auch so, ja, ich will da jetzt ein bisschen vom Leder ziehen hier.
Jedenfalls kommt anhand dieses Gesprächs raus, dass durch diese zahlreichen Dokumente mit den Geheimbotschaften, dass Jasper sich definitiv für den Tempelritterorden interessiert habe. Und daraus schließt ja auch Bob, wenn er sich dafür interessiert hat, dann wahrscheinlich auch seine Freunde, ja. Und der Unbekannte, der die ganzen Graffitis anbringt, mit diesen Warnungen, sage ich jetzt mal, der wird es wohl auf die Überlebenden, also auf die Freunde, abgesehen haben. Bobs Vater denkt, vielleicht wüssten die mehr, als sie damals der Polizei gesagt haben. Und der Unbekannte wiederum weiß, dass Jasper mit den alten Schriftzeichen vertraut war. Aber was ist sein Motiv? Rache? Eventuell?
Ja.
Guck du mal, ich kann ja schon mal überleiten in die nächste Szene.
Mach das bitte.
Die habe ich getauft Wasserstandsmeldung.
Ah, denn den kann ich da gerne einsteigen, weil dazwischen ist auch gute Musik. Es ist wirklich schwierig, hier ständig gut in dieses Mikrofon zu sprechen. Gute Musik dazwischen habe ich nur geschrieben. Ich erinnere mich aber nicht mehr, was für gute Musik.
Schade, ich auch nicht.
Bob fuhr zu einem kleinen Motel, von dem man einen guten Blick auf den Strand hat. Er blickt in die Tiefe. Ebbe, Felsen, die bis ans Wasser reichen. Ebbe, na klar, das könnte es sein. Hört man ihn murmeln. Er ruft Dr. Halperin an, einen Meeresbiologen, die drei wohl mal kennengelernt haben.
Ja, also Folge 83, Meuterei auf hoher See.
Thomas, also wirklich, du beeindruckst mich immer, du kannst nichts, bist kacke, hässlich und strohdumm, aber du bist wie ein Lexikon.
Wirklich. Und hier mal wieder ein kleiner Funfact, was aus dem, beziehungsweise weiß ich nicht, ob es vielleicht nachträglich für die Buchvorlage eingefügt wurde, weil da die Hörspiele lange vor den Büchern erschienen sind, kann es natürlich sein, dass sie das Hörspielskript nochmal zu Büchern umgearbeitet haben. Auf jeden Fall stirbt Bob hier fast, weil er hält sich an so einem morschen Baum fest. Okay. Es regnet in Strömen, es ist ein richtiger Sturm. Und während er sich so festhält und so runterguckt, die Klippe runter, merkt er, dass der Baum durch das lockere Erdreich sich löst. Und er kann nicht mehr zurück und er würde jetzt hinunterstürzen. Dann kommt aber jemand, der im Hotel arbeitet, der hat ihn nämlich schon vorher da auf dem Parkplatz ankommen sehen und ihn beobachtet. Der stürmt hinterher, hält Bob noch so an den Füßen fest, dass Bob so die Klippe runterhängt und zieht ihn wieder rauf.
Das ist eigentlich eine dramatische Szene, die dem Hörspiel echt gut getan hätte.
Es fehlt so ein bisschen Drama, ne?
Das hätte man ruhig einbauen können. Dafür war sie jetzt auch nicht so lang, dass man gesagt hat, dann wäre sie zu lang. Also diese Minute hätte man sich ruhig noch nehmen können.
Deswegen, ich komme noch später darauf zu sprechen, wie ich dieses Hörspiel finde, aber du hast recht, es fehlt so ein dramatischer Höhepunkt.
Sie werden nirgendwo eingesperrt, sie werden nicht verfolgt, keiner gerät in Lebensgefahr, was eigentlich so eine Folge immer ein bisschen würzt, wenn irgendwie die wirklich in Gefahr geraten.
Ja. Wobei, es kommt ja noch ein dramatischer Moment, aber anders, sagen wir mal so. Auf jeden Fall, du hast schon gesagt, Bob ruft diesen Dr. Halpern an und dann begibt er sich auf schnellstem Wege zu Jill's Place, wo Justus und Peter schon auf ihn warten. Hier habe ich mir noch notiert, der Tim Wenderoth, also der Autor von dieser Folge, hat einen kleinen Gastauftritt als die Bedienung. Und Achtung, du erinnerst dich an unsere Besprechung zu Der fremde Freund.
Nein.
Da sind die auch bei Jill's Place und feiern den Verkauf von diesem Novalux-Projektor enthusiastisch.
Ah, okay.
Weil sie haben noch $200 dafür bekommen. Und dann an dem Abend, jetzt lassen wir mal richtig die Sau raus und stoßen
an. Warte mal, sie haben den da verkauft?
In Fremder Freund verkaufen sie den Projektor. So, und dann feiern sie das, ja? Und dann stoßen sie an, dann gibt's irgendwie Doppelburger für alle und es gibt Kakao-Spezial.
Hab mir geschrieben, also mit Schuss.
Ich glaube, den Witz hast du damals auch gemacht. Ich kann mich nämlich erinnern, dass wir beide darüber geredet haben, was bedeutet dieses Kakao-Spezial? Und ich habe dann zugegeben, ich weiß es nicht, habe ich noch nie von gehört, ob das irgendwie eine Anspielung, ein Insider-Gag ist oder ob.
Ah, das wolltest du jetzt nicht lange auf dich sitzen lassen.
Dann hat ein Hörer von uns, der sich, glaube ich, wirklich selber als einer der größten Kenner von drei Fragezeichen ausgibt, gesagt, das ist eine Anspielung auf die Serie Die drei Ausrufezeichen.
Okay.
Weil da trinken die immer den Kakao-Spezial. Und in meinen Nachforschungen zu dieser Folge hier, besagtes Forum, wo Tim Wenderoth so ab und zu so Sachen geschrieben hat, war seine Aussage, wir haben das Kakao-Spezial genannt, weil es ist ja auch eine Spezialfolge. Es hat nichts mit den drei Ausrufezeichen zu tun.
Mhm.
Ja, also es ist einfach nur ein Gag. Ja, wir machen Special, also gibt's auch Special-Kakao.
Also in normalen Folgen würde er normalen Kakao bestellen, aber da ist eine Spezialfolge. Okay, verstehe. Alles super.
Ja, aber dieser Hörer hat so wieder so getan, irgendwie, dass ihr das nicht wisst, dass die das immer bei die drei Ausrufezeichen trinken.
Es muss nicht immer richtig sein, was Leute in Interviews sagen. Es kann.
Genau, wem glaube ich mehr? Dem, der die Geschichte geschrieben hat oder
wir müssen das nachprüfen.
Chronologisch alles aufschreibt.
Naja, meistens, ganz ehrlich, du könntest jeden der drei Sprecher fragen, ob Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich oder Jens Warzenbeck. Jeder von den dreien würde sagen, die Fans kennen sich besser aus mit den Folgen als wir eigentlich. Weil wirkliche Fans.
Ja, das stimmt aber auch. Aber wenn
Autoren und Sprecher selber.
Jedenfalls berichtet Bob seinen Kollegen, nachdem auch er den Kleiderständer umgeschmissen hat, dass die geheimen Symbole mit Sicherheit den Graffiti-Opfern bekannt sind, da sie ja als Kinder diese selbst benutzt haben.
Da habe ich noch geschrieben, Wahnsinn. Sogar das, also Wahnsinn geschlussfolgert und das auch Peter meiner Meinung. Und dann sagt, ja, toll.
Siehst du, da bist du auch seiner Meinung.
Ja.
Bob berichtet weiter, dass die Clique laut eigener Aussage am Tag des Brandes draußen bei den Seagull Rocks waren. Durch die Hilfe von dem besagten Dr. Halpern, den Bob ja dann telefonisch zu Rate zog, war die am fraglichen Abend die Flut um etwa 20 Uhr auf ihrem Höchststand. Wo ist denn das mit diesem Tidenkalender? Das suche ich gerade.
Mit was für einem Kalender?
Ah, okay. Genau, weil Bob hat Dr. Halpern angerufen und hat gesagt, können Sie mir sagen, wie damals der Stand der Flut war um die Uhrzeit? Und dann sagen die, ja, der hat einen alten Tidenkalender zu Rate gezogen. Da wollte ich dich fragen, was ist ein Tidenkalender?
Das kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich, es gibt Kalender, die nur aufzeichnen, wie die Gezeiten sind. Und es wird so ein Kalender sein.
Richtig, ganz alternativ Gezeitenkalender.
Ja.
Gut.
Okay, gleich kommt was, worauf ich mich schon freue.
Also laut dem Zeitungsartikel, den Bob in dem Archiv gelesen hat, brach das Feuer ungefähr um 21 Uhr aus. Da der gesamte Strand zu diesem Zeitpunkt aber komplett überflutet war, kann gar kein Lagerfeuer stattgefunden haben.
Zumindest nicht parallel zu dem
Feuer.
Zu dem Brand. Also konnten sie dieses Lagerfeuer wohl erst nach dem Brand angesteckt haben.
Was kommt es jetzt, was du so magst?
Naja, jetzt kommt erstmal was, was ich nicht ganz verstehe. Im Hintergrund, das habe ich mir aufgeschrieben, ich dachte, das wäre wichtig. Da hört man auf einmal den Kellner und so einen verwirrten alten Mann. Wir hatten schon lange kein solches Gewitter, sagt der Kellner. Und dann der verwirrte Gast, was für ein Ritter? Gewitter, Mr. Gavin. Ach ja, Was soll das? Ist es, oder auf was ist das eine Anspielung, was ich nicht verstehe gerade?
Nein, also das ist eigentlich wieder eine Referenz auf die Justus-Folge. Denn okay, dieser Mr. Gavin, gesprochen von Jürgen Thormann, spielt in der Justus-Dreitag-Folge eine größere Rolle. Und der ist so ein alter, gebrechlicher Mann, der nicht gut hören kann. Mhm. Und wie gesagt, die Bedienung wird ja auch von dem Tim Wenderoth gesprochen. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, so bescheuert wie es klingt, aber das ist für mich die beste Szene vom ganzen Hörspiel.
Es ist eine schöne Szene, also es ist eine lustige Szene. Ja,
dieses, was für ein Ritter?
Gewitter, Mr. Gavin.
Was? Noch ein Rootbier? Ja klar. Ne? Vorher, bevor der Barmann diese Gespräch hat, da finde ich Bob eklig. Weil Bob erzählt so, pass auf, ich war an den Seagull Rocks und bla bla bla. Und zwischendurch kommt die Bedienung. Entschuldige bitte. Ja. Hier, dein Kakao-Spezial. Ja, danke. So richtig eklig.
Ja, stell hin, auch abfallen.
Ja.
Das hätte Benjamin wieder.
Das ist mein Bob.
Ja, das ist mein Bob. Richtig effizient und ordentlich.
Ja, der unterbricht der Bob mit seinen Rechercheergebnissen, mit sowas Belanglosen. Natürlich sagt er dann, hau ab, halt's Maul.
Mich wundert eigentlich, dass du die Bob-Folge hättest eigentlich mit Benjamin besprechen müssen, weil es eine Bob-Folge.
Ja. Von daher. Und ich weiß, was jetzt ein Highlight für dich ist. Es ist eine Anspielung auf eine andere Serie, kann es sein?
Ja, kann sein, weil Peter formuliert einen F-Satz, wie es gerne der Vater von Bömmel immer bei den Funkfüchsen macht. Und zwar sagt er, ich kann ein Wort nicht verstehen. Ich verstehe fröhlicher,
Pferdensucher.
Ah, fröhlicher Fährtensucher findet frappierenden Flüchtigkeitsfehler früherer Fahnder. Famos!
Bevor du fragst, es ist wirklich eine offizielle Anspielung auf Funkfüchse.
Okay, Thomas, das hätte ich auch nicht gefragt, weil ganz ehrlich, dass es Zufall ist.
Wieso? Was ist bei Fußballgangster? Da war es doch auch Alliteration. Da haben die doch auch mal Botschaften mit diesem Stil bekommen.
Ja,
ist okay. Entschuldige anders. Bitte, dass ich sage, dass der Tim Wenderoth offen zugegeben hat, ja, es ist wirklich eine Anspielung auf Funkfüchse. Entschuldige
bitte. Nee, entschuldige bitte dafür, dass du denkst, ich hätte das noch gefragt, kann es sein, dass es eine Anspielung auf die Funkfüchse ist,
aber,
Thomas?
Aber so kenne ich dich.
Ah, danke.
Wie findest du dann diesen gestellten Versprecher von Justus?
Schlecht, so schlecht, dass ich mir nicht aufgeschrieben habe. Ich wusste, da kommt noch was von, irgendwas kommt da noch von Justus, aber das habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben.
Und diese winzige.
Ach ja, ja, das, genau, das fand ich schlecht.
Jedenfalls befürchten die Detektive, dass der Schmierfink über das falsche Alibi der Clique Bescheid weiß, und sie mit den Symbolen, die er überall hinschmiert, dazu bewegen will, dass sie ein Geständnis abgeben.
Wenn ich ganz verstehe, die sagen ja, entweder will der Unbekannte sie einschüchtern oder ihnen eine Falle stellen. Inwiefern?
Naja,
mit der Falle verstehe ich nicht. Also Rache könnte ich mir noch vorstellen, was gar nicht erwähnt
ist. Naja, also das ist jetzt wirklich sehr simpel. Da sind Symbole.
Das tat auch gerade ein bisschen
weh. Mann, wie soll ich es denn sonst sagen?
Na, einfach nicht, dass es simpel ist.
Wie war denn?
Ja, Olli, sehr gut, dass du nach diesem komplizierten Zusammenhang fragst.
Bitte so. Gut, ich sag jetzt gar nichts mehr. Justus und Peter erzählen, dass sie jedenfalls in der Zwischenzeit bei der Mutter von der Clovis Messers gewesen waren und sie nach alten Bildern oder Filmen von ihrer Tochter befragt haben. Also damit sie mal so ein visuelles Bild von ihr kriegen. Und vielleicht stammen diese Bilder ja auch eventuell von dem Ian Bush, mit dem sie damals zusammen war.
Weil der war ja aufgrund des Berufs seines Vaters natürlich begeisterter Fotograf und Filmer und mit der Technik da total bewandert. Und es existiert tatsächlich auch ein Film.
Zwischen den Hinterlassenschaften auf dem Dachboden von der Mrs. Smethers fanden sie einen Umschlag mit einer kleinen Filmrolle, die, Achtung, jetzt kommt wieder, was du von gesagt hast, dass nicht genau dein Datum steht, sondern es wird nur gesagt, 5 Tage nach dem Unglück wurde dieser Film entwickelt.
Das ist immer, ich mag aber sowas, wenn man auf sowas achtet und so.
So. Ja. Die Detektive gehen davon aus, dass die okkulte Sitzung eventuell aus Neugier mitgefilmt wurde. Und durch den Laden von Walter Busch, hast du auch eben schon gesagt, kam der Ian natürlich leicht an so ein Equipment ran, ne? Dass er sich da mal eine Kamera ausgeliehen hat und so. Der Umschlag allerdings, den sie gefunden haben, ist bis heute nicht geöffnet worden. Und sie wollen zur Sicht der Filmrolle den Novalux-Projektor benutzen.
Ja, gut, finde ich auch noch. Ich glaube, Peter sagt hier, toll, wie sollen wir uns denn diesen Film anschauen? Und Justus dann so, wieder bisschen wieder Overhead-mäßig sagt er, na, mit dem passenden Projektor.
Ja, aber da muss ich jetzt sagen, das finde ich jetzt nicht mehr schlimm, dass Peter das eventuell vergessen haben könnte, dass sie sowas haben.
Ich habe nicht gesagt, dass es schlimm ist.
Doch.
Ich habe es gerne zitiert.
Gut. Apropos.
Ja.
Pass auf, jetzt wieder richtig kreativ. Die nächste Szene habe ich genannt. Flimmerstunde.
Obwohl, das gefällt mir so süß.
Kennst du noch die Flimmerstunde? Das war, glaube ich, früher Ferienprogramm in den dritten Programmen. Da liefen dann immer.
Ich habe in den Ferien gearbeitet. Oder wir waren im Garten, wo ich keinen Fernseher gucken konnte.
Das würde mich mal interessieren. Hattest du schon vor deiner Ausbildung Nebenjobs?
Ja. Ich habe das tut's weh. Mit 12 habe ich angefangen. Wir hatten so einen kleinen, jetzt Edeka, das hieß damals König, Feinkost König, war halt so ein kleiner Supermarkt, aber wirklich noch kleiner Supermarkt, wo man sich persönlich halt kannte. Und da habe ich die Kunden beliefert von da aus.
Oh.
Also ich hatte so einen Bollerwagen. Und war nicht immer schön, wenn jemand da 6 Kisten Cola bestellt und ich die mit so einem Wagen dann irgendwo in die Nebenstraßen fahren muss und so. Aber das gab gutes Geld und auch gutes Trinkgeld immer und das hat auch Spaß gemacht. So, weißt du, so sein erster Job und das war schon
cool. Ja. Ich wollte gerade einen Witz machen, irgendwie, was gab's denn so als Entlohnung? Na, ich durfte mir mal eine angedatschte Apfelsine nehmen.
2 manchmal, an guten Tagen. Angedatschte. Nee. Es erinnert mich gerade an Alf.
Olf. Olf.
Er kann, darf er eine Dose Katzenfutter haben? Ja, aber nur eine verbeulte.
Ja, stimmt. Sie holen aus der Freiluftwerkstatt den Novalux-Projektor. Den bauen Sie in Ihrer Zentrale auf. Also Sie machen aus der Zentrale ein kleines Privatkino.
Beim Auspacken des Projektors fällt Ihnen auch noch eine Filmrolle entgegen.
Genau. Und
auch wenn die hier nicht weiter zum Tragen kommt, dieser Folge, glaube ich, dass diese Filmrolle auch nochmal eine Rolle spielen wird.
Eventuell. Vielleicht nochmal in einer Dreitag-Folge, die wir noch nicht besprochen haben.
Welche haben wir? So viele sind ja nicht mehr, die wir noch nicht besprochen haben.
Und jetzt ist auch, aber das muss ich jetzt verraten, Bob bemerkt trocken, dass es, also weil die sagen, hey, hier, du, guck mal, hier ist eine kleine Filmrolle rausgefallen aus dieser losen Klappe. Und Bob sagt so ganz trocken so, na, da ist bestimmt eine langweilige Geburtstagsfeier drauf.
Finde ich sehr schade, dass Bob so eine Einstellung hat, weil ich finde sowas unfassbar spannend.
Ja.
Ich glaube, ich hätte den anderen Film erstmal beiseite gelassen, mir erstmal diesen Film angeguckt.
Und ich weiß, du hast die Justus-Folge bis heute noch nie gehört, aber schätz mal, was auf dieser Filmrolle drauf ist.
Eine langweilige Geburtstagsfeier.
Nur da sagt Bob so irgendwie, das ist auch eine herrliche Szene, weil man merkt, dass es ein älteres Filmmaterial ist und da machen sie sich über die Frisuren und über die Klamotten lustig. Mhm. Also da ist er nicht so wie hier so, das ist bestimmt langweilig, sondern da feiert er das richtig ab.
Das ist auch total spannend. Also wir, unsere Familie hat auch noch, weil mein Vater auch sehr viel fotografiert und gefilmt hat früher, haben wir auch sehr viel Super-8-Filme und Dias. Und ich bin, glaube ich, der Einzige in der Familie, der ständig drängt, sich sowas immer mal angucken
zu müssen. Also wärst du eventuell auch jemand, ich war mal mit irgendjemandem auf dem Flohmarkt.
Ja.
Es gibt ja diese organisierten Flohmarktverkäufer, die ja wirklich, weiß ich nicht, wenn ein Rentner stirbt, hat keine Nachfahren, also Nachkommen, die machen ja dann so Wohnungsauflösung. Mhm. Und dann war ich mal auf dem Flohmarkt, da war da wirklich kistenweise alte Schwarz-Weiß-Fotos, die verkauft wurden. Und da habe ich so gesagt, warum soll ich mir denn von wildfremden Menschen Schwarz-Weiß-Fotos kaufen?
Sowas denke ich auch. Wenn ich die Geschichte von dem Menschen nicht kenne oder den Menschen so nicht kenne und der Mensch mich nicht interessiert, interessieren mich auch seine Bilder und Aufnahmen nicht.
Aber das ist doch genau das Gleiche, wenn du jetzt so eine alte Filmrolle auf dem Flohmarkt finden würdest und sagst, das ist interessant, das will ich mal reingucken. Und am Ende ist es nur eine langweilige Geburtstagsfeier. Ist es doch das Gleiche, als wenn du Leute siehst, die, weiß ich nicht, 1980 auf dem Kuhdamm stehen.
Obwohl, so ein Film finde ich dann schon wieder spannender als Schwarz-Weiß-Fotos von jemandem. Aber ich guck mir gerne, also wäre es ein Schmalfilm oder generell Schmalfilme von jemandem zum Beispiel, der ein Hobbyfilmer war und aus Berlin kommt, würden mich diese Filme interessieren, weil ich hoffe, da Berlin aus den 80ern, 70ern.
Das finde ich aber auch interessant.
Ja.
Es hat, ich habe mal auf YouTube ein Video gesehen, da hat jemand Kreuzberg, genau die Ecke, wo ich gewohnt habe, gefilmt. Da steht drauf Winter 1987.
Mhm. Ich glaube, das Video kenne ich bestimmt, weil ich suche öfters alte Berlin-Videos.
Und der läuft da rum, also wie wenn wir jetzt mit unserem Smartphone rumlaufen und filmt es einfach. So, aber es ist von 1987 und du weißt, wie groß waren früher Kameras. Mhm. Wo ich so denke,
und,
der hat da bestimmt noch jemanden gebraucht, der den Akku mitgetragen hat und so. Und es ist auch ein total langweiliges Video, weil man sieht, wie er seine Post in den Briefkasten schmeißt.
Ich kenne dieses Video. Ja? Ich kenne dieses Video. Es ist wirklich los. Es war im Winter. Es war voll Schnee. Es war.
Nee, es ist so diesig.
Diesig, ja.
Es liegt aber auch Schnee. Du hast recht. Auch Schnee,
genau.
Und der kauft sich dann auch eine zweite Hand und will sich einen Job irgendwie suchen oder so.
Sollte er auch, wenn er so viel lang. Nein, aber so eine Videos finde ich total interessant. Ich glaube, das war sogar mit Ton.
Ja.
Das heißt, der hat nicht nur seine Kamera mitgeschleppt, sondern auch noch ein Tonaufzeichnungsgerät, was du auch nicht unterschätzen darfst von der Größe, weil das war schon Rekordergröße, sag ich mal dann, ja.
Aber er läuft damit so rum, wie wenn ich jetzt mit meinem Handy rumlaufen würde.
Vorhin, ich bin so einen Leuten dankbar, dass sie sich die Mühe machen, weil das Schlimme ist, man weiß, dass das zwar in 30 Jahren irre interessant ist, aber deswegen nehme ich jetzt nicht mein Handy und filme jetzt draußen meine Straße, weil ich es mir in 30 Jahren nochmal angucken
will. Ja, aber da siehst du mal zum Beispiel die Möglichkeit, ich meine, durch die technische Evolution, wir haben alle einen kleinen Computer in der Tasche in Form eines Smartphones. Mhm. Und was heutzutage so dokumentiert wird an Abermillionen Tonnen Material.
In 30 Jahren haben wir so viel.
Ne, aber deswegen ist es so ein Video, auch wenn der da nur seine scheiß Post einschmeißt.
Mega interessant.
Ja, weil wer hat denn sowas früher gemacht?
Ja. Ich zum Beispiel finde es auch Aufnahmen vom Kudamm. Mhm. Da filmt er zum Beispiel, da sieht man im Hintergrund noch ein König der Löwen-Plakat am Zoopalast.
Oh, das war aber später.
Es war dann 94.
Ich weiß, dass er nämlich auch in der Hasenheide spazieren ist. Mhm. Und auch so 88, 89. Und ich habe das ja alles auch so erlebt, weil wir waren ja früher viel in der Hasenheide spazieren, weil wir halt da gewohnt haben. Und das war richtig toll.
Ja.
Ja. Aber jetzt schweifen wir wieder extrem ab.
Ach, finde ich gar nicht. Ging um Filmprojektor.
Also Bob sagt jedenfalls gelangweilt, das ist bestimmt so eine scheiß Geburtstagskarte, schmeiß den weg. Aber Peter sagt, nein, ich pack den für später hier hin. Und dann sagt Peter, Justus auch so, na dann, Film ab. Und sie sehen auf dem besagten Film 6 Jugendliche an einem Tisch sitzen, die eine okkulte Sitzung veranstalten. Bei Kerzenlicht. Und sie wollen Synod oder Synod oder wie es der eine oder andere ausspricht, rufen.
Ja, das habe ich auch ja auch nur Synod geschrieben. Ich bin übrigens überrascht, dass dieser Super 8-Film mit Ton tatsächlich ist. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, jetzt hört man im Hintergrund wahrscheinlich ein Rattern des Projektors und man hört, wie die alle sagen, was die sehen. Oh, da ist ja, das sind 5 Jungs oder sind das. Aber dass sie das mit Ton gemacht haben, haben die sich das natürlich gespart, was ich dann doch recht angenehm fand.
Ich glaube, aber jetzt bin ich echt überfragt, ist Super 8 mit Film, mit Ton?
Ja, ja. Gab es auch schon mit
Ton. Ne? Ja, genau. Ist richtig. Kennst du diesen Film 8mm mit Nicolas Cage?
Ja,
kenn ich. Der ist gerade bei Netflix. Ja. Den habe ich damals im Kino gesehen. Also das ist, der ist hart.
Geht auch um so ein Snuff-Video.
Ne? Ja, genau. Auf jeden Fall, diese Brianna muss ganz schlecht niesen. Das passiert 2-mal. Jetzt wird's interessant, weil es kippt ja eine der Kerzen um. Mhm. Dadurch entsteht jetzt das besagte Feuer. Aber bevor das passiert, hört man im Hintergrund so ein leises, geisterhaftes Heulen. Es wird aber nicht mehr thematisiert. Man hört es nur. Es steht auch im Buch. Im Buch steht, man hört ein leises geisterhaftes, leises Heulen und dann bricht der Brand aus. Und das ist eigentlich das, was sich ein Benjamin immer wünscht. Das wird nicht erklärt und vielleicht ist ja wirklich ein Geist da, der dafür verantwortlich ist, dass das Feuer ausbricht.
Ja, oder eins der Kinder heult einfach im Hintergrund.
Ja, natürlich, aber es wird, ich finde gut, dass es
aber
drin ist.
Aber du hast vollkommen recht, ich weiß, was du meinst, dass wir ständig kritisieren. Ich habe es zwar leider nicht rausgehört, also fällt mir, ich habe auch.
Das klingt so, und mich erinnert es ein bisschen an die silberne Schlange. Die singende Schlange, oh Gott, bin so ein schlechter
Fahrzeug. Das Lustige ist, dann sitzt jetzt der Geister, wurde gerufen und die Kinder sind alle weggerannt. Denken so, was soll ich denn jetzt hier? Was war denn hier?
Ja, auf jeden Fall geht jetzt alles recht schnell. Die Kerze setzt den Raum schnell in Brand. Die Kids in dem Film werden panisch, wollen den Raum natürlich verlassen.
Verständlich, ja.
Ja. Eine kehrt zurück, um die Kamera mitzunehmen. Da ist mir aber eine Sache aufgefallen. Man hört überhaupt nicht das Lodern von Flammen. Das fand ich sehr schlecht vom Sound.
Kann ich, muss man jetzt aber auch wieder sagen, dass die Ton, das kann ich schon wieder, ist schon wieder realistisch, weil die Tonqualität von so einem Super 8-Film war nicht besonders doll. Da hat man tatsächlich, weil das Eigengeräusch der Kamera war schon sehr groß, ja, was aber technisch versucht wurde zu unterdrücken. Das heißt, man hat wirklich so Nebengeräusche sehr schlecht wahrgenommen, es sei denn, du hast wirklich richtig ein gutes Aufnahmegerät gehabt.
Der Walter Busch, der ist sehr aufgeregt, denn sein Sohn Ian hätte ihm jetzt erzählt, Papa, ich habe einen Drohbrief erhalten. In diesen seltsamen Symbolen. Und jetzt kommt auch raus, mein Sohn kann das lesen.
Ich fand übrigens witzig, ich habe einen Drohbrief erhalten. Was steht da drin? Ich soll mich um 21 Uhr bei den Siegel Rocks einfinden. Also ist doch, das ist eine Einladung, kein Drohbrief. Ich weiß gar nicht, wo da die Drohung ist. Ja.
Na, der Vater ist natürlich sehr aufgeregt. Erstens, ist ein Drohbrief. Zweitens, dass der Sohn in der Lage ist, es zu lesen. So.
Ist zum Beispiel jetzt auch witzig. Jetzt fragt Justus, haben Sie die Polizei informiert? Ja, ein Officer Doyle. Und schon wird er unterbrochen und sagt, ein Officer Doyle? Ist ja Wahnsinn. So als wenn, ist denn das so verrückt, dass da der Officer Doyle, der bei der Polizei auch arbeitet, da rangeht?
Ja. Naja, Bob stutzt und unterbricht das Ganze. Ja,
macht dann, gar keinen Sinn.
Weil wir erinnern uns, als Bob bei seinem Vater in der Redaktion war und mit diesem Mr. White telefoniert hat, da fällt zum ersten Mal der Name Jasper Doyle. Also Jasper haben wir ja schon vorher gehört, aber der komplette Name.
Ja, und Mann, Thomas, danke für deine Kompetenz hier, wirklich. Natürlich stolpert er dann über den Namen Doyle nochmal, weil er ihn jetzt nochmal hört.
Du hast dich die ganze Zeit gefragt, warum rastet der so aus?
Ja, weil ich dachte so, warum soll denn der Officer Doyle nicht den Anruf da entgegennehmen? Er arbeitet da, du Idiot. Aber Bob, ich nehme alles zurück, du bist kein Idiot, jetzt ergibt das natürlich alles Sinn.
Und weil er sagt, was, Doyle? Und dann sagt Peter, na, das ist doch der Polizist, mit dem ich mich letzte Nacht geprügelt habe. Und Bob so, sag mal, warum sagt mir das denn keiner? Ja,
ah, stimmt,
fällt hätte, euch nichts auf.
Na, wie soll jetzt den anderen beiden Kollegen das auffallen, wenn sie nicht wissen, wie Jasper mit Nachnamen heißt? Also, fällt euch nichts auf, ist jetzt auch ein bisschen, die sind halt, drehen hier alle durch.
Letzte Szene habe ich getauft, die Wahrheit.
Mhm.
Nachdem sie den Film zu Ende angesehen haben, überlegen jetzt die drei Detektive.
Scheint wohl nicht weiter spannend gewesen zu sein, weil die ja sagen auch gar nicht mehr. Ja, wir haben den Film zu Ende geguckt, kam der Abspann und Vorschau auf den nächsten Teil.
Wie sollen wir weiter vorgehen? Also rufen sie zuerst die Sekretärin der Rocky Beach High School an. Dann, ja?
Ich habe ganz fett davor geschrieben, nervig, weil jetzt kommt auch so viel. Sie bitten die Schulsekretärin um Hilfe und rufen Mr. Cotter an. Mr. Bush und die vier Schüler von damals.
Genau.
Da ahnt man ja auch schon wieder, auf was für eine Auflösung das hinausläuft, wenn sie die jetzt alle zusammentrommeln. Ja.
Das sagt uns alles der Erzähler. Und eine Stunde später versammeln sich alle Beteiligten in der Highschool im Archivraum, bis auf Cotter. Die Detektive bereiten da letzte Vorbereitung vor.
Ich weiß nicht.
Bereiten da letzte Vorbereitung vor, oh Gott.
Ich weiß nicht, wie es dir an dieser Stelle ging, aber ich war wirklich gespannt auf die Lösung. Weil ich noch keinen Plan hatte.
Inspektor Cotter und Officer Doyle fahren vor. Cotter probiert so ein bisschen Smalltalk mit dem Doyle zu betreiben. Dann sagt er, ah, der Neubau der Schule, der hat mir nie gefallen. Wissen Sie noch damals, wo dieser Junge verbrannt ist? Da war das Gebäude noch schöner. Ja. Ja, also er fragt den Doyle, können Sie sich noch an das alte Gebäude erinnern? Und er sagt so, schwach. Eine ungewöhnliche Szene übrigens für ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel, weil bei Drei-Fragezeichen wird eigentlich nie was geschildert, was nicht aus der Sicht der Jungen passiert. Also die Detektive sind eigentlich immer im Fokus. Hier haben wir jetzt mal, die sind hier nicht dabei.
Muss ich mal drauf achten.
Ja.
Offenbar gibt es schon wieder neue Zeichen, da die Sekretärin wohl was gefunden hat, was morgens noch nicht da war.
Genau, und der Doyle ist auch nicht begeistert darüber und der hinterfragt auch die Meldung von der Sekretärin. Ja, und die Zeichen an der Schulwand sollen wirklich sein, wie die, die wir bis jetzt untersucht haben?
Ich war doch gar nicht hier.
Ja, genau. Nee,
weil er wirklich ein bisschen dumm ist. Als sie nämlich die Zeichen beäugen, ist er sofort außer sich, da steht ja mein Name.
Ja. Also er glaubt ja an einen Schülerstreich und er will auch den Kommissar, den Inspektor so überreden, lassen Sie doch mal den Sheldon Forest fahren, ja. Und Cotter fragt noch so, warum sind Sie sich eigentlich so sicher, dass es sich um einen Schülerstreich handelt? Na, weil,
Genau, dann hört man nichts mehr. Ich dachte auch wieder, wäre ein Fehler gewesen, aber nein.
Ja, der Cotter will dann ein Foto machen, dann öffnet sich eine Tür und dann kommt hier Sky Dumont. Mhm. Hallo Flan. Ja, und dann passiert das, was du gesagt hast, der rastet ja auch so, warum steht da mein Name? Ja. Und Cotter so, ach, Sie können das lesen, ist ja interessant. Warum haben Sie das nicht gesagt? Weil, ach, verdammt! Ja, ich kann es lesen. Ja, also der Doyle fühlt sich ertappt und er flucht. Mhm. Dann stoßen die Detektive dazu und sagen Doyle auf dem Kopf zu, dass der tote Jasper und er den gleichen Nachnamen tragen. Man muss jetzt wieder natürlich noch was einbringen, was die anderen drei Tagfolgen betrifft. Weil Peter sagt, da hinten ist wieder dieser junge Mann mit dem schwarzen Mustang. So langsam geht mir dieser Paparazzi auf den Sack.
Das habe ich mir gar nicht mehr aufgeschrieben, weil ich wusste, dass für die Folge nicht relevant ist. Es ist einfach wieder bloß so ein Time-Marker, sag ich mal. Ich finde auch witzig, dass hier gar nichts weiter dazu gesagt wird, weil die fragen ihn jetzt nicht, sag mal, warum heißen die eigentlich genauso, Entschuldigung, wie der Jasper, sondern sie versammeln sich jetzt einfach alle im Archiv erstmal.
Ja, im Prinzip weiß man ja, die Detektive haben eigentlich alle schon eingeweiht. Sie haben auch Cotter eingeweiht.
Ja, ja.
Ja, es geht jetzt nur darum, dass der Doyle in die Falle gelockt wird. Ja, Justus bittet alle herein und dann schauen sie sich die Filmrolle von einem Unglücksabend nochmal gemeinsam an. Es herrscht bedrückte Stimmung. Ja, und nachdem der Film durchgelaufen ist, erklärt Bob, dass die Kamera nach dem Ausbruch des Feuers noch ein bisschen weiter lief. Und damit beweist der Film, es war definitiv kein Mord oder sonst was. Es war ein Unfall, richtig.
Genau, denn jetzt erzählt eine der Schülerinnen, dass Jasper nochmal zurück ist, weil er seinen Rucksack vergessen hatte. Und jetzt kommen wir zu der Fesselung, was ich auch ein bisschen albern finde. Er hat sich dann nämlich wohl in eins der Netzen und Decken verfangen. Das war ja irgendwie so ein Gewölbe, so ein Lagerraum.
Das ist ein Lagerraum so mit
Theaterrequisiten
richtig, genau.
Und sowas. Und da hat er sich wohl so in den Netzen und Decken verfangen, dass es wohl ausgesehen haben muss, als wäre er gefesselt.
Gut, man muss auch dazu sagen, dass es natürlich total verraucht war, Panik und so. Und dass er es nicht mehr aus dem Raum zurückgeschafft hat.
Okay, irgendwie ist ein grausamer Tod, finde ich.
Ja.
Eine grausame Vorstellung und ungewöhnlich für auch für eine Drei-Fragezeichen-Folge, diese Art und Weise. Erstens, weil es ein Kind ist und auf diese Art und Weise ist natürlich krass. Und er konnte sich dann wohl nicht mehr befreien. Also wirklich grauenvoll, ja.
Genau, und hier der Walter Busch wirft jetzt seinem Sohn vor, du hast mir doch immer gesagt, ihr wärt am Strand gewesen. Warum habt ihr das nicht der Polizei gesagt? Keiner weiß, was passiert ist, alle rätseln rum, ihr wusstet die Wahrheit.
Finde ich aber nachvollziehbar, dass sie sich ein Alibi kreieren, weil sie natürlich Angst haben, die Schuld für das Feuer zu machen. Na gut, die waren ja auch schuld an dem Feuer. Darf man ja eigentlich nicht vergessen. Ne?
In dem Sinne, ja. Und
weil die haben die Kerzen aufgestellt und der Kerze ist umgefallen. Was stellen die da Kerzen auf?
Ja, und der Ian sagt auch, oh Mann, Papa, wir hatten so eine Angst, kannst du das nicht verstehen? Und jetzt kommt wieder Jodie Foster und sagt, ja, wir sind dann zum Strand gelaufen, wir wollten ein bisschen runterkommen, wir waren so, natürlich, was man ja auch nachvollziehen kann, da ist gerade ein Kumpel von denen ums Leben gekommen. Und dann sagt einer, apropos Feuer, lass mal Lagerfeuer anmachen.
Ja, Moment, wir wissen doch jetzt, wie es geht.
Ja, genau. Nein, komm, wir machen jetzt den Lagerfeuer an, wir setzen uns ein bisschen am Strand, damit wir runterkommen.
Doyle, dann hätte ich gewusst, dass es ein Unfall war, dann, Justus, was? Dann hätten sie sich nicht als Tempelritter verkleidet und verschlüsselte Nachrichten an deren Hauswände hinterlassen?
Vielleicht noch ganz kurzer Einwurf, weil du hast es jetzt übersprungen.
Ja.
Als die dann am Lagerfeuer saßen, war ihnen klar, die werden uns die Schuld geben. Und deswegen haben sie alle Spuren, die auf sie hinweisen, am Strand vergraben. Unter anderem auch die Kamera. Das ist ja gleich nochmal wichtig. Die fragen jetzt den Doyle irgendwie so, ja, wenn sie das gewusst hätten, was hatten sie denn vor heute Abend um 21 Uhr in den Seagull Rocks?
Ja, wollten sie die einfach die Klippe runterstürzen?
Ja.
Ja schon, ach nein.
Oder vielleicht nur zu einem Geständnis zwingen. Kann er auch gar nicht beantworten, ja? Ja,
er sagt dann, nein, ich wollte doch nur.
Nur das ist so Unsinn.
Wird er auch wieder unterbrochen, weil er hätte dann auch gesagt, ja, stimmt, mit der Klippe.
Ja, jedenfalls wusste Officer Doyle, dass die Kids sich damals mit dem Templer-Alphabet geheime Nachrichten geschrieben haben. Und weil er das halt jetzt rausgefunden hat, denn er hat nämlich vor einigen Wochen die Akte des Falls in die Hände bekommen, ja. Und so wollte er das halt seinen privaten kleinen Rachefeldzug beziehungsweise seine Ermittlungen machen. Weil er hat die Akte gelesen und festgestellt, da stimmt was nicht. Und dann sagt Bob, ja, ich weiß, was nicht stimmt, weil es ist ihm ja auch aufgefallen, die Sache mit dem Lagerfeuer.
Ja. Warum ist Doyle das aufgefallen? Oder was hat für Doyle da nicht gestimmt? Weil ich glaube nicht, dass Doyle so weit gedacht hat.
Na, anscheinend ja schon.
Okay.
Vielleicht war ja Doyle, weil der Jasper war ja sein älterer Bruder. Und vielleicht hat ja der Jasper auch ab und zu mal seinen kleinen Bruder mitgenommen an die Seagull Rocks. Und vielleicht weiß man das noch so aus dem Gedächtnis, ne? Nach dem Motto, Moment mal, 21 Uhr, das kann nicht sein, da ist doch immer Flut um die Zeit. Er ist ja ein Einheimischer, ne?
Interessant wäre übrigens auch gewesen, wenn Bob vielleicht bei den Seagull Rocks irgendwas gefunden hätte, wie die Kamera oder so, und dachte, wo kommt die denn hierher? Wäre vielleicht auch nochmal so ein kleiner spannender Punkt gewesen an der Stelle.
Und jetzt habe ich mir notiert, Bob kann es sich nicht verkneifen zu Klugscheißern und befragt Mr. Sinclair, ob dieser nicht zufällig mit einem Henry Sinclair verwandt sei, der 1398 den Heiligen Gral. Sinclair vervollständigt, schmunzelt Bob Satz und sagt, ja, Junge, der Name Sinclair ist jetzt keine Seltenheit. Ich habe damit nichts zu tun.
Weil das Gute ist, setz dich mal wieder hin, Bob. Ja. Also so ungefähr ist es so wie nach dem Motto, du, der Name Müller ist jetzt nicht, ist jetzt, da ist, muss, nee, ich bin nicht der Müller von 1398.
Ja, das ist wirklich so, um die Story, glaube ich, ein bisschen zu füllen, um dir noch so ein bisschen was Mythisches anzudichten.
Übrigens ist jetzt auch geklärt, warum Ian Busch so eine Abneigung gegen alles, was mit Kameras und Film zu tun hatte, wegen dieser traumatischen Erlebnisse mit dem Brand.
Also ich hätte eher Abneigung gegen Feuer.
Nee, aber das konnte er direkt danach ein Lagerfeuer machen, das war nicht das Problem. Aber Film und so ist jetzt auch eine Sache, wo ich sage, kann ich mich jetzt schwer reinversetzen, aber dass man denn diese technische, also ich kann verstehen, das weiß ich nicht, dass man Abneigung gegen okkulten Sachen dann auf einmal entwickelt, aber gegen Kameras und so, weiß ich nicht.
Noch eine Sache, ist mir jetzt beim Hören so ein bisschen aufgefallen, weil es wird ja gesagt, die haben alles am Strand vergraben. Dann sagen die aber, Mensch, die Chloe, die hat damals den Film aus dem Projektor genommen und hat den entwickelt. Und im Buch kommt es besser rüber, da haben die das nicht gecheckt. Sie hat den Film heimlich rausgenommen. Hier klang das für mich im Hörspiel so, dass sie das alle wussten, aber das so hingenommen haben.
Was ich aber komisch fand, man sieht doch noch, wie der Jasper zurückrennt und sich in dem Kram da verfängt. Das filmt doch der. Und danach hat noch jemand den Film
gemacht. Nee. Der Brand bricht aus. Und ich glaube, die Chloe oder irgendeiner von denen sagt noch geistesgegenwärtig, wir müssen die Kamera mitnehmen.
Ja.
Und dann sieht man, steht auch im Buch, wie derjenige, der die Kamera hält, wegrennt. Also man sieht dann den Boden so wackeln und so. Ne? Und erst danach sagt der Jasper, ach Mensch, ich habe meine Pokémon-Figuren in meinem Rucksack vergessen.
Ich dachte, der Film filmt aber noch, wie er sich da verhängt. Oh,
das wäre echt hart.
Ja, das wäre schon hart, aber woher wissen sie denn jetzt, dass er sich da in den Netzen und alles verfangen
hat? Okay, Olli, stell mal vor, wir machen sowas und du sagst, ich brauche meinen Rucksack und wir rufen dir, nein, Olli, bitte nicht. Leck mich am Arsch, da ist was ganz Wertvolles drin und du kommst nicht wieder.
Nein, bei uns wäre das so, wartet, Olli, bevor du deinen Rucksack holst, ich muss dir noch die Hände fesseln, dann geht's besser.
Warte, wir müssen hier noch ein bisschen mit Benzin einreiben.
Das kühlt dich. Ja, so wär's bei uns. Ja. Gut.
Warte, ich komm hinterher, nur um zu gucken, ob die Tür offen bleibt.
Ich mach mal lieber zu, damit sich das Feuer nicht ausbreitet hinter dir.
Feuer lebt von Sauerstoff, genau. Also muss die Tür zu.
Olli, du musst so lange drin aushalten, bis das Feuer keine Luft mehr kriegt.
Ja, auf jeden Fall.
Dann würde mein Vater aber, glaube ich, auch Zeichen an euren Hauswänden hinterlassen.
Doyle ist traurig und weint, weil er hat immer gedacht, wie konnten sie meinen Bruder bloß opfern? Also, nee, beziehungsweise, nee, nicht immer. Er hat es, glaube ich, erst auf diesen Trichter gekommen, wo er diese Akte nochmal gefunden hat. Dass er gedacht hat, Moment mal, sind vielleicht die Freunde von damals für den Tod verantwortlich? Und Bob sagt ja auch so, glauben Sie ernsthaft, diese eingeschworene Gemeinde von Freunden hätte einen aus der Mitte von ihnen geopfert.
Das Gute ist aber, er hat das irgendwie vor 10 Jahren schon gesehen, aber er hat sich gedacht, verdammt, ich muss so lange warten, bis der Brand 27 Jahre her ist, damit 3x9 und 27, damit das passt. Also noch Geduld mit deiner Rache.
Ja, ich glaube, das ist aber auch Zufall, diese Zahlenkombination. Das soll halt einfach wieder so ein bisschen 3-Fragezeichen-Feeling generieren. Und es ist natürlich klar, dass die Folge nicht auf dieser düsteren Note enden kann. Weil das ist schon ziemlich harter Tobak, du hast es schon gesagt, für ein 3-Fragezeichen-Hörspiel. Das heißt, es muss auf einer heiteren Note enden. Olli, wie sieht denn diese heitere Note aus?
Auf einmal betritt die Sekretärin den Raum mit, Entschuldigung, ich fange nochmal an.
Sehr heiter.
Auf einmal betritt die Sekretärin den Raum und teilt mit, dass jemand ganz dringend Mr. Cotter sprechen möchte. Es ist Dick Perry. Der verlangt sofort, dass Bob festgenommen wird, weil er ihn beobachtet hat, wie er die Zeichen für Doyle an die Wand geschmiert hat. Cotter, stimmt, nehmt euch bitte einen Eimer mit Wasser. Perry, pa, als wenn man Sprühfarbe mit Wasser entfernen könnte. Peter, durchaus.
Ja, besser. Justus sagt erstmal, na, Mr. Perry, sehen Sie hier irgendwo eine Spraydose? Und Peter sagt dann so,
durchsuchen Sie uns doch.
Das ist doch witzig, im Buch, kennst du das, wenn man so seine Hosentasche auskrempelt?
Den Elefanten macht?
Ja, genau. Wenn man so zeigt, irgendwie, ich bin pleite, holt er so die Hosentasche raus, durchsuchen Sie uns ruhig, Mr. Perry.
Peter, man findet keine Sprühdose. Und dann Bob, sondern nur meine rote Kreide.
Wie war das mit dem verbrannten Junge?
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt großen Hunger.
Es gibt aber noch einen Epilog nach der Titelmusik, die jetzt auch wieder als Abspannmusik dient.
Ja.
Betritt plötzlich ein Mann nochmal den Raum. Mr. Dawson ist es, das wissen wir, weil er stottert und fragt nach dem Novalux-Projektor. Es ist Bastian Pastewka, deswegen sage ich, das ist Mr. Dawson.
Ihr hattet doch gestern einen Projektor gekauft. Ja. Dann
und,
ist Ende.
Und was es damit auf sich hat, das werden wir dann irgendwann mal erfahren, wenn wir die Justus-Folge vom Dreitag besprechen. So, aber für heute reicht es erstmal. Jedenfalls was die Folgenerzählung angeht. Wir kommen jetzt zum Fazit.
Das Fazit.
Möchtest du anfangen?
Ja, gerne, weil es geht recht schnell. Ich muss sagen, die Folge kommt ganz gut weg. Sie war relativ angenehm zu hören. Mir sind keine negativen, was ich immer so kritisiere und auch ein bisschen drauf achte, obwohl es ja eine neuere Folge ist, 10 Jahre her, keine negativen Overactings auf, finde ich. Das ist alles solide von den Leistungen der Sprecher her. Und auch die Story finde ich jetzt sie ist nicht albern, sie ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Das ist endlich mal eine Story und eine Auflösung, wo man am Ende sagt, ja, kann so gewesen sein. Oder ist jetzt. Und auch der Lösungsweg ist hier gut nachvollziehbar.
Ja.
Also ich gebe der Punkte, das mache ich diesen Fehler mal so oft. Ich gebe der Folge tatsächlich 7 Punkte.
Oh, das ist viel.
Ja.
Weil ich weiß leider nicht mehr, wie viele Punkte du der Peter-Folge gegeben hast.
Oh, ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt noch konsequent mit meinen Punkten bin, aber es ist halt schwer zu überblicken.
Du hast ihr 6 gegeben.
Gut, dann ist es gut, weil ich finde die auf jeden Fall besser als die Peter-Folge.
Also, ich probiere mich auch mal kurz zu fassen. Ich kann es immer leider nicht, weil ich immer noch gern so ausschweife. Ich weiß, damals, als ich den Dreitag als Ganzes entdeckt habe, da fand ich ja die Peter-Folge am besten, weil die war halt so ein bisschen, die war witzig, die, das war so diese Thriller-Folge, der habe ich damals 10 von 10 gegeben.
Okay, 10 finde ich sehr krass, aber du hast recht, sie hat so eine auflockernde Stimmung, die hat sowas, schwer zu, sowas Aufheiterndes, so eine gute Atmosphäre und die hat diesen einen Pluspunkt, diesen Geistesgestörten auf der Toilette, der macht echt.
Ja, aber aus heutiger Sicht ist die Peter-Folge sogar gar nicht mal so gut, weil sie sehr Fanfiction-mäßig geschrieben ist.
Okay.
Ja, also sie sticht wirklich raus. Sie ist kein normaler Drei-Fragezeichen-Fall. Weil es ein Special ist, kann man darüber hinwegsehen. Ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die die Folge überhaupt nicht mögen. Die sagen, die Peter-Folge ist überflüssig, ist eine Beleidigung für die Serie, braucht man nicht.
Das ist aber auch ein bisschen hart.
Ist hart, weil ich sag auch, man muss die Folge wirklich mit Humor nehmen. Trotzdem habe ich von meinen 10 Punkten, die ich immer gegeben habe, bin ich auf 7 runtergegangen. Aus Gründen. Mhm. Wenn ihr wissen wollt, warum, hört euch nochmal unsere Besprechung zum fremden Freund an. Die Bob-Folge hier im Zeichen der Ritter, das ist eine schöne, ruhige, gut erzählte Drei-Fragezeichen-Folge, die auch als reguläre Folge funktionieren könnte. Wir haben es jetzt in unserer Besprechung festgestellt, es fehlt so ein bisschen der dramatische Höhepunkt. Aber das Ende erinnert ja schon so ein bisschen wie an zum Beispiel das versunkene Dorf. Mhm. Ne? Und das ist schon mal wieder ein großer Pluspunkt für die Folge, weil sie halt nicht so 0815 endet, sondern weil du am Ende wirklich denkst, wow, krass, was da jetzt uns aufgetischt wird. Ne? Und es ist aber nicht zu übertrieben, es ist, wie soll ich sagen, es macht Spaß, die Folge zu hören. Also jetzt, wir beschweren uns ja ganz oft in der Vorbereitung, oh nee, ich musste die Folge mindestens 2-mal hören, das war so anstrengend. Mhm. Das ist eine Folge, die hat mir wirklich in der Vorbereitung Spaß gemacht. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, na komm, ich höre sie jetzt nochmal, damit ich weiß, worüber ich rede, aber eigentlich habe ich keinen Bock. Hatte ich nicht einmal. Ich habe sie gern gehört. Ich finde alle Sprecherleistungen sehr gut. Generell habe ich das Gefühl, habe ich glaube ich auch damals gesagt, dass sie für den Dreitag mehr Mühe haben einfließen lassen als bei einer normalen Drei-Fragezeichen-Folge. Liegt aber auch daran, dass die Autoren selber ansässig im Studio waren bei der Produktion und so ein bisschen beraten haben. Zum Beispiel, wenn die Sprecher mal nicht weiter wussten, ja, wie ist denn die Intuition von der Figur, dann hat jetzt nicht André Minninger gesagt irgendwie, ja, der denkt das und das, sondern ist der Tim Wenderoth hingegangen, hat gesagt, ja, der denkt gerade das und das, versucht das nochmal einfließen zu lassen. Mhm. Das heißt, die Autoren hatten Mitspracherecht an der Produktion. Ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum es so gut geworden ist. Ich gebe dieser Folge 8 von 10.
Oh, ja. Ist auch konsequent, was unsere Differenz angeht, weil die Peter-Folge hat auch ein Pünktchen Differenz von uns, wenn ich 6 gegeben habe.
Ich habe festgestellt, dass ich sowieso immer einen Punkt großzügig zu viel bewerte.
Achso, auch von deiner Seite aus her?
Ganz oft, aber hier stehe ich dazu. Okay. Ich gebe der Folge, ich weiß, dass ich der damals schon 8 von 10 gegeben habe, weil ich die wirklich unterhaltsam und stark fand.
Na, 10 hast du doch gerade gesagt.
Nein, das war die Peter-Folge.
Achso.
Der Peter-Folge habe ich damals 10 gegeben. Okay, jetzt ist es so, dass ich die Folge sogar wirklich besser finde als die Peter-Folge.
Ja. Ich auch definitiv. Es hat, wie wir schon angesprochen haben, dieser kleine dramatische Aspekt gefehlt, sodass irgendwie mal eine Stelle kam, wo einer der drei oder die drei irgendwie in Gefahr geraten oder so. Das hat ein bisschen gefehlt, was jetzt aber kein Beinbruch für diese Folge ist, aber es hätte vielleicht noch einen halben Punkt dazugegeben, wenn da noch so eine Spannung gekommen wäre. Aber, wie gesagt, Pluspunkt auch, ich war am Ende echt gespannt auf die Lösung, auf die Auflösung. Ich hatte keinen Plan. Ich hatte keinen Plan bis zum Schluss.
Das freut mich und ich habe auch gemerkt, weil ich weiß ja ganz oft, wenn du hier die Tür betrittst und mich anguckst, dann weiß ich gleich, okay, er findet die Folge scheiße.
Ja, aber heute war die Stimmung auch vor der Aufnahme mal ganz gut. Ich glaube, die Sonne hat aber auch viel dazu beigetragen heute.
Also, ich muss dazu sagen, ich habe ja jetzt auch nochmal die Besprechung zum fremden Freund gehört und ich kann mich erinnern, dass wir damals eine richtig gute Stimmung an dem Tag hatten, wo wir das aufgenommen haben, wo ich hinterher wirklich gesagt habe, hat richtig Spaß gemacht mit Olli. Sag ich selten, das weißt du.
Ja, eigentlich nie. Und jetzt sagst du es, glaube ich, auch nur für die Hörer, danach sagst du ja
wieder. Und jetzt sage ich nochmal, ich habe mich auf die Besprechung heute gefreut und ich wurde nicht enttäuscht. Muss ich wirklich sagen, es hat Spaß gemacht.
Was mich auf die Bewertung unserer Leistungen bringt, und zwar, Thomas, zu dir muss ich sagen, souverän, fachlich wirklich top heute. Du hast diese Folge wieder getragen. Ich muss wirklich noch auf Betriebstemperatur kommen. Ich habe mich zwar gefreut, habe mich auch zum Beispiel jetzt wieder dieser Hänger.
Ja, jetzt ist wirklich. Also ich finde gut, wie du es demonstrierst.
Ja, genau. Ja? Ich habe ich jetzt nur zu Demonstrationszwecken gemacht. Ja? Ich muss wieder auf Betriebstemperatur kommen, aber darum habe ich es ja heute auch mit einem Profi gemacht. Da konnte ich mir so eine Schwächen erlauben.
Und ich bin gespannt, wenn wir irgendwann die Justus-Folge besprechen, ob wir das Level halten. Also ob wir wirklich wieder so abliefern wie heute oder ob wir, also das sagen wir jetzt aus unserer Wahrnehmung, wahrscheinlich sagen die Hörer, ist das eine langweilige Scheiße. Ich habe schon ausgemacht, wo der den Holger Klein beleidigt hat. Ja? Keine Ahnung. Ich freue mich, wenn wir dann, danke, wenn wir irgendwann die Justus-Folge besprechen, so in 2-3 Jahren, vielleicht auch schon vorher, ich weiß nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du hier warst.
Sehr gerne. Ich komme auch gerne mal irgendwann mal wieder.
Gut. Bestimmt. Spätestens wenn Bamian sagt, Olli.
Eine Rotz- und Wasser-Produktion.